Bewegt Bild Banausen. Kino und Trailer, bis ihr kotzt.
Hello, hello, hello.
Ein wunderschön.
Ja. Lee ist im Haus und Guess ist auch im Haus und wir haben heute Verstärkung mitgebracht.
Haben wir.
Wen haben wir denn hier?
Ich finde es total gut, als Verstärkung dargestellt zu werden.
Aber hallo, Verstärkung gegen Lee in erster Linie. Also immer gegen den hässlichen Lee schießen, das ist
okay,
ganz wichtig.
Okay, und warum kann sie nicht auf meiner Seite sein und Verstärkung gegen dich darstellen? Hallo?
In erster Linie, weil sie einen guten Geschmack hat, also da geht's schon los.
Okay, das wird sich rausstellen?
Das wird sich rausstellen.
Ich bin Nora, guten Tag.
Das ist Nora, ja.
Das ist
guten
Nora.
Tag.
Jetzt haben wir sie auch mal kurz und bündig vorgestellt.
Hi.
Nora ist ebenfalls Hobby-Cineastin.
Mhm.
Und geht sehr, sehr häufig mit Gästen ins Kino.
Ja.
Aber hallo.
Wie wir gerade schon festgestellt haben, seit über 10 Jahren.
Auf jeden Fall.
Wie oft waren wir jetzt insgesamt im Kino?
Moment mal, seit 10 Jahren dokumentiert ihr gemeinsam, was ihr anschaut.
Also wir gehen auf jeden Fall schon länger zusammen ins Kino, aber seit 10 Jahren erst schreiben wir auf, welche Filme wir wann gesehen haben und welche Punkte wir geben und geben dann am Ende des Jahres so ein Ranking und so. Das machen wir halt erst seit 2009.
Das ist ein bisschen später losgegangen.
Ja.
Aber ich glaube, insgesamt von 10 Kinofilmen ist Nora schon bei 8 davon, ist sie definitiv immer dabei. Also
okay,
kann man schon so sagen. Aber wie viel das insgesamt waren?
Ich habe keine Ahnung.
Das ist echt eine gute Frage.
Aber grob addiert, also ich
Millionen.
Glaube, Milliarden. Nee, also wenn man mal jetzt unsere beiden
oder
Rekordjahre rausnimmt, also ich glaube, unser Rekordjahr war 2010.
Ja.
Da war ich bei 81 Filmen.
Ich hatte noch ein bisschen
Jahr,
drüber.
Und du warst irgendwie bei 87.
Ja, ich hatte
so.
87. Das ging Richtung 90. Das war auf jeden Fall krass.
Aber im Schnitt haben wir so vielleicht 30 bis 40 Filme pro Jahr inzwischen. Das hat sich natürlich wahnsinnig verändert, weil wir erwachsen geworden sind.
In erster Linie hat Nora meine Kinoquote versaut, weil sie einen Bauernhof gekauft hat und eine Hühnerfarm und einfach aufs Land rausgezogen ist und ich jetzt da sitze und sie immer jetzt irgendwie 2 Stunden bis zum Kino fahren muss und dadurch ist unsere Quote natürlich ein bisschen gesunken. Also. Du bist schuld.
Ja, ich bin schuld. Aber wenn man es jetzt wirklich addieren müsste innerhalb der letzten 10 Jahre, wenn wir mal den 80er-Schnitt rausnehmen würden,
ja,
wenn es pro Jahr ungefähr 40 Filme sind, dann haben wir rund aber grob bis auf 500 Filme ungefähr haben wir
das
schon zusammen geguckt, glaube ich.
Das ist schon eine ordentliche Hausnummer, oder?
Da kommt
man
ein bisschen was zusammen. Ja.
Könnte man mit angeben.
Warst du schon 500 Mal im Kino überhaupt? Weil du bist ja nicht so ein häufiger Kinogänger. Nee, jetzt ernsthaft.
Ja, natürlich. Ich war garantiert schon öfter als 500 Mal im Kino.
Also auf 500 kommst du auch?
Locker.
Aber es hat bei dir auch nachgelassen im Laufe der letzten Jahre, oder?
Ja, das hatte aber primär damit zu tun, dass ich irgendwann in den Genuss gekommen bin, permanent zu irgendwelchen Premieren eingeladen zu werden.
Der feine Herr.
Oh ja.
Nora und ich müssen für unsere Kinotickets bezahlen. Der feine Herr wird zu Premieren eingeladen.
Ich bezahle ja sogar für mehr Kinotickets als du, mein Freund.
Kein Kommentar.
Illegales Verhalten wird nicht dokumentiert.
Illegale Fans, kein Kommentar. Sie redet davon, dass ich mir um 14 Uhr Bibi und Tina angucke und dann aber bis 23 Uhr noch im Kino sitzen bleibe und einfach nur den Saal irgendwie 7-mal wechsle. Jetzt mal grob gesagt.
Das geht?
Übertrieben formuliert, ja.
Es geht, weil es geht in Kinos, wo der Einlass vorne stattfindet und nur einmal irgendwie gecheckt wird.
Gut zu wissen.
Bitte nicht nachmachen.
Nein,
doch,
bitte.
Hallo,
don't do
das
this
ist illegal.
Home.
Wertvolle Tipps für alle, die irgendwie mit leichtem Gepäck unterwegs sind, finanziell gesehen.
Diggi, wir haben einen Podcast aufgenommen, wo wir den Leuten empfohlen haben, gerne den nächsten Spätkauf auszurauben. Also das ist, glaube ich, noch die harmlose Variante.
Ja, siehst du? Jede Folge ein guter Tipp.
Absolut.
Also da kommt ja noch die pädagogische Komponente zum Zug. Ich finde das toll.
Aber es ist ein super Übergang. Können wir bitte eine Schweigeminute einlegen?
Oh.
Für?
Wofür?
Für
unser Kino.
Unser Lieblingskino schließt.
Oh Mann.
Also du hast das
Rest
gelesen.
Rest in Peace, Sinister.
Aber ist das schon, wie sicher ist das? Weil...
Das ist so gut wie durch.
Mhm. Der Verdi-Sprecher hat es bestätigt. Die Leute, die dort arbeiten, sind ja irgendwie bei Verdi alle. Ich kann mich auch erinnern, ich glaube, da habt ihr in eurer Unaired-Pilot-Folge auch drüber gesprochen, dass
Streik,
da oft gestreikt wurde schon in dem
Ach so,
Kino.
Das hatte damit zu tun?
Mhm.
Okay.
Und der Betreiber hat an Cinemax wohl verkauft. Und der Cinemax-Betreiber sagt aber, nö, ich hab da Cinemax, deswegen brauche ich jetzt Cinestar nicht mehr. Ich mache jetzt so die Bude, mache Büros, mache Wohnungen oder Fitnesscenter, mal
genau,
sehen.
Genau, da kommen jetzt Mietwohnungen rein.
Und genau, da steht wohl noch nicht fest, was damit passieren wird, aber das macht auf jeden Fall bis Ende des Jahres zu. Alle Mitarbeiter haben schon den Brief bekommen, dass sie sich einen neuen Job suchen müssen.
Aber es wurde, glaube ich, noch nicht 100% bestätigt, dass das IMAX darüber auch wirklich schließt. Also ich glaube, es geht
aber
wirklich nur um
Cinestar. Aber gehört es nicht zum Cinestar?
Also, also immer wenn ich in den Artikeln gelesen habe, hieß es, dass das IMAX noch nicht offiziell bestätigt worden ist, die Schließung, sondern nur das Cinestar selber unten.
Also das hatte auch eine separate Eröffnung, insofern ist es wahrscheinlich so was wie eine eigene Firma unter CineStar. Also keine Ahnung, wie das läuft. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen gehören die schon zusammen.
Ich weiß nicht, weil das CineStar selber wurde ja auch viel für Filmpremieren genutzt und insofern vielleicht wollen sie sich das noch ein bisschen warm
halten. Die Berlinale-Leute müssen sich jetzt umgucken, was sie machen.
Die brauchen eine neue Location. Wollte ich gerade sagen, primär erstmal die ganzen Premieren, die da stattfinden. Da wird sich jetzt der Zoopalast wahrscheinlich in erster Linie freuen, aber ansonsten müssen die natürlich jetzt was Alternatives finden. Da war auch das CineStar selbst, ist da viel häufiger zum Zug gekommen als das IMAX.
Ja, also, da war auch viel, ja, stimmt.
Viel mehr. Also
wer weiß. Lass uns doch eine Petition starten. Gibt's nicht irgendwo petition.org oder was?
Das ist so scheiße.
Und dann legen wir alle zusammen und dann gehört uns allen das CineStar und dann zeigen wir nur die Filme, die wir mögen und dann dürfen nur die Leute kommen, die wir mögen und dann haben wir unser Lieblingskino, können wir behalten.
Also wir rezensieren in nächster Zeit, glaube ich, nur noch irgendwie Kunstfilme, weil es gibt ja viele originalsprachige Filme, die in Kinos gezeigt werden, aber es sind dann kleine Kinos und sind dann auch kleine Filme.
Zwei Sofas drinstehen.
Genau, ich mache mir wirklich Sorgen um die Blockbuster. Wir werden die Blockbuster irgendwie nicht im Original sehen können und das ist halt...
Ja, das könnte schwierig werden.
Das ist halt wirklich scheiße, weil du kannst halt nicht irgendwie in so ein York-Kino gehen und irgendwie Avengers gucken in 3D. Das ist halt schwierig.
Ja, schade.
Das wird richtig kacke.
Wir werden sehen. Also,
wie gesagt, also ich bin sehr traurig.
Na, oder das Cinemax gegenüber, das zeigt ja ab und zu, ich glaube, sondervorstellungsmäßig auch mal OV. Vielleicht wird das Cinemax sich dann dessen bewusst, dass es da noch ein paar Leute abgrasen könnte.
Mir wurde das CineStar, ist es ein CineStar, dieses Lux empfohlen am Mercedes-Benz-Platz. Die sollen wohl auch einige Originalfilme zeigen. Da war ich tatsächlich.
Gibt es auch ein Kino?
Da gibt es auch ein Kino. Da war ich noch nicht. Vielleicht ist es ein adäquater Satz.
Mal sehen.
Müssen wir mal gucken. Aber es ist richtig scheiße. Also das war wirklich eine Nachricht. Soll alles zumachen, ja? McDonald's, scheißegal. Sollen wir alle schließen. Aber warum unser CineStar?
Sogar McDonald's.
Nur nicht unser Kino, Mann.
Wann genau?
Ende des Jahres. Ja. 31. Dezember soll wohl die letzte Vorstellung
sein. Dieses Jahr müsst ihr noch alle Stempel und Rabattmarken irgendwie loswerden.
Eben die ganzen gesammelten Punkte, Freunde.
Ja, und Gutscheine, die man irgendwo rumliegen hat. Ja.
Richtig. Das erklärt, warum wir bei der Sneak Preview waren und die sich überhaupt keine richtige Mühe mehr gegeben haben. Ja, früher war da eine Auslosung vorher und haben sie irgendwelche Goodies verlost. Und
Quiz war da vorher.
Genau, da war ein Quiz. Man durfte vorher halt irgendwie ausfüllen, wie man den Film findet und hat irgendwie auch den Vorwochenfilm irgendwie da pappen gesehen. Da war irgendwie gar nichts beim letzten Mal. Also weder hat man gesehen, was da in der Vorwoche lief, noch wurde da ausgelost. Also irgendwie war alles so...
Lieblos.
War alles ein bisschen verlassen und lieblos, ja.
Ja, schade.
Naja, wird sich nicht bessern wahrscheinlich jetzt in der zweiten Jahreshälfte 2019. Müssen wir durch. Rest in peace.
Rest in peace.
Verdammte Hacke.
Falls einer von euch Zuhörern wahnsinnig doll zu viel Geld hat, kauft das CineStar. Wir kommen auch so ein bis zweimal die Woche.
Auf jeden Fall, lass eine Petition starten.
Und überhaupt, wo soll Steven Tyler jetzt sonst ins Kino gehen?
Ja, stimmt. Und die anderen ganzen
und
Stars.
Und komplett Alba Berlin. Und wen wir da nicht immer alles gesehen haben.
Steven Tyler wäre ja gar nicht ins Kino gekommen, wenn wir nicht da gewesen wären.
Ja, stimmt.
Wir haben ihm nämlich Geld gegeben.
3 Euro haben ihm gefehlt.
Er hat kein Bargeld gehabt, um die Kinokarte zu kaufen. Und wir haben die 3 Euro beigesteuert für ein Foto mit ihm als Gegenzug.
Für welchen Film denn?
Wo er reingegangen ist, in welchen Film?
Ja. Weiß ich gar nicht mehr.
Keine Ahnung.
Hallo, die wichtigste Info bei der Geschichte. Und
war es Rock of Ages? Ich weiß nicht. Oh. Nee, das war danach.
Ich weiß auch gar nicht mehr, welchen Film wir an dem Tag geguckt haben. Es ist alles überlagert von der Erinnerung an Steven Tyler.
Das könnte man tatsächlich irgendwie nachforschen, nachrecherchieren, aber...
Ja, keine Ahnung.
Clive Owen stand auch mal neben mir, als ich ein Ticket geholt habe im CineStar.
Jeremy Renner.
Stimmt.
War auch mal da im Kino.
Und Ben Foster, haben wir auch da gesehen. Ja. Was machen die ganzen Alba-Spieler und die ganzen Stars, die immer ins CineStar gehen? Die sind doch jetzt... obdachlos.
Also muss ich gar nicht mehr ins Berghain, um irgendwelchen Leuten über den Weg zu laufen.
Du musst nicht mehr ins
Berghain.
Du musst nicht mehr ins Berghain gehen, um die Alba-Spieler zu sehen. Genau, du kannst jetzt auch ins Kino gehen.
Lady Gaga und Konsorten.
Verdammte Hacke. Naja, okay. Regen wir uns nicht drüber auf. Kommen wir zu besseren Themen.
Wir waren im Kino. Kurve zu dem. Eben, also genau, es hat ja auch tatsächlich dann mal stattgefunden, dass wir in dieser Dreierkonstellation zusammen im Kino waren.
Ach, damit willst du anfangen.
Naja, wie willst du denn anfangen?
Warum nicht?
Na, wir haben ja noch was anderes gesehen. Wir haben ja noch einen Film gesehen, wo wir gesagt haben, ey, da gehen wir ins Kino, den gucken wir uns an. Und da hat Lee so sein Monokel abgenommen, hat uns so angeguckt, hat gesagt, damit möchte ich nichts zu tun haben.
Kann sich das alleine anschauen.
Genau, ich möchte damit nicht involviert leben. Ich möchte das nicht, hat er gesagt. Und wir waren auch ohne dich im Kino, deswegen ist die Frage.
Ja,
wollen wir jetzt Lee dabei haben beim ersten Film?
Mit dem Rotz an.
Die ist Laterne.
Ja,
dann haut mal raus, komm.
Genau, wir nehmen mal den frischesten Film.
Okay.
Wir waren im Kino ohne Lee und haben den neuen Godzilla geguckt.
Ja!
Godzilla.
Godzilla.
Ich kann Godzilla nicht mehr normal aussprechen. Es ist nur noch Godzilla für mich, weil ich ja die Originalteile auch natürlich auf Japanisch gesehen habe.
Natürlich.
Ich hasse Synchro und deswegen, und da sagen die nicht Godzilla, sagen die Godzilla. Und deswegen, ja, das ist bei mir jetzt drin. Mhm. Der zweite Teil vom Blockbuster, der vor ein paar Jahren rausgekommen ist, nennt sich King of the Monsters und ist tatsächlich auch die erste amerikanische Fortsetzung von einem Godzilla-Film. Also es gibt ja insgesamt, glaube ich, 35 Teile mittlerweile.
Wow.
Und dieser ist tatsächlich die erste amerikanische Produktion, die ein Sequel gekriegt hat.
Jo. Das heißt, das ist für die, die jetzt nicht wissen, wovon du sprichst, das Sequel zu...
Wer ist Godzilla?
Alter, du Spast. Du erzählst dir gerade was von einer Fortsetzung.
Wer ist diese?
Du erzählst gerade was von einer Fortsetzung. Zu welchem Teil denn? Also du sagst vor ein paar Jahren, das war der mit Bryan Cranston und
richtig.
Konsorten.
Bryan Cranston, Juliette Binoche und Konsorten, da kam vor ein paar Jahren ein Teil. Also ursprünglich war es so geplant, dass ein neuer Godzilla kommt, dann kam dieser Skull Island und dann gab es einen dritten
von
Teil,
Kong?
Wo halt bei genau Kong und dann kam halt ein dritter Teil, sowas geplant, wo beide dann gegeneinander clashen. Jetzt hat Godzilla aber tatsächlich noch einen zweiten Teil bekommen, weil er ja noch ein paar Kumpels hat, die da irgendwie noch mit involviert werden sollen in die Reihe und deswegen haben sie da noch diesen ungeplanten zweiten Teil noch mit involviert.
Okay.
Es geht sogar noch weiter. Mhm. Ich habe nämlich gelesen, es wird noch einen dritten Teil von Godzilla geben. Mal abgesehen von dem Kong vs. Godzilla-Teil, wird tatsächlich noch ein offizieller dritter Teil gedreht.
Ja, aber da eventuell Spoiler-Triangel oder wie das heißt.
Ist jetzt schon soweit?
Na, am Ende von...
Nein, Dings? Du sollst die Spoiler verschieben wir dann auf die zweite Hälfte, weil sonst müssen die Leute immer hin und her springen.
Okay.
Verstehst?
Entstell.
Sonst wird dazu konfus.
Okay.
Wie autoritär du das jetzt hier darstellst.
Hey,
ja, lieber gleich reingrätschen hier, bevor die Leute hier 17 Mal skippen.
Ja, okay.
Wie fandst du denn Godzilla?
Übergut, Mann.
Übergut?
Ich bin aber auch Fan. Also ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, ob ich den ersten Godzilla auch mochte oder nicht. Das sind einfach leider Sachen, die ich hart schnell vergesse. Aber ich fand's großartig. Ich bin ja wirklich ein sehr emotionaler Kinogucker und lache laut und freue mich lauthals und klatsche. Und
klatscht in die Hände, ja.
Kriege böse Blicke von den fremden Menschen, die um uns rumsitzen. Aber das war wirklich wieder so ein, ich bin so mitgegangen, ich hätte mir den auch wieder sofort direkt danach nochmal angucken können, weil der für mich auch so ein ganz klassischer Godzilla-Monsterfilm war. Also ich glaube, der hätte auch so, wie er war, komplett 1967 rauskommen können. Nur mit geileren Effekten. Also wahnsinnig viele klassische Szenen und so die typischen Überraschungen, die eigentlich nicht mehr überraschend sind, weil man es schon ungefähr 745 Mal gesehen hat und genau weiß, der schafft es jetzt noch rechtzeitig.
Ja.
Aber es ist nicht schlimm, obwohl es so nicht überraschend und so klassisch ist. Gerade, ich glaube, weil das vielleicht eventuell sogar eine Intention war oder so, das so an diesen ganz alten klassischen Filmen zu orientieren. Aber es hat mir so gut gefallen und ich bin dann wirklich ein Mensch, der dann da sitzt und sagt, ja, da ist er!
Aber die sahen auch, so klassisch wie der Film war, aber die Monster und so sahen natürlich nie geil aus als in dem Film. Also das muss man sagen.
Die waren großartig.
Das war so ein bisschen so die Victoria's Secret Show, der Godzilla-Monster
so
und der Kumpel von ihm.
Ja.
Also das, also was den Effekt angeht und den Bombast, ist es schon der krasseste.
Auch die Geräusche alleine. Also ich achte auf sowas total, wenn da jetzt zum Beispiel so ein Monster ist, in dem sich das Feuer aufstaut, was dann gleich aus dem Hals rauskommt, dann sieht man schon von ganz unten, wie dann so dieses kleine Lichtlein immer größer wird und den Hals hochwandert und du hörst es halt richtig schon so mit so Spektralfrequenzgeräuschen, wie es schon so und dann weißt du, ja, gleich geht's los. Ja, ich liebe aber, es ist so großartig, es hat so
cool.
Spaß gemacht.
Warum bist du denn überhaupt so ein Anti-Godzilla?
Ich bin überhaupt nicht Anti-Godzilla.
Warum hast du gesagt, nein, ich möchte das nicht?
Weil ich den mit Bryan Cranston echt nicht gut fand.
Den fand ich echt auch nicht gut.
Na, siehst du?
Mann, ich kann mich nicht dran erinnern. Wisst ihr, in welchem Jahr der erste kam?
Ich glaube 2014.
So, das müsste hinkommen. Ich hätte jetzt 15 gesagt, aber irgendwas um den Dreh.
Ich habe ihn damals tatsächlich nicht im Kino verpasst, sondern habe ihn dann irgendwie nachgeholt auf Blu-ray und ich fand ihn auch gar nicht gut.
Also, für mich hatte das nichts Neues. Ich fand, wie gesagt, sogar Bryan Cranston in dem Film...
Verheizt.
Ja.
Kann man nicht anders sagen.
Der kam überhaupt nicht auf seine Kosten und kam, finde ich, auch schlecht weg bei der Nummer. Das hat mich, und nachdem du gesagt hast, das ist ein Franchise und das ist jetzt eine Fortsetzung, ich hatte keine Lust, den im Kino zu sehen.
Also, aber der ist auch egal, wenn man das davor nicht gesehen hat.
Ja,
die erklären
das ist
schnell
wahr.
Und gut.
Ja, nee,
alles.
Das mag also ja sein, nur wenn der da in die gleiche Kerbe haut. Also ich fand den nämlich auch größtenteils langweilig tatsächlich, den damals mit Bryan Cranston so. Und deswegen, also wenn das jetzt so eine Godzilla-Action ist, die auch so eine Hommage an die alten Godzilla-Filme ist.
Also so kam es mir vor. Zumindest.
Ja, dann hätte ich da tierisch Bock drauf, natürlich.
Der geht auch sofort los.
Nur das,
da ist null Langeweile.
Eben, siehst du, sowas, das, aber das alles hat der Alte für mich halt nicht, überhaupt nicht erfüllt.
Der vorige,
ja. Ja, der vorige.
Die haben,
und deswegen,
die haben
wo so ein bisschen, ist denn inhaltlich überhaupt der Anschluss? Also wo knüpfen die da an?
Also die haben so ein bisschen diese Spielberg-Taktik beim ersten gemacht, dass sie auch Godzilla irgendwie, glaube ich, nur in den letzten 15 Minuten gezeigt haben und vorher war ja alles so ein bisschen Spannungsaufbau. Also
ja.
Also alleine schon deswegen das ist der ist Film also schon ziemlich lame gewesen. Naja, du weißt ja, wie der Weiße Hai gedreht worden ist und wie viel Screentime der Hai letztendlich hatte, oder? Also das ist für mich so die Spielberg-Taktik.
Okay.
Nur so ein bisschen anteasen und dann so die Spannung halt im Unterbewusstsein. Aber was bei der Weiße Hai geklappt hat, hat bei Godzilla bei dem ersten Teil halt nicht geklappt. Hier hat Nora aber recht, hier war sofort Action und Bambule. Und insofern, da ich ja Skull Island auch sehr gut fand.
Ich auch.
Den mochte ich zum Beispiel als Popcorn-Film. Und ich gesagt habe, okay, wenn die beiden dann gegeneinander clashen, will ich dann schon auch komplett alles sehen. Deswegen bin ich jetzt ohne Vorurteile vom ersten Teil, bin ich jetzt einfach in den zweiten reingerannt. Beim ersten Teil haben wir noch Aaron Taylor-Johnson aus Kick-Ass und Elizabeth Olsen mitgespielt. Die konnten tatsächlich terminlich nicht. Und deswegen haben sie mal die Besetzung komplett umgeschmissen und haben komplett neue Gesichter dahingestellt.
Heißt das, die haben die Rollen umbesetzt oder einfach neue Charaktere etabliert? Nee.
Das waren neue Charaktere, die etabliert worden sind und die beiden Hauptakteure aus dem ersten Teil spielten dann keine Rolle mehr.
Und wo ist,
ist aber nicht schlimm.
Inhaltlich der Anschluss?
Fragst du jetzt gerade nach Inhalt von Godzilla?
Ja.
Nora, sag mal bitte was.
Nein, weil also wenn du schon sagst, dass das als Franchise für dich funktioniert und du möchtest dann auch alle gesehen haben und so weiter, muss es ja irgendwo einen Gesamtkontext geben.
Ja, es geht schon darum, dass, also wie gesagt, ich weiß nicht genau, ob ich den ersten Teil gesehen habe und wenn ja, wann und wie ich wann,
kann
ich
mich
auch nicht dran erinnern. Aber was bei dem zweiten Teil klar wird, ist, dass halt unterschiedliche Menschen, ich muss aufpassen, nicht zu spoilern, unterschiedliche Menschen mit ihren unterschiedlichen Beweggründen dieses und andere Monster benutzen wollen, natürlich um die Welt zu beherrschen oder kaputt zu machen oder zu retten.
Mhm.
Und das ist ja im Prinzip immer das Gleiche natürlich.
Okay.
Und genau da setzt es an, wo im ersten Teil offensichtlich sich dieses Ehepaar getrennt hat, weil bei der letzten großen, bei dem letzten großen Godzilla-Angriff auf San Francisco ist halt der Sohn der vierköpfigen Familie verstorben. Und der zweite Teil fängt dann damit an, dass man sieht, dass die Eltern getrennt leben und die Tochter erwachsener ist, gespielt von Millie Bobby Brown von Stranger Things.
Mhm.
Die dann aber
gut
auch.
11.
So, genau. Und die auch fast so eine ähnliche Rolle hat. Also, sie ist ein wahnsinnig cooles, mutiges Mädchen, was sich alles traut, was
natürlich
man sich trauen kann.
Ist tatsächlich ihr Langfilmdebüt. Die hat,
ja,
noch nicht in, ja, die hat noch nicht in einem Langzeitfilm mitgespielt.
Ja, super Debüt. Macht sie richtig gut. Auch sehr klassisch, so ein Teenie on the Run, aber macht sie gut. Und
Teen on the Run.
Die ist dann halt auch so dazwischen, muss ich zwischen Mama und Papa entscheiden. Und Mama und Papa haben natürlich unterschiedliche Beweggründe, mit den Monstern zu arbeiten oder gegen oder für etwas. Gott, ist das schwer nicht zu spoilern.
Ja, siehst du?
Und viel mehr ist nicht Story natürlich.
Ja.
Also nee, mich erwartet auch, man ja auch nicht.
Mich hat auch nur interessiert, inwiefern es da überhaupt eine Verbindung zu dem davor gibt.
Es gab schon so ein paar Anleihen, aber der Film steht schon für sich. Also was Nora meinte,
ja, man muss den
Vorgang überhaupt nicht gesehen haben, um da jetzt irgendwie klarzukommen.
Okay.
Also ich habe ehrlich gesagt auch nicht, ich habe jetzt ein paar Godzilla-Filme gesehen und habe jetzt nicht darauf geachtet, dass die jetzt chronologisch bei mir sortiert sind und scheiße, mir fehlt jetzt der 14. oder so, wenn ich jetzt den 17. sehe. Also ist, glaube ich, nicht so tragisch, man kommt rein.
Nee, aber wenn du jetzt sagst, Skull Island ist quasi der Vorgänger von dem, was dann noch kommt aus King Kong Sicht und jetzt der mit Bryan Cranston, wie hieß der denn schlussendlich? Wir sprechen die ganze Zeit von dem Godzilla mit Bryan Cranston.
Der hatte einfach der Godzilla
hieß,
1.
Nur, nee, der hieß tatsächlich nur Godzilla, glaube ich.
Ah ja?
Der hatte, glaube ich, keinen Untertitel, wenn ich mich nicht täusche.
Verrückt. Na gut.
Vielleicht jetzt wieder Halbwissen, aber
ich weiß es auch nicht.
Damit glänzt
einigen wir uns mal darauf.
Ja. Mhm. Wir sagen jetzt einfach Godzilla.
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 Das ist zum Beispiel auch so ein überklassisches Ding, was, glaube ich, 17 Mal, wenn ich den nochmal gucke, würde ich da gerne mitzählen. Das ist auch so, dass dann Ken Watanabe guckt irgendwo hin, auf den Fußboden oder auf den Tisch oder auf den Schrank oder irgendwo hin und dann hörst du ein Geräusch, Schritte von mir aus und die Kamera geht so ganz langsam auf sein Gesicht und er guckt dann so ganz langsam hoch mit dramatischem Blick. Pause, Pause, Pause. Godzilla.
Aber hallo.
Das passiert, glaube ich, wirklich 17 Mal in dem Film. Okay. Und jedes Mal ist man so. Oh, geil. Es ist wirklich so schön.
Jetzt sind wir kurz bei der Besetzung. Also außer Millie Bobby Brown haben wir ja einige bekannte Gesichter aus Serien. Kyle Chandler kennt man zum Beispiel aus Bloodline, Vera Farmiga aus Bates Motel, Norma Bates, dann spielt Charles Dance mit aus Game of Thrones, Thomas Middleditch, die Hauptrolle aus Silicon Valley, also richtig bekannte Serienleute, zudem hat man noch Hochkaräter wie David Strathairn eingeladen, Ken Watanabe wurde gerade erwähnt und Sally Hawkins ist dabei, die ja schon mal neulich irgendwie Bekanntschaft mit einem Monster gemacht hat, also wir reden von Shape of Water. Jetzt ist es halt ein größeres Viech.
Bisschen.
Ja. Oder mehrere.
Aber da läuft nichts zwischen den beiden. So viel kann ich schon mal spoilern. Es läuft nicht zwischen Godzilla und Sally Hawkins.
Jetzt haben wir nicht die Triangel betätigt.
Nee.
Ich glaube, es ist zu verkraften.
Regie Michael Dougherty, bis jetzt nicht so in Erscheinung getreten, hat vorher nur diesen Krampus-Film gedreht, diesen komischen Weihnachtsmonster-Film, den ich nicht gesehen habe.
Ich auch nicht.
Du auch nicht?
Nein.
Ist aber als Autor tatsächlich relativ aktiv, hat X-Men Apocalypse geschrieben und hat auch in Superman Returns mitgemacht 2005. Aber so regiemäßig hat er jetzt noch nichts groß gemacht.
Okay.
Ja, ist halt ein geiler Popcorn-Film. Also ist schon, total. Da wird einiges aufgefallen. Also jeder kämpft irgendwie gegen jeden und da kommen böse Monster und Godzilla ist diesmal...
Der Sound ist auch gut gemacht.
Ja, der Sound.
Also jedes Monster hat auch irgendwie so seine eigene Soundwelt. Also wenn du im Hintergrund dann schon eine bestimmte Abfolge von Tönen, so ähnlich Darth Vader-mäßig, das ist ja dann, du hörst so eine bestimmte Harmonie und dann weißt du, gleich ist Darth Vader irgendwo um die Ecke. Und du hörst dann bestimmte Geräusche oder Melodien und weißt, dieses eine Monster kann nicht weit weg sein. Das ist ziemlich geil.
Bei Mothra hörst du natürlich dieses Pfeifen da, dieses Quietschen von der Motte halt. Also ist schon ganz nice gemacht auf jeden Fall.
Ich mochte das. Klingt... Also jetzt bin ich neugierig, wie viele von den Viechern dann tatsächlich da in Erscheinung treten. Ne?
Millionen.
Klingt jetzt schon nach einigen.
Also es wurde in so einer Szene wurde ja so eine Landkarte gezeigt, wo die ganzen Monster letztendlich versteckt sind. Da war unter anderem auch Deutschland
München,
vertreten.
München, genau.
Und Schottland war zum Beispiel, das fand ich ganz interessant, war zum Beispiel an der Stelle markiert, wo das Monster von Loch Ness zum Beispiel hausen könnte.
Natürlich.
Aber es sind natürlich nicht alle Monster von dieser Karte aufgetaucht, aber einige. Ja, jetzt eine Zahl.
Also ich glaube, warte.
94?
Doch, 4 oder 5 sind so ungefähr die Hauptmonster.
Genau, dann kamen aber noch so ein paar.
Da wird noch unterscheidet.
Und die sind aber alle grandios gemacht. Ja. Also jedes für sich ist so schön.
Bei der Oscarverleihung für Monster wird es dann für die Nebenmonster auch noch eine Kategorie geben.
Ja.
Für die beste Nebenrolle.
Ich würde abstimmen.
Also sind so, insgesamt sind es, glaube ich, an die 10 bis 12, würde ich sagen.
Okay. Aber das heißt, CGI-Fans kommen auf ihre Kosten.
CGI-Fans kommen auf ihre Kosten, weil Godzilla war tatsächlich niemals aufwendiger und spektakulärer in Szene gesetzt als hier.
Ich bin sogar manchmal der Meinung, dass der verschmitzt in die Kamera guckt.
Stimmt.
Also Kamerablick von
läuft Godzilla. So lang, und dann gab es wirklich, entweder war es ein Glitch oder es war Absicht, dass er so sozusagen sich so seitlich dreht und dann so komplett frontal zu sehen ist. Und dann gab es so einen kurzen, wie heißt es, Sprung-Zoom, also es war richtig so zup, so rangezoomt, wie so ein Insta-Filter. Und ich dachte, okay, hat Godzilla gerade jetzt ein Selfie gemacht.
Hast du mal geguckt, ob Godzilla vielleicht seinen eigenen Instagram-Account hat? Da macht er bestimmt so ein paar Selfies.
Super. Ich fand's so großartig.
Also das wäre ja seltsam, wenn das ein Glitch wäre.
Ich weiß
oder
nicht.
Irgendwas.
Also vielleicht war
also es kam schon, es kam schon ein bisschen so von wegen.
Vielleicht
so,
war es Absicht.
Was wollt ihr Penner eigentlich gerade hier so? Also er hat schon manchmal so diesen, er hat schon manchmal was Menschliches gehabt so in der Mimik und so. Ja, so ein bisschen was Verschmitztes.
Verschmitzt.
Aber nochmal, also es war ein mega aufwendiger Film. Das Budget vom ersten Teil waren ja 170 Millionen und eingespielt hat er 340 Millionen. Also nee, der Teil hat jetzt gerade 170 Millionen gekostet, 340 eingespielt. Der vorige war noch erfolgreicher, aber ich meine, der läuft ja noch im Kino. Der hat 160 Millionen gekostet und hat 530 Millionen insgesamt eingespielt und dadurch war natürlich klar, dass sie da nochmal eine Fortsetzung hinterher schieben. Also man sieht dem Film schon an, dass er ein bisschen was gekostet hat.
Okay, ja, es, bei 170 Millionen kann man das erwarten.
Sollte man sehen, oder? Es sagt auch einiges aus, dass bei IMDb hat er nur 6,6 gekriegt, was ja eher dünn ist.
Das gucke ich mir nie an.
Und was ich interessant finde, Rotten Tomatoes gibt es ja zwei Bewertungen. Einmal von denen selber und dann die Audience-Bewertung. Und die Rotten Tomatoes-Bewertung liegt bei 39%. Das ist ziemlich kaggy. Die Audience-Bewertung liegt bei 86%. Also ist schon eine Kluft auf jeden Fall dazwischen, wo man sagen kann, okay, Da sind die hier unsere Leute, die in die Hände klatschen, so wenn die Monster gegeneinander clashen.
Ja.
Und wenn die sich so gegenüberstellen und dann sind so die Lees, die sagen, nee, ich möchte das nicht, das ist keine Kunst.
I hate you, not joking.
So viel dazu.
Oh, okay.
Not joking.
Not joking.
Ja.
Like, you know, like. Uh-huh.
Also guck dir den ruhig an, der ist...
Als wäre ich überhaupt nicht für Popcorn-Kino zu haben. Also weißt du, wir haben nun wirklich schon oft etabliert, dass mein Humor echt auch ziemlich weit unten zufriedengestellt wird.
Ja, insofern, ein bisschen zu weit unten für meinen Geschmack, aber ich weiß, was du meinst, ja.
Siehst du, ich würde einfach sagen, die Range ist entsprechend groß.
Die Range ist riesig, ja.
Ja.
Kann man nicht anders sagen. Wollen wir ein bisschen spoilern über Godzilla?
Oh ja.
Okay, Nora, dann hau raus. Jetzt darfst du... Ach so, einmal mal die Trinkerl bitte. So.
So.
Die Spoiler-Triangel. Lee, willst du dir die Ohren da zuhalten, damit du dir sämtliche Spannung noch vor...
Oh nee, stimmt. Eigentlich möchte ich eher, dass er sich den auch anguckt.
Er wird die nicht sehen, ich sag's dir jetzt schon.
Ich werde mir den definitiv angucken, aber...
Aber dann dürfen wir dich doch jetzt auch nicht spoilern.
Möchtest du kurz aufs Klo gehen? Wir rufen dich dann, wenn wir fertig sind.
Wir klopfen zweimal gegen die Wand, wenn du wieder rauskommen darfst. Das ist
jetzt Klopfzeichen vereinbaren.
So in drei Stunden oder so.
Nee, wir machen diesen Mottenschrei so, dann kannst du wieder rauskommen, wenn wir diesen Mottenschrei machen.
Ihr habt doch vorhin schon gesagt, dass das bei so einem Film mit der Handlung und so weiter, also würdet ihr mir den Film ruinieren, wenn ihr jetzt über diese Spoiler sprecht?
Ich würde sagen, nein. Ist ein Popcorn-Film. Ist Godzilla, ja, also stimmt. Ist jetzt
eben,
kein...
Ist nicht. Und wie gesagt, da passieren halt so viele Sachen, die so... klassische Filmszenen sind, wo man genau weiß, okay, der schafft es halt noch rechtzeitig aus dem Flugzeug raus, bevor das Flugzeug die Klippe runterstürzt.
Ja, so, siehst du, deswegen, ich glaube, ich kann es verkraften.
Okay.
Du kannst es verkraften. Oh, ja. Na, dann Feuer frei.
Ich soll anfangen.
Ja, Mann. Jetzt musst du dich zurückhalten, meine ganzen Spoilern, jetzt fällt dir keiner ein, oder was?
Hey, ich bin überfordert.
Willst du mich verarschen?
Womit fange ich an, womit fange ich an?
Pass auf. Also, was mir besonders positiv aufgefallen ist, was, glaube ich, ein harter Spoiler ist, ist, dass also Godzilla ja offenbar...
Godzilla, bitte.
Godzilla. So ein überkrasses Lebewesen ist, das sich überall Energie rausziehen kann. Also die finden innerhalb dieses Films raus, dass der in so einem unterirdischen, ehemaligen Dorf, was so ein bisschen aztekenmäßig aussieht oder so...
So Atlantis-mäßig, ja, so ein bisschen.
Das ist sozusagen, wir haben es liebevoll in der Nachbesprechung die Ladestation genannt. Mhm. Also da geht der irgendwie unter Wasser, unter Meer irgendwie rein und legt sich da auf so ein riesengroßen tempelartiges Ding und macht da sozusagen Mittagsschlaf, ja, und lädt da dann seinen Akku auf, wenn er verletzt war. Und er hat aber ungefähr 47 Möglichkeiten, seinen Akku aufzuladen. Also auch.
Aber was sind denn da die Energiequellen? Also woher bezieht er das?
Achso,
das wird nicht erklärt. Okay.
Das nehmen wir einfach hin, dass Godzilla da schläft und deshalb
denke,
dann
der
wieder
Erdkern.
Fit ist danach.
Er kriegt seine Energie durch den Erdkern, so habe ich es mir halt eingeredet.
Ja, natürlich.
Deswegen so tief unterm Wasser.
Ja. Und Ken Watanabe...
80.000 Meilen unter dem Meer.
Ja, da liegt er. Und Ken Watanabe muss sich dann auch opfern, um auch noch mehr Energie auf Godzilla zu übertragen, indem er dahin läuft mit einer kleinen Nuklearbombe.
Also was mich in manchen Szenen ein bisschen gestört hat, ist, du weißt halt in bestimmten Momenten, wo du weißt, okay, jetzt wird's richtig eng oder jetzt ist es gerade kurz davor, dass einer wirklich um die Ecke gebracht wird. Passiert es halt nicht, sondern...
Du weißt, Godzilla ist eh immer da und rettet
Godzilla
alle.
Godzilla ist da und rettet alle, ja, oder halt einer von den guten Monstern kommt dazwischen und rettet Godzilla oder sonst was. Also immer,
aber
wenn
genau
du denkst...
Aber genau das ist das, was ich meine mit so klassischer Film.
Ja,
also
stimmt.
Wie gesagt, der könnte genauso 67 rausgekommen sein.
Okay.
Was ich vorhin erwähnt habe, dieses mit dem, der rote Strich am Hals wird immer größer und du weißt genau, das fiese Monster Zero, das ist so ein dreiköpfiger Drache. Ich habe vergessen, wie das Vieh original heißt.
Ich habe es auch
Monster
vergessen.
Monster Zero, glaube ich, ist der Name.
Heißt also, ja so, okay.
Das ist wie so ein Drache mit drei Köpfen und zwei Schwänzen. Demzufolge natürlich richtig fies, weil drei Köpfe dreimal beißen.
Klar.
Und,
die auch nachwachsen übrigens.
Genau, das ist auch übergut. Weil Godzilla die natürlich abbeißt. So. Und dann innerhalb von 2 Sekunden.
Schwupp, okay.
So kokoonmäßig. Und dann, dann reißt der eine Kopf so praktisch diese Haut ab von dem nachgewachsenen Kopf.
Oh,
und so.
Shit.
Das ist ganz geil.
Und du siehst halt natürlich kleine Millie Bobby Brown steht da. Und Monster Zero mit den drei Köpfen steht da, brodel, brodel, brodel. Und du weißt genau, gleich kommt dieser fiese rote Strahl, der sie töten wird. Und dann weißt du aber auch genau, in der richtigen Sekunde wird natürlich von rechts Godzilla kommen und das Ding kaputt machen.
Mhm.
Du weißt genau, dass es so passiert, aber du findest
aber
es trotzdem geil, wenn es passiert, weil du dich so freust einfach.
Natürlich.
Also so geht's mir einfach. Ich finde es immer großartig.
Ja, hast du sonst noch irgendwas zu spoilern? Also es gab diesmal tatsächlich auch wieder Avengers-mäßig nach dem Nachspann, gab es noch einen kleinen Hint.
Wir waren beide auch, glaube ich, die Einzigen, die sitzen geblieben sind, ne?
Da saßen, glaube ich, noch zwei Leute insgesamt von 100, ja, die da noch irgendwie sitzen geblieben sind. Die haben nicht damit gerechnet. Aber ich wusste es tatsächlich, weil beim ersten Teil gab es nämlich schon nach dem Nachspann eine Szene. Mhm. Das kenne ich sonst von den Godzilla-Filmen nicht, aber bei Skull Island und bei dem ersten Godzilla hatten die, glaube ich, auch so eine Nachspann-Szene.
Und die weist ja direkt darauf hin, dass es noch einen weiteren Film geben wird.
Ja. Das mit King, also hier Kong ist ja auch aufgetaucht auf dieser Landkarte. Mhm. Diese Skull Island-Insel wurde ja auch da eingezeichnet, insofern.
Irgendwas,
also theoretisch können sie auf jeden Fall ein Franchise machen aus 20 Filmen.
Ja.
Diesen ganzen.
Und die Frage ist dann aber, Figuren. Sind Godzilla und Kong dann,
Godzilla!
Sind die dann Freunde oder Feinde? Weil das ist auch eine so schöne Szene, die so ein bisschen spoilermäßig ist, weil Godzilla ja sozusagen dann geholfen hat, diese ganzen Monster in Schach zu halten, beziehungsweise das eine Monster Zero, das gerne die Weltordnung durcheinander bringen möchte.
Godzilla ist der Sheriff in dem Szenario.
Genau, er ist sozusagen einfach der Big Boss, der alles wieder hinkriegt, zusammen mit seinen anderen Monster-Kumpels. Und da kommt dann immer wieder in den letzten 3 Minuten oder so dieses Long live the King und lalala.
Bow to the King.
Genau, bow down.
In dem Fall Godzilla oder was?
Klar,
ja.
Es kann nur ein King geben.
Ich versuche hier gerade der Handlung zu folgen.
Wer ist denn sonst der King? Die Motte oder was?
Die Motte.
Deine Mutter.
Die Motte ist auch schön, ein Schmetterling.
Bow to the King.
Und dann kommt mehrmals die Aussage so, na, zum Glück war er auf unserer Seite. Mhm. Pause. Dieses Mal. Also man weiß nicht, ob Godzilla jetzt Kumpel bleibt mit den Menschen oder ob Godzilla im nächsten Teil dann schon wieder sagt, pass mal auf, ihr Pissnelken, ich mach euch alle platt. Weiß man nicht.
Also da der politische Fähnchen im Wind.
Genau, aber da der nächste Clash Godzilla vs. Kong heißen wird, gehe ich mal davon aus, dass die beiden jetzt nicht Hand in Hand ins Kino gehen werden, sondern da wird schon ein bisschen geclashed, würde ich sagen.
Okay, ich freue mich drauf.
Kann ich mir vorstellen. Sonst
klatscht dann wieder.
Wäre schon sehr überrascht. Ja, dann können wir auf jeden Fall den Spoiler-Teil abschließen. Und was wir jetzt noch machen müssen, ist natürlich unsere spektakuläre Punktevergabe. Die schieben wir natürlich noch hinterher. Euphorie, Nora, ist ja immer so, also das muss man dazu sagen, für Nora ist entweder komplett scheiß und da wird nur gepöbelt während des ganzen Films. Mhm. Oder es ist halt der übergeilste Film der Welt. Also so ein bisschen
ich
so
bin diese, selten in der Mitte.
Ja. Diese Grautöne in der Mitte ist eher nicht so deins. Dann erzähl mal.
Euphorie, Nora ist voll mit 10 Punkten am Start.
Euphorie, Nora gibt 10 Punkte. Nee. Okay. Also
geil, ich will ihn sehen. Also,
siehst du, wir haben es geschafft.
Wir haben es geschafft. High five.
Ich muss euch enttäuschen, ich wollte ihn davor schon sehen. Ich weiß nicht, wieso du mir die ganze Zeit unterstellst.
Wir wollten uns jetzt auf die Fahne schreiben, dass wir es geschafft haben, dich zu überzeugen.
Jetzt hat Monokeli hat jetzt hier so ein schlechtes Gewissen, dass er uns jetzt versucht zu überzeugen, dass er den sowieso gucken wollte.
Hast du jetzt
Monokeli
wegen Monopoly?
Aber ist ein gutes Wortspiel, oder?
Mörder-Wortspiel, ey.
Ja,
Alter,
das habe ich tatsächlich seit 3 Monaten vorbereitet.
Ein Jingle für schlechte Wortspiele, da bist du so weit vorne, Alter.
Schlechte Wortspiele? Entschuldigung?
Aber sowas von.
Entschuldigung? Jetzt müsste ich mein Monokel mal kurz abnehmen.
Entschuldigung?
Monokeli.
Die ganze Zeit. Entschuldigung?
Meine Punkte sind 7. Ich gebe 7 Motten im Schuhschrank.
Aber es ist ja für dich fast wie meine 10. Also
7, ist schon
7 Punkte bei dir ist schon ordentlich.
7 ist schon gut. Ja. Also ist ein guter Popcorn-Film auf jeden Fall. Mhm. Ist schon nice. Kann man.
Aber es ist trotzdem, also zwischen 7 und 10 Punkten ist ja linear Welten.
Ja, aber.
Ich bin auch nicht Euphorie-Guess.
Eben, aus Erfahrung, dadurch, dass wir beide sehr oft zusammen ins Kino gehen, 7 Punkte ist für Guess wirklich schon sehr hoch in der Wertung. Der ist oft eher so am Rumkrepeln und sagt, naja, ich schwank noch so zwischen 4,5 und 6,5. Mhm.
Ja.
So, also er ist da wirklich noch ein bisschen penibler bei der Punktevergabe. Wie gesagt, ich bin da wirklich komplett Emotions-Nora und finde entweder überscheiße oder nur geil bin. Ich glaube, ich gebe immer nur 2 oder 10.
Nora ist eher im Zweifelsfall ein bisschen Däumchen auf die Waage noch mit drauf.
Ja.
Und ich glaube, du gibst pro Jahr bestimmt irgendwie 6, 7 Filme, kriegen auf jeden Fall von dir 10 Punkte. Mhm. Bei mir sind es ja irgendwie alle 3 Jahre mal ein Film, der irgendwie 10 Punkte kriegt. Also da sieht man schon irgendwie die...
Na, 7 ist bei dir schon was Ordentliches.
7 ist ordentlicher. Und 8 ist schon sehr, sehr gut. Und ja, sehr, sehr gut jetzt für Godzilla 2, weiß ich nicht. Vielleicht schafft's ja. Ich glaube, Kong hatte tatsächlich 8 Punkte gekriegt von mir.
Mhm.
Den fand ich sehr, sehr gut.
Sehr, sehr gut.
Also so guter Popcorn-Film.
Ja.
So viel zu Godzilla.
Godzilla.
King of the Monsters. Bow to the King, Bitch.
Ich bin sehr gespannt.
Kannst aber sein.
Ja, bin ich.
Bow to the King, Bitch, war übrigens auch an dich gemeint.
Worauf ist das jetzt ein Hinweis?
Er verbeugt sich übrigens gerade, ja, für diejenigen, die es nicht sehen. Also er sieht es ein. Er hat seinen Herrscher gerade anerkannt. Okay, schließen wir Godzilla an dieser Stelle ab. Bevor du hier noch irgendwelche komischen Jingles reinhaust, will ich mal reingrätschen.
Sehr schön. Also ab zum nächsten Thema.
Und bei dem waren wir sogar alle zusammen drin.
Ja, das, was ich vorhin kurz angerissen habe, wir waren tatsächlich in dieser Konstellation auch im Kino. Mhm.
Korrekt. Was haben wir denn geguckt?
Was haben wir geguckt? Rocketman haben wir geguckt.
I'm a Rocketman.
Ja, es ist so krass, es ist leider, der Titel lässt nicht verhindern, dass die Leute unaufgefordert lossingen. War im Film ähnlich.
Was ja gut gewählt ist, ja, weil jeder sofort was im Hinterkopf hat, wenn er das Wort hört oder sieht, hat jeder sofort eine Melodie im Kopf. Das ist ja ziemlich clever eigentlich.
Ist es denn so,
definitiv.
Ist es so ein mega, mega, mega Hit?
Fast also, wie klar, mit Bohemian Rhapsody, ne?
Die haben ja so mit Musik zu tun, aber ist Rocketman jetzt so, keine Ahnung, dass jetzt jeder den kennt? Das würde ich jetzt nicht unbedingt
sagen. Ich glaube, der gehört schon zu den Elton John Songs, die man.
Ja, genau, gehört kennt. Zu, aber ist jetzt, glaube ich, nicht der erste. Ich glaube, der erste Elton John Song, der jedem wahrscheinlich einfällt, ist Candle in the Wind.
Ich denke, das ist generationsabhängig.
Ja. Nee, ich glaube, es ist tatsächlich Circle of Life. Das ist, glaube ich, sein. Das ist, glaube ich, der, den
König
alle
König der Löwen, ja, stimmt. Ja. Hab ich
der König der Löwen Song also, ist, glaube ich, schon der
ganz
größte.
Ehrlich, ich glaube, wenn du Leute 60 plus fragst, sind bei beiden nicht. Sind die bei beiden
nehmen dann
nicht
die
dabei.
70s. Die nehmen dann die
ja,
70s.
Ja, denke ich auch, ja.
Okay. Und wenn du dann wieder hier so Kim Kardashian fragst, die kennt Rocketman wahrscheinlich nicht als Song.
Nee, eben.
Ja.
Für die ist es dann im besten Fall Candle in the Wind.
Im besten Fall, genau. Ach ja.
Charmant formuliert.
Ja, sei es drum. Wir waren in der Formation im Kino und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt.
Ja, wir haben gar nicht groß drüber geredet, aber...
Na eben.
Es hat so ein bisschen rausgescheint, dass du nicht ganz unserer Meinung warst.
Naja, weil Nora sehr euphorisch war.
Überraschung!
Und du halt gar nicht euphorisch.
Und auch bei diesem Film gleich wieder, ey, ich möchte nochmal rein. Insofern kann man da ja jetzt nach dem Gespräch gerade eben schon erahnen, in welche Richtung das geht, punktemäßig.
Es war tatsächlich die gleiche Reaktion wie nach Godzilla, dass du gesagt hast. Ja. Weil Godzilla hast auch gesagt, du willst sofort nochmal rein, du willst nochmal gucken.
Ja, deswegen.
Das war aber Zufall.
Ich ahne, was da kommt.
Und ihr dürft jetzt nicht denken, dass ich immer der Überspacko bin, der jeden Scheiß feiert und immer klatscht und nochmal rein will. Das war
ich kenne
Zufall, dass da jetzt zwei von diesen sehr emotions-Nora-Filmen.
Liebes Publikum, sie ist nicht immer eine Überspacko. Ab und zu gibt sie auch mal zwei Punkte und pöbelt gerne in Filmen, die ich zum Beispiel sehr gut fand.
Gibt's auch.
Predator, sage ich nur. Predator Upgrade. Aber gut. Wir sind ja jetzt bei Rocketman.
Ja.
Rocketman hat 7,7 gekriegt für, bei IMDb.
Ja.
Von der Bewertung. Mhm. Taron Egerton spielt die Hauptrolle, mittlerweile ja ein guter Homie von Elton.
Hat ja, super.
Haben ja zusammen Kingsman gespielt und nicht nur das, in diesem Animationsfilm Sing.
Bei Sing hat er auch...
Genau, hat Taron Egerton I'm Still Standing gesungen praktisch.
Schon vorbereitet.
Also nachdem wir uns jetzt wieder den kollektiven Hass der Filmgemeinde abholen, ich glaube, der Mensch heißt Egerton.
Egerton?
Aber...
Das weiß ich nicht, da bin ich mir nicht sicher.
Da dürfen wir jetzt spekulieren...
Ich hätte jetzt gesagt, dass wenn er Egerton heißen würde, dass er wahrscheinlich dann mit einem Doppel-G geschrieben würde. Werden
doch,
wollen
oder?
Würde.
Ich glaube, nee, der wird mit Doppel-G geschrieben.
Er wird mit Doppel-G geschrieben.
Glaube ich.
Ich glaube, er wird nur mit einem G geschrieben. Und ein G ist für mich Egerton.
Ja.
Ich sehe schon, wir werden gleich halt wieder währenddessen hier recherchieren. Aber ich glaube auch, dass er mit einem G geschrieben wird.
Ich weiß nicht.
Wie auch immer. Einigen wir uns auf Taron.
Der gute Taron, genau.
Eggsy.
Wir sind jetzt in, genau, wir sind jetzt.
Ja, stimmt.
Eggsy. Wir sind beim Du.
Naja, jedenfalls, wie du gerade gesagt hast, der hat schon des Öfteren, gab es da eine Verbindung zu Elton John?
Homies.
Trotzdem war er beim besten Willen nicht die erste Wahl.
Ich weiß, wer die erste
für
Wahl war.
Für dich oder für hier?
Insgesamt in dem ganzen Prozess, ja. Nicht für mich. Für mich. Ich
du hast wieder irgendwo in irgendwelchen Blogs geforstet und weißt, wer die erste Wahl war?
Nee, das ist sogar tatsächlich
ist
auf IMDb,
okay,
ist es einigermaßen
auch
bekannt. Also weil der Film war ewig in der Vorbereitung, also das hat Jahre gedauert, bis der zustande kam. Und tatsächlich war sehr lange Tom Hardy die erste Wahl.
Ja.
Und da gab es dann terminliche Schwierigkeiten. Aber da standen ein paar Leute auf der Liste. Also
James McAvoy.
Eben, James McAvoy sollte das auch mal werden.
Daniel Radcliffe war im Gespräch.
Auch
aber,
der,
weißt du denn, wer Eltons Lieblingswunschkandidat war damals, 2012 ungefähr war das? Bei wem er gesagt hat, wenn sein Leben verfilmt wird, will er, dass er ihn spielt.
Das steht bestimmt irgendwo hier auf meiner Liste.
Jetzt hat er so
ich
eine Liste.
Ich werde nicht nachgucken.
Nora, weißt du
es?
Nein, ich weiß es nicht.
Ich gebe euch einen Tipp.
Beantworten
gib mal einen Tipp.
Elton John selber hat sich diesen Wunsch quasi erfüllt und hat diesen Mann in einem seiner Videos besetzt als Elton John. Mhm. Das ist ein relativ neueres Video.
Ach so, Justin Timberlake war sein.
Richtig.
War sein
wirklich?
Wunsch. Auch Justin, das steht bei IMDb, ist es ja nicht so.
Justin Timberlake war sein Wunschkandidat. Und er hat ihn ja in einem Video von ihm auf jeden Fall auch besetzt.
Ja, und die Info ist aber eben von 2012, also beziehungsweise der Wunsch von Elton John, dass Justin Timberlake ihn irgendwann verkörpert, das stammt eben von 2012.
Das ist ja schade, dass das nie geklappt hat.
Da war er ja noch nicht so Bro mit Taron.
Nee, zumal eben dieser Film auch erst 2013 in den Präproduktion gegangen ist, also in Vorbereitungsphase, ne? Und da war dann aber auch schon einen Monat später eben Tom Hardy auf dem Zettel.
Mhm.
So, deswegen,
den ich mir auch gut vorstellen
Also bei besten Willen, ich kann mir Tom Hardy überhaupt nicht als Elton John vorstellen.
Voll.
Was ist denn das für eine
Tom
Besetzung?
Tom Hardy kann alles.
Das ist so ein bisschen, ja, das klingt für mich ein bisschen
die
wie...
Die weibliche Meinung, glaube ich, generell über Tom Hardy, dass er halt einfach alles spielen kann.
Nein, nicht nur, weil er schön ist. Ich mag ihn auch in hässlich.
Ja,
ich mag ihn auch in Bronson.
Ja,
Tom Hardy kann einfach alles.
Ja, Frage, aber als Elton John, also...
Doch.
Also wenn Tom Hardy jetzt Conchita Wurst spielen sollte, dann sage ich auch erstmal, was ist denn das für eine komische Besetzung und eine komische
Idee?
Er
kann alles.
Okay.
Ja.
Der Prinz aus Zamunda?
Alles.
Wie auch immer. Er ist es nicht geworden.
Lassie?
Weil er offenbar bessere Dinge zu tun
Alf.
Hatte.
Alf. Tom Hardy als Alf, ne? Er kann alles.
Würde er auch hinkriegen.
Was halt krass ist, die hatten dann ein halbes Jahr später tatsächlich schon einen Drehplan auch für, also mit Tom Hardy. Die wollten eigentlich Herbst 2014 drehen.
Mhm.
Und dann ist es eben wieder aufgrund von terminlichen Schwierigkeiten mit Tom Hardy und so weiter. Es war wieder alles anders. Und das hat dann echt bis 2018 gedauert, April, bis Paramount das Ding mit Dexter Fletcher als Regisseur auch überhaupt erstmal da grünes Licht gegeben hat.
Mhm.
Also da sind einige Jahre verstrichen und dann haben die erst im August 2018 gedreht.
Also, Dexter Fletcher und Taron waren ja mittlerweile eingespielt, die haben ja zusammen auch Eddie the Eagle gedreht.
Genau.
Das ist ja das gleiche Gespann gewesen wie jetzt gerade bei Rocketman.
Okay.
Ja.
Wobei ich ihn tatsächlich mehr als Schauspieler kenne. Also er hat ja über 100 Schauspielcredits, also Bube, Dame, König, Gras
ja,
und so.
Ja, das ist so abgefahren, ne? Der hat irgendwie 4 Credits als Regisseur und als Schauspieler 107.
Ja.
Also der hat da schon eine Menge gemacht und
schon
witzigerweise, Haus, deswegen, ich glaube, es lässt sich auch nicht verhindern, dass wir hier gleich einen Vergleich ziehen zu Bohemian Rhapsody, weil den hat er ja produziert und dann unterm Strich auch noch Regie geführt. Also, oder zumindest dann, ne, in den Endzügen. Deswegen, also der Vergleich wird da nicht ausbleiben.
Richtig, der große Musikfilm des letzten Jahres gegen den großen Musikfilm dieses Jahres.
So, das heißt, ihr beide fandet den uneingeschränkt gut.
Jetzt hat er da so ein uneingeschränkt dazwischen geschoben.
Ja, natürlich.
Eine ganz miese Nummer.
Ja, dann, oder du fandest ihn gut mit Einschränkungen. Erzähl mir von deiner Einschränkung.
Also ich bin nicht bei 10 Punkten, aber ich fand's gut, dass er nicht diese klassische Musikerbiografie bei dem Queen-Film nämlich nochmal durchgezogen hat, sondern dass die Musik von Elton John ja praktisch so als große Rockoper inszeniert worden ist und dass es so in die Handlung eingewoben wird, dass die Leute am Küchentisch quasi anfangen zu singen, so ohne Vorbereitung, dass es nicht so wie beim Queen-Film war, der sehr realistisch letztendlich in Szene gesetzt worden ist. Oder?
Aber es war ja bei Rocketman trotzdem realistisch und an manchen Stellen ja realistischer als bei Bohemian Rhapsody.
Was?
Weil ich ja zum Beispiel Bohemian Rhapsody auch vorwerfe, wie viele, dass da die Drogen, Alkohol, Opferexzesse zu Lashy-mäßig dargestellt werden.
Ja, der war natürlich zu glatt.
Und das ist bei Rocketman schon tausendmal besser dargestellt, was er für ein Drogenopfer war. Und Alkoholopfer und Sucht.
Ja, das stimmt.
Kram. Also, trotz dieser Musical-Erscheinung sind da schon viele Dinge realistischer, finde ich, als bei Bohemian Rhapsody.
Ja, aber ich meine jetzt diesen klassischen Inszenierungsstil. Also der war ja schon beim Queen-Film, war das ja schon diese lineare Erzählung und so. Und die ganze Geschichte war ja nicht so, da war ja nicht so viel Fantasie drin wie
die
bei
Rocketman. Beide Filme sind nicht linear erzählt, weil die mit einem, das sind beides klassische Flashback-Szenarien.
Mhm.
Also es ist auch für mich tatsächlich prinzipiell rein von der Erzählstruktur her, ist ein identischer Film. Ist der gleiche Film. Die fangen beide mit einem Flashback an, war für mich auch leider im ersten Moment so ein tierischer Upturn, ne, weil ich da so wie Abed in Community in der ersten Szene erkenne, was auf mich zukommt. Das Ding hat sofort einen Namen für mich und dann weiß ich leider, was passiert. So, und das nervt dann im ersten Moment für mich halt. Da kann ich mich natürlich trotzdem drauf einlassen. Trotzdem ist es halt sowohl bei Bohemian Rhapsody als eben auch jetzt bei Rocketman ist exakt das gleiche Ding. Die fangen mit einem relativ späten Punkt in seinem Leben an und dann wird zurückgesprungen und das ganze Ding von vorne aufgerödelt. Und das finde ich in den meisten Fällen halt, es ist inszenatorisch einfach nicht meins, weil ich es nicht elegant finde. Ich finde es zu einfach.
Das hat mich jetzt nicht wirklich gestört.
Nee,
mich
auch nicht. Nee,
das höre ich ja raus. Aber du hattest trotzdem Einschränkungen? Also ich werde da gleich weiter noch drauf eingehen, was mich an dem Film alles stört. Aber
also ein bisschen Einschränkungen hat die schon, aber in erster Linie, was mich sofort in den Film reingebracht hat, ist, dass Taron tatsächlich von der ersten Szene für mich Elton John war. Also er hat ihn, er hat ihn so gut letztendlich dargestellt. Und bei Bohemian Rhapsody hat Rami Malek diesen Charakter eigentlich erst bei der Schlussszene, bei der großen Band-Aid-Szene. Da hat er letztendlich, war ja für mich 100% Freddy. Davor war so Upload, 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 Upload. Ja. Und dann in der finalen Szene war er für mich letztendlich Freddie Mercury.
Ging mir komplett anders.
Und bei Rocketman war es so, von vornherein hat er ihn so unfassbar gut gespielt, dass ich da immer Elton gesehen habe in Jung.
Ja. Hat für mich in beiden Fällen nichts mit dem Schauspiel zu tun, sondern mit der Inszenierung. Ich finde, rein spielerisch haben die das beide auf einem Level gemacht. Ich finde, für mich war auch Rami Malek als Freddie Mercury perfekt. Der hat das wahnsinnig gut gespielt.
Von Anfang an? Weil ich meine, ich fand es auch erst gut gespielt, aber
von Anfang an.
Er ist reingewachsen in die Rolle, wenn es nach mir geht.
Nö. Also, nö. Ist, nein, kann man fast schon.
Nein, das geht so nicht.
Nee, geht nicht, weil auch dieser Film wurde nicht chronologisch gedreht, Guess. Und deswegen ist es Schwachsinn zu glauben, dass der Schauspieler in die Rolle wächst, chronologisch mit der Rolle. Weil du,
woher weißt du das? Dass der nicht chronologisch gedreht wurde?
Weil kaum ein Film chronologisch gedreht wird. Weil du einfach Sets abdrehst und also da, ohne jetzt groß was darüber recherchiert zu haben, behaupte ich einfach mal, dass das auch so war.
Okay.
Das machst du einfach aus Geldgründen. Geld- und Zeitgründen. Deswegen ist, also kannst ziemlich sicher sein, dass der nicht chronologisch gedreht wurde.
Aber nichtsdestotrotz ist es ja eine Meinungssache. Das heißt, die Frage ist, wie es bei mir ankommt und was mein Gefühl ist, wie sich ein Charakter in einer Rolle entwickelt, ist ja unabhängig davon, wie jetzt der Film letztendlich gedreht worden ist.
Nein, nein, weil du sagst, der Schauspieler hat sich in die Rolle gefunden.
Für mich.
So, ja, ja.
Für mich, innerhalb dieses Films.
Finde ich halt witzig, dass das so ankommt, weil dann war es vielleicht auch, da war vielleicht auch das Teil der Inszenierung, dass es beim Zuschauer so ankommt, dass der sich halt selbst als Figur erst findet. So.
Mag sein, dann haben sie es gut gemacht.
Ja, ja,
dann wiederum wäre es ja perfekt aufgegangen, die Nummer, ne? Aber dass es bei dir ankommt, dass der Schauspieler sich da erst so reingefummelt hat über die Dauer des Films, nee, ist halt eigentlich schon von Produktionsablauf her nicht machbar.
Nee, du stellst es so ein bisschen falsch dar. Also es geht darum, dass ich nicht der Meinung bin, dass er da sich reingefummelt hat. Es geht darum, dass ich ihm diese Rolle abgenommen habe im Laufe des Films. Aber das hat gedauert. Es war nicht von der ersten Szene so on top.
Genau,
sondern und daraufhin
habe ich gesagt, das hat nie was mit dem Schauspiel zu tun.
Vielleicht ist es das, was dein Unterbewusstsein brauchte, sozusagen. Also wie man ja eventuell bei Serien und oder Filmcharaktere mal leiden kann oder nicht leiden kann, weil sich das wahrscheinlich in deinem Unterbewusstsein dann dahin entwickelt. Mhm. Und genauso ist es da wahrscheinlich. Aber
ich denke auch, dass Sympathie und solche Geschichten da eine viel größere Rolle spielen, als tatsächlich das, was der Schauspieler da macht.
Weil also ich war da ein bisschen unvoreingenommen. Also ich wüsste jetzt nicht, gegen wen ich da Antisympathie hegen würde. Wenn jetzt
nee, wie sie schon gesagt
hat. Wenn jetzt Ansel Freddie Mercury gespielt hätte, dann könnte ich diesen Kritikpunkt nachvollziehen. Ja. Aber gegen Rami Malek.
Aber es muss ja was trotzdem was Persönliches sein von dir, weil wie gesagt, mir ging es komplett anders.
Okay. Ne? Ja, das meine ich ja. Das ist ja bei jedem.
Nee, genau, klar, das ist so, immer subjektiv. Logisch. Aber jetzt nochmal, um zurückzukommen, den Vergleich zu Rocketman. Also du, für dich hat das, egal ob es jetzt aufs Schauspiel, auf die Inszenierung oder was auch immer zu schieben ist, für dich hat es besser funktioniert, dass er Elton John ist von Anfang an.
Schneller.
Gibst du denn Eggsy Punkte dafür, dass er selbst gesungen hat? Weil das hat ja Rami Malek nicht gemacht. Weil ich finde, das ist nochmal ein krasser Unterschied.
Also zum einen finde ich, ist es stimmlich auch ein Unterschied, ob du Freddie Mercury oder Elton John singen musst.
Aber es ist ja trotzdem,
natürlich kriegt der Props von mir. Ich bin gerade überrascht, ehrlich gesagt, dass Rami Malek das nicht selbst gesungen hat. Aber
wusste nicht?
Nee, komplett. Nö, wusste ich nicht. Ist schade.
Mini-Playback-Show.
Aber ist, wie gesagt, auch, ich meine, da sind schon ganz andere Leute dran gescheitert im Versuch, Freddie Mercury anständig nachzusingen. So, ne? Deswegen kann man ihm vielleicht da schon ein bisschen was einräumen. Natürlich kriegt
schießt
er
noch gegen den Schorsch Michael.
Ich will eben, nein, ich natürlich will nicht kriegt Rami Malek absprechen.
Kriegt
ich
der Props von mir.
Ja, für Eggsy von
natürlich
dir.
Kriegt er von mir, aber der Witz ist, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn es irgendwie umsetzbar gewesen wäre, auch von der Range her machbar, hätte es Rami Malek bestimmt auch getan.
Mhm.
Ich glaube einfach, dass das nicht machbar ist, wie Freddie Mercury zu singen. Wobei Marion Cotillard hat es auch hinbekommen, wie Edith Piaf zu singen. Ne? Ja. Und das ist auch echt nicht
unbedingt. Joaquin Phoenix war auch sehr nah dran.
So, Johnny.
Siehst du, und das sind übrigens auch beides Filme, auf die ich auch noch zu sprechen kommen möchte, weil, also gerade im Vergleich so Music Biopics, ne? Mhm. Das ist nämlich für mich so ein krasses Beispiel für, wie es nicht gemacht werden sollte.
Was, Rocketman?
Ja.
Dann können wir auch über Christoph Waltz reden, als Roy Black, ja.
Und auch Bohemian Rhapsody, ja, können wir auch machen, ja, gerne.
Das wusste ich nicht.
Ja, ja.
Wahnsinn.
Nee, aber da fallen eben Bohemian Rhapsody und Rocketman für mich in exakt die gleiche Schiene. Die sind beide für mich bis zu einem gewissen Level unterhaltsam, aber haben eben nicht die Tiefe, die sie bräuchten, um für mich als so ein Biopic von so einem Künstler wirklich zu funktionieren.
Mhm.
Ja, leider.
Also es ist tatsächlich auch ein vielleicht so ein Wehmutstropfen, dass ich da so ein bisschen deiner Meinung bin, weil ich finde ihn jetzt nicht sehr, sehr tiefgehend. Also mich hat es jetzt nicht emotional berührt, wenn Elton sich da jetzt irgendwie, also wenn er jetzt irgendwie am Tiefpunkt ist oder wenn er jetzt irgendwie depressiv gerade ist, dann ist es jetzt nicht so, dass ich den Film jetzt gefühlt habe, wie jetzt zum Beispiel bei anderen Filmen, wo es jetzt eher ein Drama ist als ein Musikfilm. So. Weil dazu war halt dieses Drumherum und diese Musical-Nummern und so, dazu war das alles viel zu beschwingt und viel zu theatermäßig. Da waren ja teilweise so Pausen dazwischen, ja, wo die eingebaut haben, damit das Publikum vielleicht applaudieren kann. Also so kam mir das teilweise vor. Es war so ein bisschen wie so eine Bühnenshow.
Ja.
Und dadurch sind die gefühlvollen Szenen alle so ein bisschen gestellt und ein bisschen theatralisch.
So, und das ist nämlich auch ein Problem, was ich mit dem Film habe. Der entscheidet sich nicht wirklich für das, was er sein will. Und deswegen ist das so ein, kommt es bei mir eben auch so wischiwaschi an.
Er möchte nicht in eine Schublade gesteckt werden.
Das ist fein, aber für mich funktioniert es dadurch eben nicht, weil du hast, also, guck mal, für mich, wenn ich jetzt sage, es ist so diese Biopics von Musikern aus der Liga, da sind für mich Positivbeispiele eben Walk the Line und Marion Cotillard als Edith Piaf. La Vie en Rose.
Mhm. Ne?
Und hast du ihn gesehen, Nora?
Ich glaube ja, aber auch da bin ich mir mal wieder nicht sicher.
Wahrscheinlich 10 Punkte gegeben.
Vielleicht. Nee,
nein,
so
also
schlecht,
der, mir sowas zu der also Walk the Line, bist du dir sicher?
Ja, da wiederum, den habe ich, glaube ich, ungefähr 547 Mal gesehen.
Ja, weil ich kann mir vorstellen, also bei mir hat nämlich La Vie en Rose einen ähnlichen Eindruck hinterlassen wie Walk the Line, deswegen würde es mich gerade wundern, wenn du vergessen hättest, dass du den gesehen hast.
Hm.
Wie auch immer. Das sind für mich halt.
Das ist bei Nora nicht so, also sie vergisst auch, selbst wenn sie 10 Punkte geben
hat. Ja, will ich ja einräumen, alles fein. Nur für mich geht es um, das sind eben Filme, die so, wo ich erzählt kriege, wie dieser Künstler überhaupt zu dem geworden ist, den dann alle irgendwann gehört und geliebt haben.
Ja,
aber das hast du doch bei Rocketman und bei Bohemian Rhapsody auch.
Aber.
Aha, aber.
Da kommt das Aber.
Ja, weil, und das hat, naja, wahrscheinlich nicht, weil also bei Elton John springen sie ja auch in die frühe Kindheit und so, und dann, aber es wird halt alles so kurz und schnell abgehandelt.
Reginald.
Es ist das Ding, und ich muss da The Hollywood Reporter zitieren tatsächlich, weil ich habe vor ein paar Tagen echt einen interessanten Artikel gelesen, also so eine Rubrik ausgerechnet von Kareem Abdul-Jabbar, der schreibt jetzt für den Hollywood Reporter.
Der
so.
Basketballer.
Der Basketballer. Der,
alles.
Aber du, der hat dann, bringt ja eine ähnliche Qualifikation mit wie wir, so wie ich anfangs schon gesagt habe, jeder darf seine Meinung kundtun. So. Und hallo? Der hat aber tatsächlich, das finde ich eben sehr treffend formuliert, weil das ist auch das Gefühl, was ich so habe. Dieses generelle Ding, dass es jetzt irgendwie in Mode gekommen ist, so Biopics zu machen über Musiker, die sich anfühlen, als würdest du ein Greatest Hits Album hören, bespickt mit irgendwelchen Wikipedia-Einträgen. Also weißt du, es ist so total lustlos irgendwie, dann hast du den Hit und dann gab es noch eine Drogensucht und dann gab es den Hit und dann ist ihm noch das passiert und so weiter. Und das so planlos aneinander geklatscht, eben wie wirklich wie so ein scheiß Wikipedia-Eintrag, aber dieses Gefühl, was es eigentlich verursachen sollte, dass du irgendwo mitfieberst oder bei ihm bist und dann nachvollziehen kannst, was der dadurch lebt, was ihn zu dem gemacht hat, der er dann schlussendlich war, das funktioniert eben bei den beiden Filmen für mich null. Also das, und das macht Rocketman für mich fast noch eine Ecke schlechter als Bohemian Rhapsody, weil die eben diese Momente haben, wo dann plötzlich musicalmäßig einfach jeder aufsteht und lossingt.
Ich liebe das.
Das ist, ja, das ist, wenn das so als Musical inszeniert ist, ist es für mich auch, funktioniert es vollkommen. Aber dann versucht der Film eben auf der anderen Seite wieder hochdramatisch zu sein und seine Drogensucht mal kurz so abzuhaken in einem Pool-Suizid.
Es gab ja
damit dann ja danach wieder losgesungen wird.
Weißt da gab es ja mehrere Stellen zum Glück. Also ich fand wirklich, dass es bei Bohemian Rhapsody so hier, ach übrigens, wir müssen irgendwo, na, da ist der Drogen, jopp, hab ich drinne. Das war schon bei Rocketman ein bisschen mehr und öfter vertreten. Auch diese ja, Orgie, die Szene.
Ja, es war also, öfter.
Und so, dadurch aber, automatisch intensiver, oder nicht?
Aber nee, dadurch für mich noch mehr dieses Hin und Her zwischen wir sind alle glücklich und singen unaufgefordert los.
Aber
und
wie geht's dir denn, wenn du ein großer, berühmter Star bist, der viel Knete hat und reich ist und Freunde?
Aber das ist, für mich wie so ein, deswegen meine ich, das vergleiche ich
das. Das ist für ihn zu krasser Break, Metz.
Nein, es geht überhaupt nicht um den Break. Wenn du den gut erzählst, kannst du das, finde ich, gut machen. Mhm. Nur es ist eben wie so ein Abziehbild, deswegen vergleiche ich das mit so einem Wikipedia-Eintrag. Mhm. Du kriegst so ein paar Schlagworte ums Ohr geballert und hörst nebenbei ein Greatest Hits-Album.
Das ist das Hits-Album.
Ja, nee, wirklich.
Das ist fies, war?
Nein, aber es ist doch so, weil das ist für mich nicht, vergleich doch das mal mit Walk the Line, Alter. Wo du wirklich mitkriegst, warum der Typ so am Arsch war und was ihn dazu geführt hat, solche Sachen zu schreiben.
Aber das hast du doch bei Rocketman auch.
Hast du auch,
null.
Ja. Von seinem Vater nie umarmt und Vati will nicht mal Tschüss sagen und Mutti schimpft nur und die Einzige, die einen lieb hat, ist Omi, die einen unterstützt und die Klavierlehrerin. Also da erfährt man doch wahnsinnig viele Dinge, warum er so ist, wie er ist und
ja,
warum er diese
Anziehsachen
anhat.
Das meine ich ja. Ich sage ja nicht, dass es dem Film an Fakten mangelt. Deswegen wieder auch da. Das ist wie so ein scheiß Wikipedia-Eintrag. Das meine ich. Also ja, er wollte sich x-mal umbringen, zeigen wir da, da und da und da und dazwischen brauchen wir aber Rocketman und den und den und den Song.
Aber die haben ja dann auch immer zu der jeweiligen Stimmung dazugehört.
Aber eben auch da wieder nur wirklich für den Zweck inszeniert. Also weißt du, das ist zum Beispiel auch so eine Info von hier IMDb, dass spoilern wir eigentlich mit den Suizidversuchen nicht wirklich, ne?
Nee, das weiß jeder, glaube ich.
Außer Kim Kardashian, die weiß es vielleicht nicht.
Dass die Inspiration für Rocketman dieser Suizidversuch war, das war ja im Film so dargestellt, als er sich da im Pool wirft und dann danach Rocketman geschrieben hat, war ja auch nicht so. Weißt du, deswegen, es ist ja nicht so, als würden wir hier die Fakten so präsentiert bekommen, vermengt mit den Songs und der dazugehörigen Motivation, sondern es ist dann eben so, möglichst so kompakt verpackt, dass es irgendwie leicht genießbar ist und für mich wird es dadurch so willkürlich. Mhm. Und eben nicht, und da fehlt mir einfach der Tiefgang, den ich bei La Vie en Rose und Walk the Line beispielsweise gesehen habe. Selbst Ray, Alter.
Interessante Diskussion. Was ich jetzt nicht nachvollziehen kann, ist, weil die Filme, die du jetzt zum Beispiel genannt hast, die durchleuchten auch sämtliche Hits. Und alle großen Hits von den Interpreten kommen ja auch in den Filmen vor. Also das ist jetzt...
Nicht alle, aber ja.
Also theoretisch ist Walk the Line und Ray ist auch ein Greatest Hits Album.
Nein. Und die machen also, sicher, wenn man dieses Maß anlegt,
hier geht's
sogar
nur um die
einfacher.
Story, glaube ich.
Es geht darum, auch wie diese Greatest Hits in die Story eingebunden sind.
Na, ja, die Charaktere waren, glaube ich, kaputter als jetzt bei John. Und das ist, glaube ich, so das, was ich hier raushöre. Das heißt, hier war ein bisschen zu wenig. Also Joaquin Phoenix als Johnny Cash war halt abgefuckter als Elton mit dieser Drogensucht. Das war ja praktisch so. Und diesen Suizidversuch, das war ja alles ein bisschen zu glatt.
Ja, also was ist denn an einem Suizidversuch glatt?
Ich meine die Inszenierung, meine ich. Ich meine jetzt nicht den Suizidversuch.
Nö, das hat ja, das hat Tarrant gut gespielt, super gespielt. Das war auch jetzt nicht doof inszeniert oder irgendwie ins Lächerliche gezogen. So meine ich das nicht. Es geht für mich um
die Musical-Nummer.
Um das, was der Film sein möchte und was für eine Wirkung er beim Zuschauer verursachen möchte. Unterm Strich, was will mir der Film erzählen? Und wie gesagt, mir hat jetzt der Film ein Greatest Hits Album und einen Wikipedia-Eintrag erzählt. Weißt du? Ich habe ein paar zusätzliche Fakten bekommen und wurde aufgefrischt, was so die Greatest Hits von Elton John angeht.
Und wenn man es jetzt aber, wie du, so mit Walk the Line vergleichen will unbedingt, was, glaube ich, einfach, weil die Menschen so unterschiedlich sind und weil die Filme so unterschiedlich sind, einfach
und
nicht so
gut. Die Musik, also eigentlich alles.
Genau, aber Filme wie Walk the Line oder Ray haben es ja in dem Moment, in Anführungsstrichen, einfacher, weil sie die Musik halt nicht in die Handlung einbinden, sondern der Hauptdarsteller einfach immer überall irgendwo auftritt und wir 2 Minuten lang sehen, wie er auftritt und dadurch haben wir den Song. Und bei Rocketman, was, glaube ich, dann viel schwieriger wird, dass es nicht zu kitschig oder für dich offensichtlich zu kitschig, aber für andere vielleicht weniger, ist, dass die dann wirklich am Küchentisch aufstehen, singen und loslaufen.
Das ist
und
diese Rock-Oper.
Das ist für mich
dann
nicht
fast schwieriger,
nee,
oder?
Ist nicht, ja, also kann man so sehen. Mhm. Ich finde es aber nicht kitschig, weil wie gesagt, es gibt Filme, wo das für mich voll und ganz funktioniert. Mhm. Also weißt du, sowas wie West Side Story oder so geht ja
Rocky
auch.
Rocky Horror Picture
ja.
Show.
Ja.
Eben, also weißt du, es geht ja. Es ist nicht so, dass ich dem generell abgeneigt bin. Mhm. Bei Rocketman finde ich es so krass willkürlich. Und die haben ja auch nicht mit Auftritten gespart. Also der ist ja auch diverse Male aufgetreten ja. in der Handlung, ne? Also die permanent eigentlich. Und dann war dazwischen, wurde aber halt noch unaufgefordert losgesungen. Also mir geht es gar nicht um dieses eine Stilmittel, womit ich irgendwie ein Problem habe, sondern wie das eben dramaturgisch in die Story eingebunden wird und das, was unterm Strich für mich dabei rauskommt.
Okay.
Und das fandst du nicht flüssig?
Null. Nee, eben, es ist, weiß nicht, vielleicht ist es auch wieder ein Generationsding oder wie empfänglich ist man für so eine Art, aber es war für mich halt wirklich so eine krass komprimierte Fassung und da geht es gar nicht um die Länge, ne, sondern einfach nur inhaltlich, was da inhaltlich emotional ankommt, war das für mich so eine krass zusammenkomprimierte Nummer.
Okay.
Und macht das für dich in der Wahrnehmung einen Unterschied aus, wenn du weißt, dass Elton John da involviert war und damit zufrieden ist und sagt, jo, der ist mein Film?
Das macht für mich überhaupt keinen Unterschied.
Okay.
Nee, weil also zum einen, dass der Typ am Arsch ist, das haben wir ja in dem Film gesehen. Dass der von der ursprünglichen Lieblingsbesetzung Justin Timberlake über jahrelang mit Tom Hardy verhandeln bis hin zu Taron und dem dann noch erzählen, kopier mich mal nicht zu sehr, sondern mach mal dein eigenes Ding draus. ich glaube nicht, dass der den Anspruch hatte, dass er möglichst gut verkörpert wird, als Mensch möglichst gut gegriffen werden kann hinterher. Ich glaube, der findet es geil, dass das so ein kurzer Wechsel zwischen einer Greatest Hits Show und wir zeigen aber auch noch, warum der so am Arsch ist. Mhm. Also nur weil der so happy damit ist, ich finde, das hat für mich überhaupt keinen, also nee, das finde ich höchstens vielleicht, wenn man also bei irgendwelchen Romanverfilmungen dann der Autor hingeht und sagt, so habe ich das Ding gesehen, das ist so, es wurde perfekt visualisiert, was ich da aufgeschrieben habe. Das fände ich dann eher nochmal ein Argument, aber wenn jetzt Elton John da zufrieden ist mit dem Ergebnis, nachdem das so ein jahrelanger Prozess war, ist der bestimmt auch einfach mal happy, dass das Ding überhaupt zustande gekommen ist. Also ist ja nicht unüblich, dass sowas so lange dauert, aber ich finde, also weiß nicht, wie gesagt, er hätte ja offenbar lieber Justin Timberlake gesehen.
Sei froh, dass Terry Gilliam nicht den Film inszeniert hat, sonst wäre er seit 30 Jahren noch in der Mache. Also.
Ja. Okay.
Gut. Also ich kann es nicht so hundertprozentig nachvollziehen, weil ehrlich gesagt, wenn ich eine Musikerbiografie sehe, auch wenn sie jetzt so als riesiges Spektakel inszeniert worden ist, wie jetzt bei Rocketman, erwarte ich schon irgendwie, dass ich die Hits höre und die ganzen, und ich fand eine Szene besonders gut, das ist die Szene, wo er den Musikproduzenten sitzt und er fängt
Warte,
an irgendwie.
Brauchen wir die Spoiler-Triangle?
Nee, die brauchen wir eigentlich nicht.
Okay.
Weil das ist jetzt eine unwichtige Szene, die keinen Einfluss auf die Handlung hat, aber ja. Fängt dann an, irgendwelche Songs halt anzustimmen, wo du weißt, es sind absolute Welthits. So 3 Sekunden, dann so boring,
ja.
next, ja. Lame, next, depressing, next und so hin und her. Und der ja. spielt halt die ganze Zeit diese Welthits an, so weißt ja. du, die halt irgendwie, und die siehst du halt wirklich nur, und hörst du wirklich nur in dieser 20-Sekunden-Szene, wo er kurz mal am Klavier irgendeinen Move macht.
Ja, ja. und auch so aus Versehen am Klavier dieses Candle in the Wind raushaut.
Ja, genau, der ist, so, oh, depressing.
Oh, das habe ich ja gerade aus Versehen, nee, habe ich nicht aufgeschrieben, war mir gerade im Kopf, okay, cool.
Fand ich auch sehr, sehr gut. Ja. Also irgendwie erwartet man ja schon, dass man so die Hits und die Songs, die man kennt, auch im Laufe des Films irgendwie eingebaut kriegt. Also
ja, erwarte ich genauso.
Es gab ja mal, es gab eine Biografie von Jimi Hendrix, die Andrew 3000 gespielt hat, wo Andrew 3000 Jimi Hendrix gespielt hat und die hatten die Rechte nicht an den Songs.
Ja.
Und der hat irgendwelche Songs performt, die Jimi Hendrix, die überhaupt nichts mit Jimi Hendrix zu tun hatten.
Ja, ist schwierig.
Und das ist ja total dämlich.
Okay, wow.
Ja. Das ist eine super Biografie, wo du dann irgendwelche Songs hast, wo du denkst, wer ist das?
War aber auch so ein Ding, was jahrelang in der Mache war und was eben genau wegen dieses Themas so ewig hin und her und finde ich auch doof, dass sie sich dann entscheiden, okay, machen wir trotzdem, keine
ja.
Idee.
Ja,
Hätte Tom Hardy mal Jimi Hendrix gespielt,
ja, siehste, der kann alles spielen. Gut geworden.
Der kann alles spielen.
Genau. Wobei Verdammt. Ich muss gestehen, ich freue mich tatsächlich auf Tom Hardy als Al Capone.
Ja, gut, aber das ist wieder eine Rolle.
Wieder ein anderes Thema auch.
Da würde ich wahrscheinlich, Al Capone würde ich ihn wahrscheinlich, da sehe ich ihn eher als Elton John, aber gut. Man wird es nicht erfahren.
Ja.
Es sei denn, es kommt noch ein Konkurrenz-Elton-John-Film raus mit Tom Hardy, man weiß es nicht.
Also, wer weiß. Nachdem ich jetzt schon so kurz angesprochen habe, dass das mit Bohemian Rhapsody und Rocketman da irgendwie scheinbar jetzt eine Sorte, solche Filme zu machen, etabliert wurde, bin ich gespannt, was da noch so kommt. Weil ich habe jetzt gelesen, dass Aretha Franklin, Dusty Springfield,
okay,
Biopics anstehen. So, deswegen, also ich bin mal gespannt. Oh, und Boy George.
Der Boy George Bio. Okay.
Und der, pass mal auf, das ist total geil, weil der hat in einem Interview vor kurzem auf die Frage, wen er denn da am liebsten sehen jetzt würde. Kommt's. Naja, weil wir jetzt gerade drüber gesprochen haben.
Das ist John Justin Timberlake. So,
jetzt pass mal auf. Weil die haben ihn halt mit Namen konfrontiert, ne? Weil so ein
hat
Vorfeld,
der hier eine Spannungskurve aufgebaut? Ja. Ja.
Nein, weil das der Witz ist, der hat nicht selber einfach Namen rausgehauen, wie Elton John, der halt sagt, oh geil, Justin Timberlake, das ist mein Spiegelbild, der muss mich spielen.
Haben wir den Tusch noch?
Wie unheimlich.
Kannst du mal bitte den Tusch anmachen?
Nein, wir haben keinen
Ach,
Tusch.
Ach, wir haben den Tusch nicht mehr, scheiße.
Nein, die haben ihn mit Namen konfrontiert, die halt irgendwelche Fans in den Raum geworfen haben. Und das Beste ist, Sophie Turner.
Sophie Turner soll Boy George spielen.
Fand er als Idee am spannendsten.
Okay.
Und je super länger ich drüber nachdenke, desto geiler finde ich das.
Ja.
Vor allem, wenn du das tatsächlich ihr Gesicht mal anguckst, das ist gar nicht so weit hergeholt.
Ja.
Aber wie auch
was
immer.
Was ist hier mit die, wer, Bob Dylan?
Ja.
Kate Blanchett?
Ja,
aber und
auch
mehrere,
Kate Blanchett. Aber
ja,
das
haben mehrere,
war
mehrere da gestellt.
Ja. Das war ja auch so eine coole Idee, ja, eigentlich.
Mochte ich auch sehr.
Ja, fand ich auch cool.
Und das ist ja auch eigentlich eine wahnsinnig coole Art, auf so ein Biopic zuzugehen.
Ja, es hat eine ungewöhnliche eben Herangehensweise.
Ja, finde ich aber um Längen spannender als sowas.
Sophie Turner halte ich allerdings, also bisher halte ich sie nicht für eine gute Schauspielerin, deswegen frage ich mich, ob da...
Okay, du musst definitiv bei Game of Thrones aufholen.
Du meinst jetzt, in den ersten 6 Staffeln hat sie noch nicht gezeigt, was sie drauf hatte.
Total, Mann.
Ey, willst du... Alter, willst du mich verarschen? Sophie Turner ist keine...
Passen.
Ja, kann ich jetzt bitte mal... Ich muss hier...
Kann ich mal dagegen?
Alter!
Protestklang,
jetzt mal ohne Witz, du hast schon wieder Lack gesoffen. Sophie Turner ist keine gute Schauspielerin?
Nee, Mann, für mich nicht. Ich habe ihr nichts abgenommen bis jetzt, was ich von ihr gesehen
okay,
habe.
Oh, for fuck's sake. Spar dir die Energie. Er muss erstmal Game of Thrones zu Ende gucken und dann können wir ihn nochmal fragen.
Stimmt, jetzt sind wir noch bei Game of Thrones.
Eben, du bist, glaube ich, wirklich bei Staffel...
In Staffel 6.
Ja, aber ich habe sie doch schon 6 Staffeln gesehen und ich habe sie in X-Men gesehen.
Ja, aber
wo ich sie auch sehr dünn fand.
Da kommt noch. Also warte mal.
Moment mal. Du hast in 6 Staffeln, da hat die doch, wurde die doch schon längst hier von...
Na.
Rion.
Ja, na. Vorsicht, bei Guess weiß man nie, was...
Nee, nicht bei mir. Ich weiß schon, was er sagen will, aber ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der Game of Thrones noch nicht komplett durchgeguckt hat. Insofern, entweder Spoiler-Triangel und ich jetzt hier irgendwelche Szenen sagen.
Okay, also ganz
lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, du solltest Game of Thrones erstmal zu Ende gucken und dann sagen, ob du die immer noch doof findest.
Also sie hat doch bisher in der Serie schon eine Menge durchgenommen, aber...
Das
ist doch skandalös, das geht doch nicht.
Nee, wirklich. Ich kann dafür reichen mir diese scheiß Protesthölzer auch nicht, Alter.
Machst du jetzt den Podcast alleine mit Nora in Zukunft?
Nein.
Also wirklich.
Die wird ja auch älter.
Nora wird älter.
Nora wird älter.
Nora wird älter.
Stimmt, Guess zum Glück nicht.
Guess bleibt für immer 25.
Ja.
Aber sie wirklich
für immer 25.
Entwickelt sich
klingt
so
wie so eine Klamottenfirma.
Warte mal.
Oder ein Boy George Song.
Forever 21. Oh, Werbung. Ja. Warte ab. Hat's guck dir das erstmal zu Ende und dann sag nochmal, ob du die.
Okay, wir kommen darauf zurück. Vielleicht überzeugt sie mich.
Wie auch immer, ich fand die Idee jedenfalls total geil. Mir ging es aber auch eher darum, dass jetzt, wenn solche Biopics anstehen und die so ein Leben von einer Aretha Franklin so abfrühstücken wie Rocketman, bin ich halt echt enttäuscht.
Okay.
Ja, aber auch da abwarten.
Natürlich, eben. Ich sag nur, ich hoffe nicht, dass das halt so in die Richtung geht. Weil da auch Bohemian Rhapsody und Rocketman geht für mich in die gleiche Ecke.
Hm.
Kann ich nicht behaupten, aber ich mochte beide tatsächlich. Aber allgemein, so wenn man so die Presse verfolgt, hört man ja eher raus, dass Rocketman der bessere Film ist. Oder wenn man
habe
so
ich auch ganz viel gelesen. Finde ich auch.
Habe ich oft im Internet gelesen und was so Kritiken angeht, da wird oft...
Wenn es im Internet steht, muss ja stimmen.
Ja, genau. Was im Internet steht, stimmt.
Ja.
Nee, aber auch
aber
so
ist
dieses
Meinung.
Übliche...
Allgemein
ja, ja.
Im Radio, die Kinokritiker oder irgend sowas.
Also, Rocketman hat einen Metascore von 69.
Du musst doch mal das mit dem Metascore erklären. Ihr droppt es immer, kein Schwein kann sich merken, was...
Aber wir haben es schon ein paar Mal erklärt, tatsächlich.
Ich bin
hast du etwa nicht aufmerksam
Hörer
zugehört?
Ich habe es mir trotzdem noch nicht gemerkt. War
Mensch,
das Metascore?
Noah.
Hast du wieder gestrickt dabei? Beim Zuhören?
Auto gefahren. Ich fahre immer Auto, wenn
ich... Na gut, okay,
höre.
Dann ist okay. Aufmerksam.
Metascore, der setzt sich zusammen aus einer Punktezahl von 0 bis 100.
Mhm.
Die wird vergeben von der Fachpresse.
Mhm.
Heißt, wenn jetzt die New York Times Rocketman rezensiert, vergeben die Punkte von 0 bis 100.
Mhm.
Gibt es da Kommastellen?
Nein. Und aus den gesammelten Kritiken wird ein Durchschnittswert errechnet. Mhm. Und der ist bei 69 hier.
Okay, also Meta ist nur Fachauskenner und die normale IMDb-Bewertung
sind
ist
User.
Die User, die so nerdig sind, dass sie einen Account bei IMDb haben und Zeit abstimmen. Und Muße abzustimmen.
Genau. Okay. Korrekt. Ich glaube, das ist dann aber, deswegen betrachte ich den User-Score auch ähnlich wie so eine Amazon-Bewertung.
Ja.
Das machen halt Leute, die viel zu viel Zeit haben oder haten wollen.
So. Oder sehr nerdig.
Oder sehr nerdig, aber eben, also da.
Das ist ein Indikator.
Das Level haben wir noch nicht erreicht.
Du bist da wirklich eher der Typ, der sagt, IMDb war so, nee, guck ich nicht.
Aber er stimmt nicht ab auf IMDb, weil das habe ich ihn das letzte Mal auch gefragt. So, ich nehme mich auch nicht. Und deswegen.
Wer stimmt eigentlich auf
IMDb? Wer sind denn diese Menschen? Sag ich ja, Leute, die haten wollen oder halt Leute, die wirklich viel zu viel Zeit haben. Ja.
Also ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, die eher, wenn sie begeistert sind von einem Film, irgendwie im Internet da ihre Meinung kundtun wollen und bei Amazon da oder so positive Bewertung.
Du bist aber auch.
Weil ich will den schlechten. Ja, ich will den schlechten Moserern und Pöblern und so weiter, würde ich ein bisschen entgegenwirken. Also.
Ja. Naja, jedenfalls, um nochmal darauf zurückzukommen.
Entschuldigung, wenn ich da nochmal reingrätschen kann, aber also so eine Amazon-Bewertung, wo jetzt irgendwie 7 User was dazu schreiben, ist doch bei Weitem nicht so stellvertretend, wie wenn jetzt 10.000 Leute bei IMDb irgendwas schreiben. Also,
kann man sehen auch, wie viele die schreiben, da abstimmen?
Ja. Da steht also, die Stückzahl der Leute, die abstimmen. Ja,
137 Leute und der Score ist 5,7 und dann denke ich, okay, halt die Fresse.
Genau, und die ist halt schon meistens fünfstellig. Also wo ich sage, okay, wenn ich jetzt 10.000 Leute irgendwie auf der Straße frage, dann kann man schon mal sagen, kann man schon mal eine Tendenz irgendwie feststellen.
Mhm. Ja. Kann man sehen, wo die herkommen?
Nee. Aus welchem Land? Nee,
ich das kann man nicht sehen. Alle Daten von den Menschen, die abstimmen. Genau. Weiß man die Sozialversicherungsnummer und die
90% davon, und das 90% davon kommen aus Indien.
Weil Leute, die gerne Spinat essen, mögen vielleicht nicht Rocketman.
Mag sein.
Eventuell.
Ja.
Wir forschen nach, was die Statistik angeht.
Okay, ab 7,7? Nee, was war die Zahl jetzt?
Der User-Score ist 7,7 und der Metascore 69.
Ja. Von 100?
Von 100.
Mhm, okay.
Und 7,7 von 10.
Mhm. Für Rocketman.
Ja.
Nah dran an uns.
Wir werden mal sehen, weil wir haben ja noch keine Punkte gegeben.
Ja.
Oh, natürlich.
Wollen wir das machen jetzt?
Leg los.
Ich gebe 8 Plateauschuhe. Glaube tatsächlich genauso viel, wie ich Bohemian Rhapsody gegeben habe. Der hat, glaube ich, auch eine 8 bekommen. Insofern bin ich auf der gleichen Liga.
Mhm.
Nora?
Nee, jetzt Lee.
Okay, das Beste zum Schluss. Ich glaube, wir haben alle Punkte diesmal gut verteilt.
Für mich, wir sprechen von Rocketman, ne? Für mich sind es 6.
Wir sprechen von dem Black-Film. Wie viel?
6. Ja, siehst du, zuhören, Digga. 6.
Okay. 6 in the City.
Mhm. Okay. Ich bin auch schon wieder bei 10.
Nora gibt 10.
Sonnenbrillen.
Du wolltest ihn nochmal sehen, als wir aus dem Kino raus waren. Also ähnliche
sofort,
Reaktion bei Godzilla.
Ich wäre direkt, hätte mir noch ein Ticket gekauft und wäre sofort nochmal runtergelaufen. Ich war euphorisiert.
Also 10 Sonnenbrillen. Mhm. Apropos Sonnenbrillen, ich habe 53 verschiedene Sonnenbrillen da aufgehabt in dem Film.
Wow.
Wahnsinnige Info.
Ist, wenn man mal bei Günther Jauch sitzt oder so.
So viel hat die übrigens auch in seinem Cabrio zu liegen.
Zwei davon sind 3D-Brillen fürs Kino.
Ja. Nein, der Film hatte ein Budget von 40 Millionen. Hat bisher in den USA nur 66 Millionen eingespielt.
Ach, aktuelle Statistik?
Ja.
Okay, das ist ja nicht so doll.
Und weltweit auch nochmal 67 Millionen. Kommt also insgesamt auf 133,7.
Nicht der Mega-Hit.
Ist noch recht weit entfernt von einem Mega-Hit.
Aber warte, ich glaube, ich habe nicht richtig aufgepasst oder ich kann nicht rechnen. 40 Millionen hat er gekostet.
Ja.
Und 160 Millionen hat er eingenommen.
133.
Und das ist ein schlechter Schnitt? Ich habe keine Ahnung von sowas.
Das ist nicht schlecht, das ist aber auch nicht bahnbrechend. Also ich zeige dir mal einen Vergleich. Bohemian Rhapsody hat 52 Millionen gekostet, also ein vergleichbares Budget, hat in den USA 216 gemacht.
Okay.
Und weltweit nochmal 687.
Mhm.
Heißt weltweit 903 Millionen.
Okay, jetzt verstehe ich, warum das bei Rocketman nicht so viel ist.
Das ist natürlich das andere Extrem und ich finde es auch faszinierend, dass da so eine Kluft ist, weil wie gesagt, für mich ist der gleiche Film.
Aber also wir haben schon mal darüber geredet, ob es an den, ob es an der Werbung das Ganze liegt.
Also ja,
es wurde
stimmt.
Bohemian Rhapsody wurde viel Radau im Vorfeld gemacht.
Hast du die
reingerechnet
oder nicht?
Nee, das Marketing? Ist nur Produktionsbudget.
Ja. Weil ich glaube von Bohemian Rhapsody vorher auch wahnsinnig viel länger und früher und intensiver gehört.
Die hatten
zu haben
auch ein besseres
Rocketman.
Timing. Einfach, ne? Mit dem ganzen Award-Zirkus und so, weil da ist Rocketman jetzt eigentlich schon wieder, ich meine, die liefen in Cannes.
Mhm.
Und ich bezweifle, dass der Film bei den nächsten Oscars irgendeine Erwähnung findet.
Also ich weiß, dass wir uns krass
einfach
gewundert
haben. Timingmäßig so.
Dass wir uns krass gewundert haben, als wir da Tickets reserviert haben, weil wir dachten, okay, das Kino ist voll und als wir gesehen haben, irgendwie da sind zwei Leute bis jetzt drin, waren wir auch selber ein bisschen erstaunt, weil wir haben schon mit mehr Blockbuster gerechnet, Blockbuster-Potenzial.
Ich glaube, das ist aber wieder der typische Fall, der Deutsche geht im Sommer nee ins Kino.
Kann auch sein,
ja. Ja. Also ich glaube, es ist eine Kombination, weil im Marketing ist definitiv auch irgendwas, also die haben auf jeden Fall was anders gemacht. Ob das auch eine Budgetfrage war, weiß ich nicht, aber ich habe von Rocketman super spät erst was mit, also dass der in den Kinos ist, habe ich erst spät mitbekommen.
Vielleicht liegt es daran.
Das war bei Bohemian Rhapsody schon echt anders.
Definitiv. Queen ist auch irgendwie im Jahr 2018 auf Platz 5 der meistgestreamten Künstler weltweit.
Krass.
Also woran liegt das? Woran hat das gelegen?
Am verfilmten Greatest Hits Album.
Woran hat es gelegen?
Er ist die Frau, woran hat es gelegen hat.
Ich sag mal so, aber der Legendenstatus ist natürlich höher, wenn ein Musiker nicht mehr unter uns weilt. Das kommt
das
natürlich
kommt
auch noch dazu.
Auch noch dazu, ja.
Ja, stimmt.
Das spielt natürlich da auch mit rein.
Ist jetzt die Frage, ob der musikalische Katalog von Queen in irgendeiner Form spannender ist als der von Elton John?
Das ist wieder eine Geschmacksfrage.
Ja, total. Rock oder Pop?
Ich mag tatsächlich, tatsächlich beide.
Ja, ich auch.
So rein von der Musik her. Also da ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, mit dem kann ich gar nichts anfangen.
Nee, gar nicht. Nicht.
Wenn jetzt eine Scooter-Biografie rauskommt, dann
hättest du eine klare Präferenz.
Dann schwöre ich dir, die gucke ich mir nicht an. Weil die fällt mir nicht, was die
Ach
machen.
Ach so, na dann.
Das mag ich nicht.
Was ich ja noch witzig fand, ist, dass die John Reed, die Rolle, beziehungsweise den Menschen, den es wirklich gegeben hat, der wurde ja in beiden Filmen verkörpert. Und in beiden Filmen von einem Game of Thrones Darsteller.
Yes.
Was ich einigermaßen witzig fand. So, also wie gesagt, die Filme haben ja einige Parallelen. Oder
und
so
bei Godzilla war ja auch einer von Game of Thrones.
Ja,
insofern, die sind sehr
die
präsent.
Sind auch überall. Und die eben hat man es noch von Sophie Turner. Aber eben, die werden uns, glaube ich, alle noch eine Weile begleiten.
Richard Madden war es in dem Fall.
Ja. Aber eben, der Witz ist, ich fand Aidan Gillen irgendwie besser als John Reed. Weil, okay. Also das war, fand ich bei Rocketman auch wieder so ein Ding. Dann haben sie den John Reed halt so inszeniert, weil sie eben einen gebraucht haben, der da auch noch irgendwie Druck macht. So. Mhm. Was halt bei Bohemian Rhapsody nicht so war. Ich weiß nicht, ich fand es irgendwie...
Aber Jamie Bell hat dir gefallen. Der ist ja auch ein guter auf jeden
Fall. Ey, Jamie Bell war für mich das absolute, stimmt, habe ich noch gar nicht erzählt. Jamie Bell war für mich das absolute Highlight des Films.
Brandy Taupin, der langjährige Wegbegleiter von Elton John, musikalisch
der
und privat.
Der ist auch einfach so echt in allem, was er macht.
Ist ein sehr guter.
Ich finde, dem könnte ich wahrscheinlich auch zugucken, wie er ein Telefonbuch vorliest und ich fände es echt geil.
Ja.
Den mag ich immer. So.
Und du bist ja Fan von Bryce Dallas Howard, die Mutti gespielt hat.
Ja, richtig toll.
Ich fand sie tatsächlich ein bisschen zu jung für die Mutti.
Auch, die ist ja nur 8 Jahre älter als Taryn.
Also siehst du, das hat mich auch ein bisschen gestört.
Aber das fand ich nicht schlimm. Also durch ihre Klamotten und die Maske und die Haare
ging schon.
Haben die das schon gut hinbekommen.
Sophie Turner, die ist jetzt nicht abgenommen, dass sie die Mutti von Elton John ist.
Knapp nicht.
Aber um auf Jamie Bell zurückzukommen, der hat ja damals Billy Elliot gespielt.
Ach, der ist das!
Stimmt. Das ist der kleine Junge aus Billy Elliot.
Ja, ich habe die ganze Zeit versucht zu folgen, von wem ihr redet, weil ich mir auch die Namen alle nicht merken kann.
Und das wurde auch schon von Lee Hall geschrieben, der jetzt auch Rocketman geschrieben hat. Mhm. Insofern gibt es auch wieder eine Parallele. Und der macht als nächstes auch da wieder ein Projekt, was ewig irgendwie in der Mache war, oft versucht wurde und dann wieder gelassen und so weiter, aber Cats.
Ach, eine neue Cats-Verfilmung.
Ja. Und ich finde es voll dubios, weil ich konnte noch nicht so richtig raushören, ob das jetzt animiert wird oder so teilanimiert oder wie auch immer, weil da gibt es ganz komische Fotos online so, weil die Besetzung ist halt echt krass. Also
schieß
die
mal los.
Haben natürlich, also schauspielerisch einfach echt die A-Liga so, ne? Idris Elba ist dabei, Ian McKellen, Judi Dench, Jennifer Hudson und dann aber eben auch so ein bisschen so Pop-Leute wie Taylor Swift. Und James Corden und dann Jason Derulo.
Okay.
Oh nee.
Ja.
Ob er bei Cats auch immer seinen Namen reinschreit?
Ich habe auch Angst, aber, aber es klingt nach einem Riesenprojekt, was eben schon ewig in der Mache war und jetzt drehen sie wohl auch.
Also die werden es wohl hoffentlich zeitgemäß inszenieren, weil so diese Katzenkostüme von 1960, die erfüllen glaube ich nicht mehr ihren Zweck.
Sofort an Modern Family.
Ja. Ja, so 2019.
Also bei Jennifer Hudson habe ich gerade gedacht, boah geil, ich gucke auf jeden Fall, weil ich liebe Jennifer Hudson.
Bei Jason Derulo doch
und,
nicht.
Ja, und bei allen anderen Namen, die danach von dir aufgezählt wurden, war ich so, scheiße, nee, Mann.
Also für mich ist Ian McKellen und Idris Elba und Judi Dench auf jeden Fall ein Argument. Moment. Generell, glaube ich, also ich bin jetzt nicht
hättest der Riesen- Hättest du mal erstmal die Lose aufgezählt, ja? Dann wäre das psychologisch ja wertvoller gewesen und dann die Hochkaräter.
Aber du musst es auch mal so
erstmal so und dann so dieser Dämpfer.
Das ist jetzt wie, ich werde mir auch die Neuverfilmung jetzt von West Side Story angucken. Hm. Du wahrscheinlich nicht, aufgrund von Ansel und so.
Doch, wir gucken den trotzdem.
Aber,
nein, ich kann nichts versprechen.
Also doch, da bin ich, weil ich bin jetzt kein Riesen-Musical-Fan, aber habe
Riesen-Ansel-Fan dafür.
Deswegen ansatzweise einen Bezug dazu und deswegen interessiert mich schon auch bei Cats, wie sie das machen. Deswegen,
also was ja also vielleicht klug ist, ist bei dieser extrem unterschiedlichen und wie ich finde extrem teilweise gegensätzlichen Besetzung, vielleicht müssen oder wollen die natürlich auch mehrere Generationen ansprechen. Die
müssen sie, natürlich.
Weil die ganzen Teenies, die Taylor Swift lieben, gucken sich den an und die Leute, die sich auskennen, die wegen Jordan Sparks, sage ich schon, Jennifer Hudson, also vielleicht versuchen die damit, das so breit wie möglich aufzustellen, was ja auch klug ist.
Ja, ich glaube, das ist ganz klar der Versuch. Das ist ja jetzt auch mit irgendwie dem König der Löwen, ne? So die, wenn du siehst, wie sie da die Stimmen verteilt haben, das geht ja in eine ähnliche Richtung, ja, so ein bisschen die ganze Bank abdecken.
Alle ansprechen, ja. Hauptsache, jeder teilt es auf Insta, wa?
Ja, eben.
So sieht's aus.
Aber ich bin gespannt. Also, das klingt zumindest mal interessant.
Bist du so eher der Katzentyp, ja?
Nö. Hab doch einen Hund.
Ja, deswegen frage ich ja. Deswegen wundert mich jetzt, dass du diesen Film sehen willst. Du müsstest doch eigentlich boykottieren als Hundetyp.
Unbedingt diesen Film sehen will. Alter.
Nora ist zum Beispiel kein Katzentyp, das weiß ich.
Überhaupt nicht, weil allergisch.
Ja. Und dann willst du unbedingt Cat sehen.
Ey, ich bin auch allergisch.
Ach, du bist auch allergisch?
Ja, ich bin sogar allergisch. Aber ich mag Katzen trotzdem.
Okay, wollte gerade sagen, weil das ist ja sehr einfach so. Ich bin auf allergisch, also sind die scheiße. Das ist ja.
Nein, Katzen schocken, ey. Die sind, oh Gott, ist cool.
Okay. Bow down to the king.
Was das jetzt mit Cats zu tun hat, weiß ich nicht. Aber ja, ich bin nicht dieses klassische
was haben Katzen
Hunde-
mit
oder
Cats
Katzen-Typ. So. Ich, für mich sind die beide cool.
Für dich sind beide cool, ja. Das ist ja, geht ja mehr so in meine Richtung. Ich bin auch so bei vielen.
Seid ihr euch einig?
Ich bin bei vielen Sachen 50-50. Ja. Nora, hast du eine Idee für ein Instrument für Einigkeit und Recht
was
und Freiheit?
Eine Überleitung.
Ja, er wollte schon eine Tuba hier anschleppen.
Ich habe eine Überraschung für euch.
Oh. Habe ich jetzt unfreiwillig eine Überleitung gemacht?
Nee, ich habe mich hingezwungen.
Warte, was hast du uns mitgebracht?
Ich will das Preisschild habe ich natürlich vergessen abzureißen.
Hast du für Lee endlich einen Schnuller gekauft?
Yay.
Nein, ich habe für euch eine Einigkeits- Einhornklingel, weil dass eure Einigkeit passieren wird, ist ja wahrscheinlich so selten wie ein Einhorn.
Wir waren schon des Öfteren jetzt überrascht, dass das doch mal vorgekommen ist.
Wir haben unser erstes Geschenk. Es ist doch keine Tuba geworden.
Es ist eine Fahrradklingel in rosa
mit
einem Einhorn. So selten wie der Fall, dass ihr einer Meinung
seid. Die ist tatsächlich pink. Darf ich sie zum ersten Mal?
Ja,
darf
bitte,
ich? Darf ich?
Bitte klingeln Sie, ich bin gespannt.
Du darfst den Klangkörper nicht festhalten.
Clever.
Nein, ach, nur hier unten festhalten.
Es fährt kein Fahrrad.
Hier oben kommt doch der Klang raus.
Oh, wow.
Ah, da kommt der Klang raus. Entschuldigung, ich war zu doof.
Sehr schön. Ich sehe schon, ich werde was da
bauen. Mein letztes Fahrrad ist ungefähr 50 Jahre her.
Ja, jetzt wissen wir schon, wie alt Gess ist.
Kannst du bitte diese rosane Klingel hier irgendwie an meinem Mikrofon anbauen?
Ja, werde ich tun. Irgendwie müssen wir da was bauen, ja.
Aber sehr, sehr nice. Vielen, vielen Dank, Nora.
Vielen Dank.
Total, das ist auf jeden Fall ein super Geschenk. Wir haben Einigungsklingel.
Oh, irgendeinen englischen Professor zwingt, eine Tuba hier anzuschleppen.
Ich war so für die Tuba. Es hätte auch rosa sein können. Ich hätte nichts dagegen, dass es eine rosa Tuba ist. Aber die Fahrradklingel ist auch sehr schön.
Großartig. Jetzt
ich habe ein bisschen Angst, dass Lee sich ein BMX-Rad kauft und die Klingel daran macht und wir die nicht mehr hier zur Verfügung haben.
BMX-Rad.
Habe ich ein bisschen Schiss vor.
Das ist ein schönes Bonanza-Rad.
Ja.
Auch wir haben eine Einigungsfahrradklingel.
Ey, fett.
Ich freue mich.
Ich auch.
Sehr nice. So, das war's. Rocketman-mäßig.
War's das mit Rocketman? Wir haben alle unsere Punkte vergeben.
Abgehakt.
Ja. Können wir abhaken. Wir haben eine Menge auf dem Programm heute. Wir haben ja noch unsere Themenfraktion und wir haben noch einen Trailer gesehen. Aufgrund unserer Dreierbesetzung hier haben wir gesagt, okay, gucken wir diesmal nur einen Trailer. Und den haben wir uns alle hier vor der Show hier reingezogen und werden jetzt mal ein bisschen darüber palabern.
Also sprechen wir jetzt über einen Trailer.
Wir sprechen über einen Trailer, beziehungsweise über einen Film, der angekündigt worden ist als Trailer.
Ja, natürlich.
Mithilfe eines Trailers.
Oder so. Wie heißt denn der Film?
Ja, wie heißt denn der Film?
Ja, wie heißt er denn? Lee hat ungefähr 30 Versuche gebraucht, um überhaupt diesen Titel einzugeben bei Suche. Also,
ja.
Du hast den Titel wahrscheinlich.
Weil du so scheiße undeutlich sprichst.
Du hast dir den Titel wahrscheinlich nicht gemerkt.
Nicht gemerkt. Ad Astra.
Ja. Ad Astra.
So.
Was immer das heißen mag. Also.
Ach so.
Ist Latein. Ad Astra zu den Sternen hin.
Ah.
Freunde der Sonne, das weißt du ja, Icke.
Wie gut, dass Nora da ist.
Zu den Sternen hin?
Ich kann Arabisch, aber kein Latein.
Ich weiß nicht, ob die wortwörtliche Übersetzung, aber Astra ist Stern und Ad heißt.
Ad ist von, ja.
Das klingt schon auf jeden Fall.
Ad hoc, vom ad Fleck, von den Sternen zu den...
Nee. Zu
ad hoc heißt vom Fleck. Vielleicht, nee, ad... Oh.
Boah, jetzt, halt, jetzt hängen wir uns hier an dem...
doch auch so aus dem Stegreif, oder?
Ja, jetzt hängen wir uns hier an dem Titel fest.
Also auf jeden Fall, was mit Sterne.
Was mit Sterne und passt auch Raumschiff
gut.
Und so.
Ja, genau, Science passt auch gut, weil wir haben hier wieder was aus der Science-Fiction-Ecke.
Warum passt das gut?
Sterne, die Bedeutung Raumschiff? Von dem Wort?
Ach so.
Zu den Sternen und Science-Fiction?
Ja, ja.
Das ist natürlich sehr weit hergeholt, dieser Titel und dieser Zusammenhang. Das ist
eine sensationelle Verbindung. Hau raus.
Wie hättest du ihn denn genannt?
Wie ich den Film genannt hätte?
Ja.
Vielleicht müsste ich dazu erstmal den Film sehen.
Wie hättest du denn den Trailer genannt?
Brad Pitt im All.
Brad Pitt im All, ja. So wäre es auf jeden Fall ein Brüller geworden, wenn er so im Kino angelaufen wäre.
Brett vom Jupiter.
Brett im All.
Brett vor allem. Der Brett im All.
Brett im All.
Brett im All.
Brett Hall.
Ja.
So.
Brett im All ist auf jeden Fall, gefällt mir.
Aber gut, also Brad Pitt spielt mit, produziert das Ding auch, sehr offensichtlich, weil Großplan B draufsteht.
Ja, stimmt. Ist ja sein
Das muss so geil sein, ey, wenn du nur noch deine eigenen Rollen produzierst.
Ja, kannst ja aussuchen, was du machst.
Ja, wenn man die paar Millionen zu viel hat, muss das schocken.
Ist er nicht der Einzige, der seine eigene Produktionsfirma hat in der Filmbranche?
Nö, aber der hat sich da ja schon echt sehr breit aufgestellt mittlerweile, produziert irgendwie, hat jedes Jahr mehrere Oscar-Beiträge, wo er mitproduziert hat. Also Plan B ist groß am Start.
War ja auch mit hier World of Sea, war ja auch von ihm, oder? Vertrieben.
Ja, klar. Ja, klar.
Da hat er dann richtig, richtig Kasse gemacht, weil...
Du weißt, dass das Ding... glaube ich, 100 Millionen teurer wurde als ursprünglich geplant und Reshoots und pipapo.
Also
das
war ein
finanzielles Desaster.
Finanzielles Desaster, soweit ich mitgekriegt habe, war das da auf jeden Fall.
Das kann sehr gut sein, dass der hinten raus dann doch funktioniert hat, aber die hatten zum Start hatten die riesen Rammel, weil das übelstes Desaster war finanziell.
Das kann sein, ja.
Wie auch immer, da kommt auch ein zweiter Teil, ne? Aber ja, das ist nur ein Beispiel, aber ich meine, so Sachen wie 12 Years a Slave und sonst was, der hat in den letzten Jahren so viele Sachen produziert, eben gerne auch dann so Oscar-Material. Der ist schon, glaube ich, gut aufgestellt mit seiner Produktionsfirma.
Und jetzt geht's ins All.
Jetzt geht's
Brett ins All. Brett im All. Im All war er noch nicht, oder? Soweit ich zurückblicken kann, so was seine Filmografie angeht, ich glaube, so Science-Fiction-mäßig hat er noch nichts gemacht, oder?
Also er hat 12 Monkeys gemacht, das ist definitiv Science-Fiction.
Stimmt. Aber nicht mit Raumschiffen und so.
Nicht mit Raumschiffen und so, halt mit Zeitreisen und so, aber
Hot Top Time Machine.
Ja.
Da sind wir wieder. Aber hat ein paar Hochkaräter zusammengetrommelt, Tommy Lee Jones, ja. Donald Sutherland, lange nicht gesehen, ja.
Liv Tyler
spielt schon wieder das Astronautenmäuschen, das hatten wir doch, das habe ich doch schon mal Déjà-vu an Ben Affleck. Ja. Da hatte ich doch schon mal ein Déjà-vu auf jeden Fall, wo die beiden so im Bettchen liegen im Trailer.
Vielleicht steht sie einfach auf Astronauten.
Sie hat einen Astronautenfetisch.
Meinst du, da gibt es ein Beuteschema?
Wahrscheinlich.
Nee, das ist gar keine Rolle, das ist ihr echtes Leben und sie ist in zweiter Ehe jetzt mit Brad Pitt als Astronaut verheiratet.
Mit wem ist sie denn in erster Ehe verheiratet?
Na, mit Ben Affleck, du Dödel.
Entschuldige, dass ich mich nicht für das Privatleben von Schauspielern interessiere.
Er denkt immer noch ins Privatleben. Armageddon.
Naja, da ist es passiert.
Armageddon. Jetzt sind wir wieder bei Steven Tyler, krass.
Ich wollte gerade sagen, da höre ich doch gleich Aerosmith im Hintergrund.
Da solltest du Aerosmith hören.
So, wir machen immer die unfreiwillig besten Kreise, so inhaltlich.
Ja.
Und jetzt kommt's. Sie ist die Tochter von Steven Tyler.
Verrückt.
Oh mein Gott.
Als wären wir scripted.
Dann haben die auch noch den gleichen Nachnamen. Ich werde bekloppt.
Hey, das ist ja nicht.
So, du.
So, jetzt nochmal.
Was haben wir denn gesehen?
Ich komme mal noch mal, zum Abschluss jetzt zu einem Fakt noch. Regie hat James Gray geführt.
Ach, der hast du nachgeguckt, okay.
Ja, der hat tatsächlich viermal insgesamt mit Joaquin Phoenix zusammengearbeitet.
Oh.
Bei Two Lovers, The Immigrant, Helden der Nacht, We Own the Night, den ich sehr gut fand, und The Yards, den mochte ich auch sehr gerne.
Mhm. Und
als letztes hat er diesen Die versunkene Stadt Sie gedreht hier mit Charlie Hunnam. Der wird gestreamt, habe ich auch nicht gesehen.
Was hat das mit Joaquin Phoenix zu tun, weil der ist jetzt in dem Film nicht dabei?
Nee, aber trotzdem hat er viermal mit Joaquin Phoenix gedreht.
Verrückt. Ja, okay.
Warum nicht?
Hat aber jetzt mit dem Film halt nichts zu tun.
War nur ein Funfact nebenbei.
Ja, okay, gut. Hab ich nicht
sorry, als, du Model. Sorry, Bro.
Nicht so verstanden.
Sorry, Bro, war keine Absicht.
Okay,
ich übergebe dir das Wort.
Komm mal zurück zur Handlung jetzt.
Ich soll zurück zur Handlung kommen. Ich habe heute den gleichen Trailer gesehen wie du.
Ja.
Brett im All.
Und ich habe gefragt, was haben wir denn da gesehen? Was ist denn da passiert? Also außer ein paar großen Namen haben wir ja auch Bilder gesehen.
Ich weiß jetzt schon, was du sagen wirst in dem Trailer.
Ich bin gespannt.
Lee sagt nämlich bei jedem Trailer, die Story des Films ist mir nicht ersichtlich gewesen.
Aber das ist sie ja voll.
Du findest sie ersichtlich? Jetzt kommt hier nämlich Protest von Lees Seite. Kommt Protest?
Geil, wenn er weiß, woher der Protest kommt. Ne? Ich weiß, worum es geht in dem Film.
Oh, Überraschung.
Warum ist das überraschend? Weil das, wie sie gerade gesagt hat, der Trailer erzählt, was passieren wird in dem Film.
Ich glaube, von 6, 7 Trailern war es tatsächlich der erste, wo du gesagt hast, der hat eine Handlung oder weist zumindest auf eine Handlung hin.
Weil das auch der erste Trailer war, wo die Handlung erzählt wurde.
Okay, okay. Und? Was sagst du zur Handlung?
Macht Bock. Ich habe große Lust, den zu sehen.
Wie fandest du den?
Das ist, glaube ich, wenn wir den im Kino gesehen hätten, wäre das so, wenn der Trailer danach zu Ende und wir dann kurz uns über Gesichtsregungen sagen, ob wir den gucken werden, wollen Stimmt. werden oder nicht, wäre so ein
Mal gucken.
Ja, mal also gucken. Mich hat der Trailer jetzt noch nicht davon überzeugt, den auf jeden Fall zu gucken, obwohl ich auch die Besetzung toll fand. Aber da denke ich halt auch, ja.
Aber ich glaube tatsächlich, dass wenn du den im Kino gesehen hättest, in groß und in laut und in dunkel, dann hat der nochmal eine andere Wirkung, weil Vielleicht. Das ist schon, der sah schon ganz geil aus. Und ich glaube so, also wir sitzen hier bei 16 Uhr und bei 35 Grad und gucken halt den Trailer auf dem Fernseher. Also macht, glaube ich, noch einen Unterschied, den im dunklen Kino zu sehen.
Ja, kann sein.
Bestimmt. Aber jedes Jahr hat so ein bisschen so seinen großen, also jedes Jahr kommt irgendwie so ein großer Science-Fiction-Film irgendwie raus in den letzten Jahren, oder?
Ja, mich hat der auch akustisch an manchen Stellen dann sofort an Gravity erinnert.
Ja, ja. Mich auch.
Diese schlagartige Stille ist jetzt irgendwie gebucht für mich, ne? Das ist so Gravity irgendwie.
Das ist eine klassische, ich glaube, das ist Mozart oder was im Trailer auch drunter lag. Ich glaube, das auch an irgendeinem anderen Sci-Fi-Film gehört zu haben, aber vielleicht lege ich mich da auch komplett aufs dünne Eis.
Bei Interstellar, es kommt recht viel.
Schon bei 2001, also diese klassischen so, Werke, die irgendwie in Science-Fiction-Filmen verheizt werden, das ist ja jetzt nichts Neues, also das hat man oft. Ja.
Also entweder
wäre auch komisch, wenn da so Justin Bieber den Soundtrack singen würde im All.
Also entweder ist es mein Unterbewusstsein, bildet sich das ein, dass es die gleiche klassische musikalische Untermalung ist, oder die spielen halt vielleicht auch genau damit, das kann ja auch sein, dass sie genau diese Assoziation hervorrufen wollen. Mhm. Hey, wir sind wieder einer von diesen Weltraumfilmen. Kann Herzlich sein. Willkommen, Geige.
Ja, aber ich meine, gerade also wenn man so die Bilder und den Sound sieht und so weiter, ist es schon so prädestiniert fürs Kino. Das ist so ein Film, wo man sagt, ja, da will ich ins Kino, den will ich im Kino sehen.
Ja, stimmt schon.
Aber das heißt, du hattest auch sofort eine Assoziation zu Gravity.
Ich hatte tatsächlich auch eine Assoziation zu Gravity, stimmt.
Witzig. Ich sag dir, das ist dieses schlagartige Einsetzen von Stille.
Ja, weil das Gravity ja auch viel mit Sound und Bildern gespielt hat.
Das war auch für mich das, was einen großen Teil dieser Beklemmung ausgemacht hat, was finde ich unglaublich bei dem Film. Ne? Also so eine ewig lange Einstellung und das in dieser Stille und du hörst dann irgendwann nur noch ihr Atmen, fand ich grandios.
Ja, ist richtig. Aber es stört mich nicht, um einen Film genießen zu können. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, okay, vielleicht hat er sich ein bisschen an dem Film orientiert, aber trotzdem gebe ich ihm eine Chance und sage, wenn er gut ist, ist er gut.
Nee, eben.
Lieber also, gut geklaut als schlecht erfunden.
Richtig. Ja, mit der Strategie macht Sat.1 seit langem Serien. Lieber gut geklaut als schlecht selber gemacht.
Krasser Slogan auf jeden Fall.
Ja.
Wirbt Sat.1 damit?
Nein.
Das wäre aber sehr ehrlich.
Finde ich auch.
Wäre ein ehrlicher Werbeslogan.
Was hat denn Sat.1 für ein Subclaim? Ich habe ewig kein Sat.1 geguckt.
Ich gucke seit 500 Jahren kein Fernsehen.
Jetzt wisst ihr, wie alt ich bin. 500 Jahre.
Mindestens.
How to the King.
Also, nein, aber nachdem wir jetzt, Nora und ich der Meinung sind, wir wissen, was uns da handlungsmäßig erwartet, bei Ad Astra, kannst du ja vielleicht mal erzählen, was du über die Handlung erfahren hast, nachdem du es nicht zu wissen scheinst.
Ehrlich gesagt, also ich habe das so ein bisschen so als so einen Zeitsprung empfunden im Film, dass irgendwas, vielleicht war ich zu unaufmerksam oder so, weil irgendwie, keine Ahnung, ich konnte der Handlung nicht so hundertprozentig folgen.
Mhm. Und die paar Prozent, die übrig geblieben sind, was weißt du davon? Ein
paar Prozent von meinem Gehirn oder worauf wollt ihr jetzt hinausspielen?
Ich habe ja vorhin schon gesagt, Gehirn. Dass du da offenbar intellektuell mit leichtem Gepäck unterwegs bist, aber...
Ohne Frage, deswegen überlasse ich euch gerne den Handlungsteil.
Nein, also deswegen, nachdem du uns ja gerade suggeriert hast, dass wir anhand des Trailers nicht hätten in Erfahrung bringen können, worum es da geht, würde mich jetzt interessieren, was hast du denn da gesehen?
Ich habe Brad Pitt gesehen in der ersten Szene und ich bin da einfach gestrickt. Also da habe ich gesagt, okay, hier gehe ich auf jeden Fall ins Kino.
Ah, und dann schaltest du im Hirn schon aus.
Reicht schon.
Okay. Mhm. Ey, jetzt nochmal, liebes Sinister, wenn ihr sowas hört.
Das ist euer Publikum.
Ja, nein. Der finanziert euch so viel. Also allein wegen Guess könnt ihr nicht pleite gehen.
So richtig viel finanziere ich auch nicht, weil ich gucke mir 9 Filme an einem Tag an und zahle nur für einen. Du hast es verraten.
Gar nicht, du hast es verraten.
Sponsored bei Sinister.
Immer dreimal mehr wie du.
Jetzt ist denen sowieso scheißegal im letzten halben Jahr. Ja? Da können die auch alle umsonst durchlaufen.
Ja. Okay. Handlung. Fass doch mal grob zusammen.
Mach mal.
Also Brad Pitt spielt sehr offensichtlich jemanden, der wahrscheinlich die übergeordnete Berufsbezeichnung Astronaut trägt. Mhm. Der Mensch ist im All unterwegs, ist da mit irgendwelchen Arbeiten zugange. Es gibt einen Unfall und als er wieder zu sich kommt, erfahren wir, dass sich im Off eine Menge abgespielt hat. Die Welt unterliegt einem Status, der sich The Surge nennt. Und es ist generell so ein bisschen Chaos offenbar. Und dann erfahren wir, dass Brad Pitts Vater, gespielt von Tommy Lee Jones, erfährt man alles im Trailer.
Ja, ich weiß. Er hat an etwas gearbeitet.
Der hat an etwas gearbeitet, auch im All. Der hat an einer Energie geforscht, die als highly classified gilt, war also alles total geheim und auch extrem bedrohlich, weil wohl die Arbeit an dieser unbekannten Energiequelle unter Umständen das ganze Sonnensystem gefährden konnte. So. Und aufgrund dieses Vorfalls und eben der veränderten Weltsituation wird dann Brad Pitt losgeschickt, um das Problem zu beheben.
Was ich auch seltsam finde, weil was kann denn Brad Pitt für seinen Vater, ey? Lass ja, den doch.
Als Sohn muss doch ausbaden, was der Vater gemacht hat.
Warum?
Da wird es da noch einen Hinweis darauf geben, dass nur er dafür in Frage kommt.
Bestimmt hat er als Kind irgendwas so implantiert bekommen in die Wade und das muss rangehalten werden, so USB-Stick-Styles, dass man da das Gerät öffnen kann, was der Vater im Weltraum versteckt hat. Und dann
Wirklich.
Dann kommt Monster Zero.
Dann kommt Monster Zero, genau.
Fertig.
Fertig.
Handlung vom Film, fertig.
Sehr schön. Ad Astra in einer Minute. Wir haben es geschafft.
Läuft im September an. Da können wir noch mal ein bisschen mehr drüber berichten, wenn wir ins Kino gehen sollten.
Ja.
Und das ist, glaube ich, aber auch was sich dann in Anführungsstrichen der Deutsche dann wieder öfter anguckt, weil da ist dann schlechteres Wetter und so schön Science-Fiction, Action, da werden dann richtig viele Leute reinballern, denke ich.
Meinst du? Weil Science-Fiction ist ja eher so Nischenpublikum, würde ich sagen. Ja, ist jetzt nicht so massentauglich. Also wir reden jetzt nicht von Star Wars.
Und Gravity widerspricht dir da wahrscheinlich auch.
Gravity war auch sehr erfolgreich, aber ich nenne dir auch 30 andere Filme, die nicht erfolgreich waren, aber trotzdem gut. Ja. Solaris fand ich großartig von Danny Boyle.
Ja,
Kein Hit im Kino.
Danny Boyle hatte ein paar Flops. also finanziell gesehen.
Ja.
Ja, ja.
Aber den mochte ich zum Beispiel sehr gerne.
Nichtsdestotrotz, also unabhängig davon, ob der jetzt ein Erfolg wird oder nicht, ich finde, handlungsmäßig macht der Lust auf mehr. Mhm. Ich finde es interessant. Ich bin froh, dass da nicht wieder dran steht, inspired by true events.
Geht dir langsam
zum
Hals raus.
Ich mag Science Fiction und finde es auch gut, dass die dann damit was operieren, was jetzt eben nicht unbedingt einen realen Bezug braucht.
Ist ja auch genrespezifisch prädestiniert dafür, dass man sich da alles Mögliche ausdenken kann, was es gibt, weil wir reden ja von der Zukunft.
Da habe ich ganz am Anfang des Trailers drauf geachtet, weil Astronauten haben ja immer so ein Namensschild.
Ja.
Und ich habe sofort gesehen, okay, Brad Pitt ist Astronaut, okay, Namensschild McBride, okay, kenne ich nicht, okay, nicht wahre Begebenheit, alles klar, weiter.
Ja, super.
So, und hat eine Perücke aufgehört?
Aber warum?
Nee, sind deine echten Haare.
Das sind seine echten Haare, okay.
Warum hast du gerade Zukunft gesagt? Haben die da tatsächlich ein genaues Jahr etabliert? Weil für mich war das einfach so eine parallele Realität.
Ach so.
Ich glaube, da stand kein Jahr.
Für mich war das Science Fiction in dem Moment.
Und Science Fiction muss Zukunft sein.
Naja, gut, als die Welt da untergegangen ist, da gehe ich jetzt nicht von einem Paralleluniversum aus, sondern.
Warum nicht?
Kann sein, muss
also
aber nicht.
Also nicht Paralleluniversum, sondern lass sie halt einfach, die erzählen unsere Zeit, aber halt eben eine Realität, die nicht unsere ist.
Ich weiß, was du meinst, aber wenn, also Science Fiction und so weiter ist für mich
Future. Immer Zukunft.
Nee, nicht immer, aber schon oft. Und gerade bei dem Szenario habe ich jetzt nicht daran gedacht, okay, das passiert jetzt gerade. In einem zweiten Universum. Ist jetzt nicht mein erster Gedanke gewesen, was soll ich dir jetzt sagen?
Spielt für dich Interstellar auch in der Zukunft?
Nein. Okay. Interstellar spielt ein Paralleluniversum, aber ich nenne ungefähr 300 andere Science-Fiction-Filme, die nicht in einem Paralleluniversum
spielen. Und die Gewichtung macht's und deswegen ist das so.
Ich überlege gerade, Interstellar, war das mit dem Raumschiff durchs Bücherregal?
Ja, genau.
Oh, genau der.
Nora, not a fan. Keine 10 Punkte.
Da ist richtig gepöbelt.
Keine 10 Punkte bei Interstellar.
2 Punkte von Nora.
Unfassbarer Kackfilm.
Alter. Da wirst du jetzt auf jeden Fall ein paar Proteste auf der anderen Seite hören.
Protestiert gerne.
Die sagen, bester Film der Welt.
Ich bin immer sehr euphorisch in beide Richtungen.
Ja. Hier war ich, naja gut, okay.
Nein, ich glaube, also da bist du dann irgendwo in den 80ern hängen geblieben, dass Science Fiction generell in der Zukunft spielt.
Es gibt sicher Ausnahmen, aber...
Naja, wahrscheinlich Star Wars als größte Ausnahme.
Okay.
Aber die 300 anderen Filme, die du nennen willst, die sind natürlich auch voll wichtig.
Nee, ich habe keine Statistik aufgestellt, aber wir können gerne eine machen. Also Science Fiction, dass du jetzt die die Meinung vertrittst, dass Science-Fiction automatisch sofort in der Gegenwart spielt.
Nein, das habe ich nicht. Alter, das ist so lustig, dass du aus deiner Meinung einen Umkehrschluss zu meiner Meinung bildest. Ich habe nie gesagt, dass Science-Fiction in der Gegenwart spielen muss. Du bist derjenige, der gesagt hat, Science-Fiction ist automatisch in der Zukunft. Und ich habe gesagt, das ist völliger Bullshit.
Ich habe nicht gesagt, dass es automatisch in der Zukunft ist. Ich habe gesagt, dass ich annehme, dass es in der Zukunft stattfindet. Das ist mein persönliches Empfinden.
Weil es in den meisten Fällen so ist, hast du gesagt.
Kann ich Popcorn haben, während ich euch zuhöre, wie ihr euch voll seiert, ja, wie ein altes Ehepaar, das sich schon beim Schmatzen auf den Sack geht, Alter.
Jetzt weißt du ungefähr, warum ich mit diesem Assi den Podcast mache und nicht mit irgendjemandem, mit dem ich mich gut verstehe. Das wäre auch so langweilig. Das wäre zu langweilig.
Round one,
fight. Gut, okay. Also das heißt, wir führen demnächst Strichlisten, ob Science-Fiction-Filme oder Serien in der Zukunft.
Sehr gerne.
Ich bin gespannt.
Danach führen wir auch eine Statistik, ob in Tierfilmen Tiere vorkommen oder in wie viel Tierfilmen nicht Tiere vorkommen.
Also nochmal für dich, Science-Fiction hat auch vom Wort her nichts, sagt nichts über die Zeit aus.
Du meinst, das Wort Future kommt nicht in dem Wort Science-Fiction vor?
Nee.
Krass, jetzt, wo du es sagst.
Ja, ne?
Wenn ich jetzt drüber nachdenke,
ja,
da hat er recht, der Judy Lee.
Verrückt. Ja. Gut, aber du hast trotzdem Lust, den Film zu sehen.
Er hat ja recht.
Jetzt wird geklingelt.
Yay.
So, die Einigungsklingel.
Das Einigkeitseinhorn.
Ja, das Einigkeitseinhorn gefällt mir.
Ja, ist gut. Doppel E.
So, jetzt sind wir hier schon ein bisschen, jetzt haben wir schon ein bisschen palabert. Wollen wir abschließen, den Trailer? Und oder hast du noch irgendwie...
Nee, ich möchte ihn sehen.
Okay, ich möchte ihn auch sehen.
Nora ist sich unsicher.
Ja, ich Nora kriegen wir überredet.
Bock habe, aber das ist, glaube ich, richtig tagesformabhängig. Mhm.
Aber Brad Pitt gehört jetzt nicht zu den, wo du sagst, nee, den mag ich überhaupt nicht, oder? Das war Leo.
Ja.
Brad Pitt geht, oder?
Brad Pitt gucke ich mir an. Ja,
okay,
ja.
Brad geht.
Ja, ja.
Da war ich mir nicht sicher bei dir, wie du zu ihm stehst.
Der geht.
Okay, der geht klar.
Brad geht klar. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema.
Zum nächsten und letzten Abschnitt.
Oh ja.
Wir haben unsere große Themenauslosung von den...
Große Themenauslosung.
Immer hat er was auszusetzen an meiner Formel. Komm, mach du die Präsentation.
Nein.
Leite den Scheiß ein.
Sehr gespannt.
Nein, leite den Scheiß ein. Ich will jetzt sehen, wie du es spektakulär hier hinlegst.
Nein, ich hätte einfach das Wort groß weggelassen, aber wir haben eine Themenauslosung. Und dazu
einfach so eine Themenauslosung.
Einfach so.
Klingt ein bisschen unspektakulär.
Die aus unserer letzten...
Hast du gesehen, wie er aber auch gerade gekichert hat?
Das klingt auf jeden Fall viel unspektakulärer.
Er findet sich selbst auch tendenziell am lustigsten.
Also hier in diesem Dreierkombo ist Nora definitiv der lustigste Part.
Ich bin der lustigste.
Ich bin nur an zweiter Stelle in dieser Rangfolge.
Insofern damit hätten wir meine Platzierung auch geklärt.
So per Ausschussverfahren.
Ja. Nein, ich werde das Thema nochmal rausholen.
Ach, Kinder.
Und zwar geht es um Filme, die so gut wie niemand kennt.
Holet raus. Filme, die so gut wie niemand kennt. Da haben wir uns ein paar Beispiele rausgesucht.
Das war das Thema.
Sehr gespannt, wie viele Filme ich von Lee und Nora kenne, die sie nennen. Und ich bin aber auch gespannt, wie viele Filme ihr kennt da draußen, die wir hier präsentieren werden.
Ja, weil also mein Ansatz war, nachdem ich dann eben meine Filme erstmal durch den Filter kennt, Gesti oder nicht gejagt habe, ging es mir dann schon auch darum, eben Filme aufzuzählen, die ich persönlich als extrem sehenswert empfinde.
Absolut.
Aber eben, wo ich immer wieder merke, voll viele Leute haben noch nie von dem Film gehört.
Ja.
Das ist ja eigentlich.
Das ist bei manchen.
Die Überschrift.
Das ist das Thema, ja.
Ja, wobei eben, also das sind zum Teil trotzdem Filme, die erfolgreich waren.
Mhm.
Weißt du? Deswegen, ja. Also da muss schon eigentlich der Rest der Welt was von mitbekommen haben.
Ja, bei
nur
mir.
Eben offenbar ist dann entweder mein Umfeld zu bekloppt oder keine Ahnung, was es ist, nur. Also um mal meine Auswahl im Vorfeld so ein bisschen zu
definieren. Also für mich, das klingt jetzt nicht nach einem Ausschusskriterium, aber bei mir, wenn ich so meine Liste durchgucke, ist tatsächlich kein Film dabei, der jetzt irgendwie großen Hit war. Oder den jetzt. Also
ach so, echt?
Okay. Nee, da ist jetzt nichts bei, wo ich sage, der ist jetzt ein ziemlich erfolgreich gewesen, den kennt bloß niemand komischerweise.
Mhm.
Sondern, ich bin gespannt. Wir müssen jetzt auch nicht groß jeden Film jetzt auseinandernehmen, was die Handlung angeht. Nur, ja. Ich würde sagen, aufgrund des Materials kurz mal anreißen.
Wir haben ja beide alle einige, ne? So, deswegen können wir, glaube ich, das recht schnell abhandeln. Bin genau. Ich auch dafür.
Also ich habe nicht viele, ehrlich gesagt, bin ich, wie gesagt, wirklich wahnsinnig schlecht in sowas, weil ich mir teilweise nicht mehr merken kann, was ich letzte Woche im Kino gesehen habe. Und ich habe einfach nur meine auf Facebook, wie gesagt, seit 10 Jahren geführte Filmliste durchgescrollert. Und bei den meisten Filmtiteln kann ich mich einfach schon gar nicht mehr erinnern, was war das überhaupt für ein Film? Also man müsste die Rubrik müsste ich mit mir selbst eigentlich nochmal machen.
Nicht schlecht.
Und ich habe jetzt nur 3 gefunden, von denen ich glaube, ich sicher bin, dass wir beide die auf jeden Fall alle zusammengeguckt haben. Also
immerhin.
Du kennst die auf jeden Fall. Und was ja ein krasser Indikator ist, dass wenn ich durch nur schriftliche Filmnamen durchscrolle, mich dann erinnern kann, was das für ein Film war. Das hat ja was zu bedeuten, dachte ich, und deswegen habe ich die mitgebracht.
Also vielleicht kann ich, bevor wir anfangen damit, nochmal hier eine App als Empfehlung reinwerfen, und zwar die RSS Radio App. Wir werden ja nächste Woche in dem Podcast, werden wir darüber reden, über welche Apps ihr uns empfangen könnt. Und bei der RSS Radio App könnt ihr zum Beispiel nicht nur skippen, da habt ihr diese Bilderanzeige, da habt ihr 1000 Audioeinstellungen. Gilt auch für beide Betriebssysteme, aber was am wichtigsten ist, ihr habt zum Beispiel auch die Verlinkung zu YouTube und zum Internet, wo wir zum Beispiel auch die ganzen Trailer verlinken werden von den Filmen und von den ganzen Beispielen, die wir jetzt nennen werden. Weil ich weiß tatsächlich aus eigener Quelle, dass eine Menge Leute inspiriert waren, beim letzten Themenabend auf einmal Jackie Brown wieder auszupacken oder Boardwalk Empire zu gucken.
Hell on Wheels.
Genau, Hell on Wheels. Insofern haben wir da einige Anregungen auf jeden Fall losgekickt. Und wenn ihr wissen wollt, wie der Film so in bewegten Bildern aussieht, so in einem Trailer, dann könnt ihr da einfach auf den Link klicken bei der jeweiligen App. Weil die gängigen Apps um iTunes rum und Spotify, da geht die Funktion natürlich nicht. Deswegen würde ich euch da diese ans Herz legen und da könnt ihr euch dann die Trailer dazu angucken.
Okay.
Lee, wie viel hast du denn?
Du, ich habe die nicht gezählt, aber ein paar sind es schon.
Also bei mir war es tatsächlich so, wieder so wie beim letzten Mal. Ich habe jetzt so die aufgeschrieben, die mir als erstes eingefallen sind. Danach sind mir tatsächlich noch 2, 3 eingefallen, wo ich gesagt habe, das sprengt ein bisschen die Masse. Aber dieses Thema und das letzte Thema mit den Todesfällen, da könnte man glatt nochmal ein paar Tour auf jeden Fall irgendwann mal anhängen. Also,
ja. Ihr könnt es ja einfach wieder mit reintun dann irgendwann, wenn ihr alle aufgebraucht habt.
Könnte man auch machen. Also da gibt es garantiert irgendwann mal eine Fortsetzung.
Ja, wir werden sehen.
Dann
ich muss die jetzt auch nicht alle vortragen, also ist alles gut. Also ich kann die jetzt auch aussortieren, das ist überhaupt kein Thema.
Nee, müssen wir nicht. Also ich
habe nämlich ein paar deutsche Filme, von denen ich ziemlich sicher bin, dass du sie einfach alle nicht kennst.
Weil wir nie deutsche Filme gucken, Mann.
Du bist jetzt auf jeden Fall, ja, du bist jetzt auf jeden Fall in einem Bereich, wo die Chance groß ist, dass ich ihn nicht gesehen habe.
Ja, und deswegen.
Aber vielleicht davon gehört.
Ja, bei manchen dieser Filme weiß ich halt, dass sie einfach insgesamt viel zu wenig Anerkennung bekommen haben und deswegen kennen die einfach viele Leute nicht so, obwohl sie zum Teil eben sehr, sehr gut sind, finde ich.
Wie viel Prozent der Zuhörer haben wir jetzt verloren an dieser Stelle?
37,8.
37,8 haben sich hier ausgelockt.
Ist zu verkraften, wenn die restlichen 60 die Filme in Betracht ziehen.
Haben wir was für die deutsche Filmindustrie getan?
Kann ich
damit. Liebe 37%, bleibt dran. Ich habe auch ein paar amerikanische Filme für euch.
Ich auch. Ich habe tatsächlich, ich habe Komödien, ich habe Dramen, ich habe deutsche Filme,
geil.
Gut aufgestellt.
Na, dann leg mal los.
So, Ein Geschenk der Götter heißt er. Von 2014. Hat eine IMDb-Bewertung von 6,8. Das dürfte sogar dir als einigermaßen sehenswert vorkommen. Und ich finde ihn extrem sehenswert. Ich reiß die Handlung kurz an.
Schieß los.
Es geht um eine arbeitslose Schauspielerin, die zum Jobcenter muss. Weil wenn man als Schauspieler nicht arbeitet, ist man in der Regel gleich Hartz-IV-Empfänger. Deswegen ist sie beim Jobcenter. Die kommt dort, ihre Bearbeiterin kommt dort auf die geniale Idee, weil sie ja Schauspielerin ist und sie jetzt so ein paar Langzeitarbeitslose hat, dass sie mit denen doch quasi als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ein Theaterstück inszenieren könnte. Mhm. Und darum geht's.
Ah, okay.
Die inszeniert dann mit diesen Langzeitarbeitslosen dieses Theaterstück. Und das ist.
Kennt man die Dame, die Hauptdarstellerin?
Gabi Köster.
Genau.
Also, ich hab die voll vor Augen jetzt gerade, ehrlich gesagt.
Es ist Gabi Köster.
Nein, es ist Katharina Schubert und die kennst du wahrscheinlich nicht. Deswegen ist das.
Unwichtig.
Nein, nicht unwichtig. Nein, die macht das grandios.
Aber warum soll man sich den angucken? Weil von der Beschreibung jetzt würde ich denken. Nö.
Warum?
Weil mir das egal ist, ob die jetzt ein Theaterstück macht oder nicht.
Ja. Das.
Aber deswegen frage ich dich, warum soll ich mir den angucken?
Warum? Weil es, finde ich, ein sehr schöner Ensemblefilm ist.
Mhm.
Und lustig und unterhaltsam. Ich meine, warum guckt man sich Filme an?
Okay.
Um unterhalten zu werden, im Idealfall.
Mhm. Check doch den Trailer dann einfach aus und dann sagst du,
wie hieß der Film?
Ein Geschenk der Götter.
Ein Geschenk der Götter.
Also klar, ne? Das. Natürlich, bei deutschen Filmen haben viele die Aversion, weil halt wenig Budget, dementsprechend sieht's aus und so weiter. Ne? Aber ich finde, da ist wirklich mal, haben die es geschafft, eine Handlung zu erzählen, die in der Prämisse für mich so genial ist, dass daraus ein sehr unterhaltsamer Film wurde, auch ohne viel Geld und so. Ne?
Okay.
Das ist doch eine Antwort, mit der ich arbeiten kann.
Damit können wir alle arbeiten.
Na dann, hau raus, was hast du für einen?
Ich habe einen Film von 2003 rausgesucht, den ich sehr, sehr gut fand. Komischerweise, die Filme, die ich rausgesucht habe, haben bei IMDb alle irgendwie eine Bewertung zwischen 6 und 7,5. Also jetzt nicht so Medium, übermäßig gut.
Ja.
Der hat jetzt 6,6, ist jetzt auch so Medium, aber schon so okay. Es geht um einen Film mit Val Kilmer, der sowieso meiner Meinung nach viele Filme gedreht hat, die sehr gut sind und die keiner kennt.
Ja.
Der Film heißt Wonderland, ist von 2003. Geht in erster Linie um einen Pornostar, John Holmes. Nora, halt dir mal bitte die Ohren zu. Und um einen Mord in dieser Pornoszene. Und der Typ ist halt ständig drauf auf irgendwelchen Drogen. Seine Freundin spielt Kate Bosworth. Der Film ist allgemein auch gut besetzt. Lisa Kudrow spielt noch mit, Christina Applegate, Carrie Fisher spielt da noch mit und so. Und das ist ein sehr guter Film, aber immer wenn ich irgendwie Wonderland erwähne, hat kein Schwein von dem Film irgendwas gehört. Ich mochte den sehr, sehr gerne. Und ich wenn ihr euch den Trailer anguckt, dann werdet ihr auch damit was anfangen können. Werdet sagen, ja, okay, der könnte gut sein. Den mochte ich.
Okay.
Wollen wir jetzt bei dir wieder weitermachen oder nehmen wir jetzt Nora dazwischen?
Kann gerne Nora dazwischen.
Aber ich habe so wenig.
Mach doch nichts.
Naja, dann hau raus. Du kannst ja unsere Trailer trotzdem noch mit kommentieren.
Okay, weil eure jetzt auch schon so lange her waren.
Wir sind ja auch alt.
Ich bin nicht alt, falls einer fragt, bin ich nicht alt.
Wir beide sind alt, deswegen sind unsere Trailer so alt.
Okay, ich habe einen Film von 2009.
Was für Trailer sprechen wir denn? Was?
Was?
Egal, entschuldige.
Lächeln, nicken.
Filme, Entschuldigung. Filme, nicht Trailer.
Ich glaube, den haben wir zusammen geguckt. Leider, weil wir oft zusammen gemeinsam im Kino sind.
Leider.
Nee, aber für die Dramaturgie ist es jetzt nicht so. Away We Go, erinnerst du dich an den? Mit John Krasinski und Maya Rudolph?
Yes.
Der ist mir so doll im Kopf hängen geblieben, obwohl man den fast als Road-Movie-Rom-Com-Erwachsenen-Coming-of-Age bezeichnen könnte. Aber der hat mich emotional irgendwie so doll eingewickelt und lieb gehabt.
Dabei mag es ja gar nicht so sehr emotional.
Und das macht es ja dann noch besonderer, glaube ich. Weil alles, was Rom-Com ist, ich stehe auf und gehe raus. Alles, was mit Sandra Bullock ist und Romantik und Liebe, da denke ich so, halt die Fresse, ich stehe auf und gehe raus. Und das ist dann, glaube ich, das extra Besondere, dass ich mich an den so erinnert habe, obwohl der schon so alt ist, also alt in Anführungsstrichen. Das hat was zu bedeuten.
Ich mochte den sehr, aber ich muss dich enttäuschen, ich habe den nicht im Kino gesehen. Da muss mit jemand anders im Kino gewesen sein. Ups. Weil ich habe ihn irgendwann auf Blu-ray nachgeholt.
War der andere.
Mit wem warst du da im Kino?
Weiß nicht mehr, vielleicht muss ich in meiner Kinoliste jetzt auch immer, du Sau, sagt er.
Unfassbar.
Muss ich mal auch mir notieren, mit Frechheit. Wem ich da drin war. Vielleicht.
War es das erste Date?
Ich weiß nicht, ob Sneak war. Nee, ich hätte ja dahinter geschrieben, wenn Sneak gewesen wäre.
Also wie gesagt, ich habe ihn auf jeden Fall nicht im Kino gesehen.
Das war, glaube ich, aber auch noch eine Zeit, in der ich noch zu Pressevorführungen gegangen bin.
Auch möglich.
Vielleicht war es eine Pressevorführung. Also ich glaube, normal Nora würde da nicht reingehen eigentlich.
Schöner Film. Ich mochte den auch.
Kennst du den?
Bin mir gerade nicht sicher.
Also John Krasinski und Maya Rudolph sind ein Paar. Und,
ist ja schon so lange her.
Ja, 2000. Das habe ich sogar gegoogelt extra.
Das ist krass.
Sie
also gesehen habe ich ihn auf keinen Fall. Ich bilde mir ein, dass ich weiß, dass der existiert, aber ich habe ihn nicht gesehen.
Guck dir den an. Das ist schön.
Away We Go.
Ja, okay. Das ist wirklich richtig. Also wie gesagt, ich glaube, das zusammenzufassen mit so ein Road-Movie mit Coming of Age, aber ein bisschen in Erwachsener. Das fasst, glaube ich, die Handlung ganz gut zusammen.
Okay.
Und sind wir wieder?
Ja. Emotional.
Ja.
Das heißt, jetzt bin ich wieder dran.
Der ist schön. Darfst weitermachen.
Ich darf weitermachen. Und zwar, ich habe einen Film, weil du eben von Danny Boyle gesprochen hast. Der Film, ich glaube, das ist wahrscheinlich sein am wenigsten erfolgreicher Film. Und demzufolge haben den echt viele nicht gesehen. Und ich finde ihn enorm sehenswert. Trance. Von 2013.
Trance wie Trance, also in Mode oder Trance
wie Rave? Wie Raven, genau.
Ah. James McAvoy.
Mit James McAvoy, Rosario Dawson und Vincent Cassel. Und
Vincent Cassel. Monsieur.
War das jetzt schon wieder verkehrt? Gesehen?
Nein, den haben wir nicht gesehen. Also ich habe ihn gesehen, aber auch später, nicht im Kino.
Okay, dann habe ich ihn nicht gesehen wahrscheinlich.
Und ich will gar nichts über die Handlung erzählen, weil immer wenn du glaubst, jetzt weißt du, wo es hingeht mit der Handlung, wirst du sofort wieder eines Besseren belehrt. Und das ist mit was ich an dem Film sehr mag. Du wirst permanent überrascht.
Cool.
Und außerdem hat Danny Boyle in dem Film mit Psychologen zusammengearbeitet, wenn es um die Lichtsetzung, Farbgebung und vor allem eben auch um die Musik geht. Und das merkst du halt so krass.
Ah, also die einzelnen so Szenarien
haben dann, ja, oder ich meine, Soderbergh macht sowas ja auch. Oder irgendwie bei Tree of Life war das auch so krass.
Terrence Malick.
Terrence Malick hat das, der hat da auch sehr gezielt mit Psychologen zusammengearbeitet. Und das funktioniert natürlich im amerikanischsprachigen Raum noch ein bisschen anders als im deutschsprachigen Raum, gerade wenn du so Wagner und sowas einsetzt. Aber ne, die haben da eine andere Assoziation zu. Aber bei Trance funktioniert es für mich, ich weiß nicht, ob es so ein europäisches Ding ist, aber es funktioniert halt voll und ganz. Das ist echt, das ist so ein krasser Film, weil der einfach stimmungsmäßig so viel mit dir macht, durch diese Farb-, Musik-, Mix-Nummer und dann diese Handlung. Ich fand den echt extrem gut.
Okay.
Und der hat eine IMDb-Bewertung von 6,9, was ich finde, wird dem überhaupt nicht gerecht. Also für mich ist der mindestens eine 8.
Also mich hat er nicht gecatcht, um jetzt mal vorwegzugreifen.
Warst du wieder nicht aufmerksam?
Doch, ich war schon aufmerksam, aber ich konnte tatsächlich, weiß nicht, ich fand ihn ein bisschen lame.
Okay.
Aber ist ja so, empfindet ja jeder.
Ja, ja, natürlich. Ja. Nee, nur so, ich glaube immer, also das ist auch irgendwie einer der Filme, der hat bei mir noch auf echt einer ganz anderen Ebene funktioniert als jetzt auf der rein visuellen. So, ich fand den echt krass.
Okay.
Der hatte, nur mal kurz zu den Fakten, der hat ein Budget von 20 Millionen, hat weltweit bisher, und das von 2013, nur 24 Millionen gemacht. Also,
ja, der lief ganz kurz wirklich, im Kino, glaube ich.
Also. Das ist ein unfassbarer Flop. So, das Ding, daran kann es nicht gelegen haben. Wie gesagt, ich fand den, vielleicht war der einfach vielen zu hoch, so, ne, inhaltlich. Also es gibt ja auch Leute, die bei Inception aus dem Kino gerannt sind.
Was
weil
das denn um die Ecke das ist?
Gegen unser ganzes Publikum.
Vielleicht bist du zu dumm.
Ey, vielleicht bist du einfach blöd.
Vielleicht. Find dich damit ab.
Kann das sein, dass du dumm bist oder sowas?
Genau.
Entschuldigung.
So, aber das war ja gleichzeitig auch ein Diss an mich, weil ich den ja nicht so doll fand. Also,
das meine ich doch.
Oh Gott.
Nee, meine Empathie ging so weit, dass ich eher an unser armes Publikum gedacht habe, was gerade hier irgendwie so Watschen links, rechts kriegt.
Nein. Es ehrt dich sehr, dass du die anderen vor dir siehst bei sowas. Ja. Ja. Extrem
das sind meine
selbstlos.
Homies. Die gucken genauso Popcorn-Filme wie ich, ja.
Wir machen das hier nur für deine Homies?
Diese anspruchsvolle Kost? Nee, na, deine Homies werden ja dann mit deinen Sachen was anfangen können.
Meinst du?
An meine Homies guckt den nicht.
Das geht raus.
Ey, pass auf. Ich hab an deine Homies einen Riesentipp, warum ihr diesen Film sehen müsst.
Do it.
Rosario Dawson nackt.
Okay, Lee ist aber auch ein riesen Rosario Dawson-Fan, muss man dazu sagen. Also du guckst ja jeden Film mit ihr, hast du neulich gesagt. So.
Naja, also wenn sie mitspielt, ist auf jeden Fall ein Argument, reinzugucken, ja.
Okay.
Guckst du dann auch Jane the Virgin heißt die Serie. Guckst du das dann auch, weil da Rosario Dawson mitspielt?
Spielt die da mit?
Ja.
Jetzt guckt er sie auf jeden Fall. Jetzt. Sofort aber auf die Wunschliste. Die rennt gerade.
Spanische Telenovela.
Die rennt gerade zum Fernseher.
Kann es sein, dass du Rosario Dawson verwechselst?
Vielleicht.
Ich glaube schon.
Warte, ich guck schnell.
Ja, kannst ja mal kurz googeln.
Das ist doch die Ärztin aus allen Netflix Marvel.
Ja, genau.
Ja.
Nee, dann verwechsel ich sie ausnahmsweise.
Das ist die Ärztin.
Okay.
Da war ich auch sehr überrascht, dass die da mitmacht.
Sin City, Death Proof.
Dann habe ich ausnahmsweise mal keine Gesichter verwechselt.
Ja, okay. Und die ist bei Trans, finde ich, wieder mal ein echtes Highlight. Mhm. Aber da hatten wir es neulich schon von, dass ich finde, dass die bei 8 Pounds auch die Bereicherung war, den du ja insgesamt auch nicht dolle fandest.
Der war richtig scheiße.
Ja.
Habe ich den gesehen?
Nein, ich glaube, du guckst ja allgemein keine Filme an, wo Will Smith irgendwie in Hauptrolle ist. Da machst du ja eher einen Bogen nicht. Drum. Also. Ja.
Na gut, was ist dein nächster Film?
Mein nächster Film hat mir damals, als ich den gesehen habe, tatsächlich ziemlich die Kehle zugeschnürt. Der Film heißt Out of the Blue. Mhm. Ist von 2006, hat eine 7,2 Bewertung bei IMDb. Die Hauptrolle spielt Carl Urban, den man ja aus Herr der Ringe unter anderem kennt.
Und wer ist der bei Herr der Ringe? Hallo, kann ich.
Boah, jetzt fragst du mich nach dem Rollennamen.
Ey. Naja, Carl Urban.
Der spielt
ist
auch
der ein Hobbit oder ein
Nee, der Elf? Spielt kein Hobbit, nein. Der spielt kein Zwerg. Der spielt einen von diesen. Mann, von diesen
jetzt werden wir wieder gedisst, weil wir nicht.
Dann
aus
sag
dem
schnell,
Stegreif
woher man den noch wissen. Kennen könnte.
Der hat die Neuverfilmung von Judge Dredd gespielt.
Dredd. Genau.
Da war er Sylvester Stallone.
Ich weiß auch, dass er irgendeinen FBI-Agenten gespielt hat in einem relativ neuen Film, der irgendwie Jagd auf die Hauptfigur macht. Mann, ja. Wenn du das Foto von Carl Urban siehst, dann weißt du auf jeden Fall, wer
der
das
Herr
ist.
Urban.
Genau. Und Herr Urban hat einen Film gedreht, der auf wahren Begebenheiten beruht. Nämlich geht es um einen Amoklauf eines Waffensammlers in einer neuseeländischen Kleinstadt 1990. Mhm. Und dieser Film ist halt so krass nüchtern und trocken inszeniert, dass ich total mitgenommen war. Okay. Also ich konnte meine Augen nicht vom Fernseher richten und der Film ist sehr, sehr hart und sehr, sehr krass. Und er ist halt nicht so Hollywood, sondern ist halt Neuseeland und ist halt eine neuseeländische Produktion gewesen und ich fand ihn ultra hart und der ist bei mir auf jeden Fall immer noch in Erinnerung. Ist ein ganz starker, ziemlich intensiver, sehr, sehr krasser Film. Also dieser Amoklauf, der da inszeniert worden ist, ist einfach eine krasse Tortur, sich das anzugucken über den Film.
Okay.
Ist das so ein Beispiel für, was ihr immer sucht, nicht gut, aber sehenswert? Und andersrum?
So ist das Lease-Abteilung. Also, okay. Entschuldigung. Also für mich ist er gut und sehenswert.
Ja, weil man ja dann, wie du sagst, halt so bedrückt ist und es so schlimm findet eigentlich, aber der trotzdem.
Ja, also Guest ist ja der Meinung, dass es das gibt.
Ja, nein,
aber nicht sehenswert. Das, also gut, aber nicht sehenswert, ja, das, weil man möchte sein eigenes Seelenheil vielleicht eher davor beschützen,
richtig,
so mitleiden zu müssen.
Ja. Das ist genau das Beispiel, das Beispiel, was ich genannt habe. Weil vielleicht hast du gerade gute Laune und es ist Sonnenschein und es ist trotzdem ein guter Film, aber du willst dich halt nicht runterziehen lassen, weil die Thematik halt schon ziemlich hart ist.
Weil der Film so gut ist, dass er dich so kaputt macht.
Das ist dann, da sagst du, dann bin ich nicht in der Stimmung, den jetzt zu sehen, aber das macht den Film doch nicht weniger sehenswert.
An dem Tag, in diesem Moment, ja.
Oh mein Gott.
Sehenswert ist
Sehenswert ist ein Prädikat, was ein Film entweder hat oder nicht hat, und das ist nicht temporal abhängig.
Okay.
Hast du nicht diesen Begriff geprägt? Sehenswert, aber nicht.
Deswegen
gut?
Präge ich das jetzt auch. Ach so. Ich sag ja, okay, das ist was ein Film, das hat er oder das hat er nicht. Das ist nicht zeitabhängig und nicht von deiner Stimmung, sondern ein Film ist entweder sehenswert oder nicht, finde ich.
Ich finde, also ich kann sie schon nachvollziehen, was sie meint. Ich sehe das ähnlich. Also es gibt Filme so, die gehen halt an die Substanz und...
Ja, und dann sagst du aber, also das kenne ich natürlich, dann bist du aber halt einfach nicht in der Stimmung, um den Film zu sehen. Aber
vielleicht
dann sagst
bist du, nicht
du doch,
in der
dann sagst du doch nicht, der Film ist nicht sehenswert.
Vielleicht bist du einfach nur zu sensibel für den Film.
Das ist nochmal ein anderes Thema.
Das heißt, du wirst ihn auch nicht in Zukunft angucken, weil er dir vielleicht zu hart an die Substanz geht.
Möglich, ja.
Das heißt aber nicht, dass der Film schlecht ist.
Das sage ich ja. Deswegen würde ich ja nicht generell über den Film behaupten, der ist nicht sehenswert, nur weil ich zu zart beseitet bin dafür.
Okay. Ist jetzt wieder eine Definitionsfrage. Nicht sehenswert für die jeweilige Person, die zu sensibel ist.
Deswegen sage ich ja, sehenswert ist ein Prädikat, was dem Film zugehörig ist und nicht deiner Stimmung.
Wir drehen uns im Quadrat.
Ja. Im Dreieck.
Guck mich nicht in dem Ton an, du.
Genau. Okay.
Bist du nicht mit dem nächsten Film dran oder bin ich wieder?
Ich habe gerade Out of the Blue genannt, über den wir immer noch diskutieren, über den Amoklauf.
Awesome.
Über den Gute-Laune-Film.
Die Gute-Laune. So, dann komme ich jetzt mit einer Komödie.
Na komm mal.
Von 2010. Ich empfehle die jedem, weil ich wirklich, da sind Stellen in dem Film, über die kann ich auch nach dem 100. Mal immer noch lachen.
Und viele gucken dich fragend an, wenn du ihn empfiehlst.
Lachst du laut, wenn du das alleine guckst?
Ja.
Super.
Ich habe sogar schon mal Tränen gelacht, alleine.
Mhm.
So.
Klatschst du in die Hände wie Nora, wenn sie was lustig
auch
findet?
Das, ja.
Auch das machst du, auch okay. Das.
Ich roll mich
zum Teil auch in den Entschuldigung, hat jetzt zwar nichts mit dem Thema zu tun, aber bei Godzilla hatten wir einen Typen neben uns, der alleine da saß und zu dem Godzilla-Nachspannsong von Blue Oyster Cult, der irgendwie von diesem System of a Dawn-Typen nochmal irgendwie gecovert worden ist im Nachspann.
Welchen Track haben die da gecovert?
Godzilla.
Ach so.
Der Track von Blue Oyster Cult, Godzilla.
Ja, okay.
Der wurde zum ersten Mal in einem Godzilla-Film auch wirklich benutzt.
Witzig.
Und der Typ hat den Text mitgesungen, laut.
Laut? Und er saß alleine und hat laut mitgesungen.
Er saß zwei Sitze neben uns und hat laut mitgesungen und hat Luftschlagzeug gespielt dazu.
Airdrums.
Der hatte so einen Spaß, das war so schön.
Herrlich.
Das fiel mir gerade einzunehmen.
Super.
Fiel mir gerade einzunehmen, in die Hände klatschen, das war witzig.
Und wir haben uns dann noch über den Abspann Simon Says gefreut.
Stimmt, ja. Da waren noch so Anleihen, im Score waren noch Anleihen so ein bisschen, die an Simon Says von Pharamount.
Macht Sinn, weil das ist halt das Sample aus dem originalen Godzilla.
Ja, ah, krass.
Genau der.
Naja, das da, daher haben die ja das ursprüngliche Ding.
Aber das habe ich nicht gewusst, dass das da gesampelt war.
Ach so, ja doch. Das, dun, 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 dun. Das ist aus Godzilla.
Nice. Wieder was gelernt.
Kann man auch noch ein bisschen Hip-Hop-Wissen mit einbringen, schön.
Bringen wir, glaube ich, in jede Sendung rein, so ein bisschen Hip-Hop-Wissen, oder?
Verrückt. So, die Komödie, von der ich gesprochen habe, von 2010. MacGruber.
MacGruber, kenne ich.
Sehr schön. Kennst du
nicht.
Die?
Also, glaube ich, habe ich die gesehen.
Sei froh.
Kenn ich
also,
nicht.
Ich kenne Noras Komödiengeschmack.
Okay.
Hey, wirklich.
Ist es Pipi Kaka?
Ist es einfach, ist einfach zu albern für dich.
Es ist, es ist von den Saturday Night Live Leuten so.
Mm, ja.
Ne, heißt Will Forte in der Hauptrolle. Es ist, die haben das über Jahre bei Saturday Night Live als Sketch gehabt. Das ist so eine MacGyver-Verarsche.
Mhm.
Und das lief so lange so gut, dass sie da halt irgendwann einen Film draus gemacht haben. Mhm. Und da spielt eben Will Forte spielt die Hauptrolle. Maya Rudolph spielt auch mit. Kristen Wiig spielt sein Love Interest. Großartig. Val Kilmer spielt den Bösewicht. Und der ist insgesamt einfach grandios. Weil die halt dieses 80er-Jahre-Ding so herrlich auf die Schippe nehmen. Und auch viele Filme aus der Zeit und so weiter. Und Dialoge und Sachen, die du aus diesen Filmen kennst. So diesen ganzen Pathos, den nehmen die halt echt herrlich auf die Schippe.
Mhm.
Ja, und in dem Film, wie gesagt, es ist eine große MacGyver-Verarsche, da brauche ich inhaltlich auch gar nichts groß erzählen.
Mhm.
Nur so viel, in diesem Film werdet ihr die beste Sexszene aller Zeiten. Und ich bin wirklich, wer mich kennt, weiß, ich bin vorsichtig mit Superlativen. So, bei mir dauert es lange, bis irgendwas das Beste ist. Und diese Sexszene ist...
Schlägt sogar die in Team America?
Auf jeden Fall. um Längen.
Okay.
Und Team America war auch weit oben.
Was jetzt so ein bisschen dagegen spricht, also okay, jetzt, ich will ja nichts sagen zu den Filmen, so jeder soll halt vorstellen, was er vorstellen will. Aber auch den habe ich gesehen. Und ich kann mich nicht mal mehr an die Sexszene erinnern. So.
Guck mal, der gute alte Auskenner.
Warst du etwa wieder unaufmerksam?
Ich war unaufmerksam, weil...
Wie so ein Lehrer auch. Ja.
Warst du etwa wieder unaufmerksam? Ich fand ihn halt, ich konnte mit dem Film nicht so viel anfangen. Drücken wir es mal so aus.
Ja, das ist auch natürlich der Film.
Speziell.
Das ist ein spezieller Humor. Wie gesagt, man muss das ganze Saturday Night Live-Ding irgendwie mögen und die Leute, die da mitmachen und so weiter. Das ist eine sehr klare Schiene, wie jetzt eben auch Anchorman und so weiter. Da muss man, entweder ist man dafür empfänglich oder halt nicht. So, Saturday Night Live ist schon eine Institution, die vergleichbar ist mit allem, was Will Ferrell macht. Also überleg mal, wie lange es den Laden schon gibt und was die so machen. Und
aber es ist halt auch nicht alles lustig,
die,
was
nein, aber wen die so über die Jahre hervorgebracht haben, ich meine, das ist schon krass.
Klar.
So, und ich finde auch eben ein Will Forte oder eine Kristen Wiig, die haben beide schon bewiesen, dass die auch in Dramen echt krasse schauspielerische Leistungen bringen können. Und für mich ist sowieso Comedy ist Königsklasse.
Wollte gerade sagen, also auch gerade, ich glaube, es lässt sich auch über kein Genre so viel diskutieren wie über Comedy und über eben, Humor. Also. Und
das ist dann natürlich irgendwo Geschmackssache. Mein Humor trifft es zu 100%, aber dass das ein Film ist, der total polarisiert, das ist klar. Deswegen also auch die überschaubare IMDb-Bewertung von 5,5.
Ja, okay, das geht eher in meine Richtung.
Naja,
lief aber auch nicht im Kino, oder?
Nee,
war direkt,
nein, klar.
Direct to Video.
Ja. Aber
MacGruber. Gruber.
Ja.
Ja.
Großartiger Film.
Okay.
On to the next one.
Willst du mal wieder einen raushauen?
Ach so, ja, gerne.
Wir sind alle sehr gespannt.
Ja, wie gesagt, du hast die leider dann auch immer alle gesehen.
Sag doch nicht immer leider, ist doch gut.
Naja, weil es dann Empfehlung aber langweilig ist, weil ich würde dich natürlich auch gerne mal überraschen.
Nee.
Hoffe ich nicht.
Tja, wenn du nur mit ihm ins Kino.
Bin mal gespannt, ob ich überhaupt jetzt wieder im Kino mit war, weil das hat mir schon, hast du schon mal falsch gemacht.
Ja, aber bei den anderen beiden bin ich mir auf jeden Fall sicher.
Okay.
The House That Jack Built.
Yes.
Der ist von 2018 erst.
Da war ich dabei.
Und niemand kennt den, wenn ich davon los schwärme. Niemand kennt den.
Wahrscheinlich, weil nicht viele von dem Film schwärmen.
Es ist auch schwer, von dem Film zu schwärmen.
Ja, eben.
Schwer zu schwärmen. Aber du kennst den auch.
Nein.
Aber unabhängig vom Schwärmen ist es trotzdem ein Film, also man muss schon mal was davon gehört haben. Darum geht's ja. Und es gibt wirklich wenig Leute, die sagen, ach krass, ja, ach so, der Film. Ach krass, dieser Skandalfilm.
Ja, das, aber der hat natürlich auch, also Skandalfilm, ne? Nur weil Lars von Trier darauf steht oder was. Also.
In erster Linie, weil die Leute Kotztüten vor sich hatten und den Saal zu 80% verlassen haben in der, nach den ersten 5 Minuten. Also.
Ja, ja, aber
ja, das war in Cannes.
Eben, okay. Das ist halt, wenn du in Cannes mit so einem Film ankommst, das ist halt mit der Brechstange provoziert. So. Wie auch immer. Wir sprechen von dem Lars von Trier-Film, The House That Jack Built mit Matt Dillon und Bruno Ganz, ne?
Ja. Und Uma
Thurman
in einer kleinen,
ja, stimmt,
angenehmen Rolle.
Ich habe ihn nicht gesehen, aber der hatte einen sehr kleinen Release, das weiß ich. Und eben die kleinere Skandalnummer da.
Ja, wir mussten glaube ich auch auf eins von diesen kleineren Kinos ausweichen. Der war auf jeden Fall kein Blockbuster-Material.
Aber du findest den
erzähl mal
so gut, dass du ihn als Geheimtipp bezeichnen würdest.
Ja, wenn man, also da muss man zu meiner Film- und Erfahrungs- und Horizontgeschichte sagen, dass ich mich krass gewandelt habe in unserer Kinolaufbahn. Eigentlich war ich immer Hundewelpen-Nora, die nichts ertragen konnte, aber seit The Walking Dead kann ich alles übelst brutal, die ganze
jetzt
Scheiße.
Sie auch, jetzt kann sie auch gut sehen dazwischen.
Arme rausreißen, Gedärme fliegen, sonst wohin, ich bin am Start.
Nur Psycho
Dexter,
geht nicht.
Genau, Dexter ist auch, also alles, was so hart brutal ist, was mich nicht psychisch, also was mir keine Angst macht, was mir nicht selbst passieren kann im Alltag.
Okay.
Kann ich übergut gucken, finde ich großartig. Teilweise gucke ich mir Schlägereien, spule ich zurück und gucke mir die nochmal an, wenn die gut gemacht sind. So.
Wie bei
und,
Kingsman.
Ja, zum Beispiel.
Ja, die Szene in der Kirche habe ich mittlerweile schon 100 Mal gesehen. So,
ja, geil.
Ich die immer wieder.
Die ist groß, ja.
Und bei House That Jack Built ist es halt auch so unfassbar krass brutal. Aber gleichzeitig irgendwie, weil dieser Matt Dillon so eine schwer greifbare Rolle spielt die ganze Zeit. Es ist fast lustig zwischendurch.
Das ist tatsächlich teilweise lustig und dann bleibt dir das Lachen auch im Hals stecken.
Und das Schlimme ist, dass ich mich...
Lustig aufgrund der Gewalt, die so überstilisiert weil's, ist?
Ja, weil es so absurd krass schlimm ist.
Er ist halt teilweise auch ein totaler Trottel. Er stellt sich halt am Anfang auch so bei den ersten Morden stellt er sich halt auch ziemlich dämlich an. So.
Er ist sehr neurotisch, also er ist so ein ganz doller Ordnungs- und Sauberkeitsfreak.
Okay.
Womit ich mich bis zu einem bestimmten Punkt tatsächlich auch identifizieren kann. Ich bin auch wahnsinnig so auf Ordnung und Sauberkeit und bin auch so ein, hier, guck mal, Tischkante im rechten Winkel, alles klar. Und der ist auch extrem so.
Okay.
Und es gibt eine Szene, das ist, glaube ich, das, worauf du gerade hinaus willst. Der hat gerade
die Spoiler-Triangel?
Ich glaube, das ist im Trailer mit drin.
Okay, dann.
Der hat gerade jemanden umgebracht und geht aber bestimmt 7-mal in dieses Haus zurück, ja, obwohl der schon die Sirenen hört und alles, weil er dann im Auto sitzt und denkt, Mist, habe ich denn unter dem zweiten Stuhl im Wohnzimmer nachgeguckt, ob da vielleicht noch ein Blutfleck sein könnte. Also so wahnsinnig neurotisch, wie man es kennt, dass man nochmal hochläuft und guckt, ob die Tür abgeschlossen ist, läuft er immer wieder zu seinem Tatort zurück und guckt, ob er auch an dem Bild hinter dem Bild an der Wand, da könnte ja ein Blutfleck. Und du denkst so, sag mal, bist du bescheuert?
Clever.
Ja. Das ist so lustig wirklich. Und im nächsten Moment ist er wieder übelst brutal und du denkst so, sag mal, hat er nicht gemacht.
Aber gleichzeitig ist er auch irgendwie Arthouse. Der ist ja nicht so, der ist ja nicht so siebenmäßig, so Blockbuster brutal, sondern der ist schon so.
Weil du hörst noch Off-Stimme auch die ganze Zeit und weißt auch gar nicht so genau, wer ist es, und du hast eine Vermutung und die wird dann irgendwann entweder bestätigt oder nicht bestätigt. Also da ist wahnsinnig viel los in dem Film und in deiner Wahrnehmung.
Also rein von Handlung, es werden 5 Morde aus seiner kompletten Seriengeschichte halt beleuchtet in diesem Film.
Ja.
Und eins von diesen Morden ist halt total skurril und witzig, weil er sich halt so dämlich anstellt. Und bei dem anderen Mord bleibt dir halt alles im Hals stecken, so weißt du hin und her, weil es halt ultra hart und ultra brutal ist. Das heißt, es ist irgendwie. Also von Episode zu Episode wechselt halt so deine Emotionen, mit denen du den Film verfolgst.
Verstehe.
Also ich fand ihn schon sehr, sehr krass. Also krasser Film. Aber
fandest du den auch so gut?
Ich fand ihn auch sehr gut. Aber sicher nicht jedermanns Sache. Aber da sind ein paar Szenen drin, so wenn so von David Bowie dieses Fame ertönt, dann hatte ich eine Gänsehaut, wo ich gesagt habe, Alter, was für eine geile Szene.
Ja.
Da waren schon ein paar Momente, aber am Ende, also ich will jetzt nicht spoilern, aber ich fand, er hat am Ende ein bisschen verkackt.
Okay.
Also so das Finale war ein bisschen zu esoterisch und da wollte er nochmal ein bisschen Kunst reinbringen, das fand ich halt nicht so geil. Und bis dahin war es dann astreiner Serienkiller.
Ja, so ein richtiger Lars von Trier dann halt.
Ja, Lars von Trier musste dann übertreiben.
Noch ein bisschen Wahnsinn mit drin.
Da sind wir wieder bei Terrence Malick, ja, und da hat er wieder, ein bisschen wieder die Schippe zu viel draufgepackt. Mhm. Aber trotzdem geil. Ich mochte den auch. Und hast recht, sehr unbekannter Film, also wenn du so Leute fragst.
Keiner kennt den, wenn ich davon
kennt man nicht. The House of Jack Build. Also, Leute, die mit Filmen zu tun haben.
Die sich damit auseinandersetzen.
Ja, nee,
das ist doch der Film, bei dem die in Cannes.
Ja.
Aber die haben davon gehört,
so jetzt.
Der normale Kinogeher kennt es eher nicht.
Hm. Wie stehst du denn sonst zu Lars von Trier-Filmen? Nur mal als mich für eine Referenz, weil damit ich ansatzweise also weiß,
dieser
ob ich.
Absurde Kirsten Dunst im Moos.
Melancholia, den mochtest du auch sehr.
Okay. Mochte ich auch sehr. Ja. Er ist mein Filmanwalt, weil er sich immer merken kann, wie ich die Filme fand.
Ja, ist richtig. Sie selber kann sich nicht merken, aber ich kann es mir merken.
Okay. Ah ja, dafür merke ich mir andere Sachen vielleicht.
Na gut.
Entschuldigung.
Ich habe noch einen coolen Cop-Thriller als nächstes.
Ja, hau raus.
Ja, Crime, weiß ich ja, ist ja nicht so dein Ding, aber ich habe einen Film von 2013, hat auch nur 6,5 bei IMDb, unverständlicherweise. Lief nicht im Kino, obwohl die Besetzung mega, mega gut ist. Clive Owen spielt mit, Marion Cotillard spielt mit, Mila Kunis, Zoe Saldana, James Caan, Matthias Schönertz, den man auch kennt aus Geschmack von Rost und Knochen.
Mhm.
Also extrem gut besetzt. Der Film heißt Blood Ties und handelt über zwei Brüder im Cop-Gangster-Milieu und spielt, glaube ich, in den 70ern, wenn ich mich nicht täusche. Also so ein bisschen so die Autos und die Garderobe und die Outfits und die Ausstattung. Ist so ein bisschen 70s, also ist schon eine Weile her, als ich den gesehen habe. Ich glaube, er spielt in den 70ern, aber ist ein sehr, sehr empfehlenswerter, geiler Film, Blood Ties. Müsst ihr unbedingt gucken.
Und wie viele Punkte würdest du dem geben?
Der hat damals von mir, glaube ich, 8 bekommen.
Okay, wow.
Also ist ein, ich habe mir nichts dabei gedacht. Wie gesagt, lief nie im Kino, habe ihn aufgrund der Besetzung mir wahrscheinlich nur angeguckt und fand ihn sehr, sehr gut. Also ich mag ja diese Cop, klassischen Cop-Gangster-Thriller. Da hat man auch so eine Brudergeschichte mit drin, so die sehr, sehr interessant ist. Also das ist ein sehr guter Film.
Weißt du, warum der nicht im Kino lief?
Nee, kann
also
ich dir nicht sagen.
Gab es irgendwelche Gerüchte oder so? Mila Kunis hat gesagt, ich will nicht oder so?
Na, nur weil Mila Kunis sagt, die will nicht, dass der im Kino läuft, heißt nicht, dass er dann nicht im Kino läuft. Also
kennst du ihren Anwalt? Keine Ahnung.
Gut.
Das weiß man ja
was,
nicht.
Ey. Nee, das hat, glaube ich, eher, das hat, glaub ich, andere Gründe. Das hat wahrscheinlich Verleihgründe, da steckt Lee wahrscheinlich mehr drin. Warum ein Film jetzt nicht im Kino lief, aber der Film.
Ja, ist die Frage, ob er nur hierzulande nicht im Kino lief oder in den USA auch nicht, ne?
Da bin ich wieder überfragt. Kann sein, dass in Amerika
aber vielleicht. Aber ja, klar, in der Regel hat das mit dem Verleih zu tun. Wird halt im Vorfeld überlegen die sich, ob sich das lohnt oder nicht.
Okay.
Ja.
Aber wir reden ja von 2013, also selbst wenn er hier im Kino lief, mittlerweile gibt es ihn auf Blu-ray auf jeden Fall. In jeder Videothek könnt ihr euch den ausleihen.
Na dann. Wenn ihr eine Videothek findet.
Sucht eine Videothek.
Sucht Videotheken.
Lee, was hast du als nächstes?
Wir hatten es ja neulich schon von Living in Oblivion, ne?
Hatten wir kurz angesprochen, ja.
Ja, und weil sonst wäre eben,
der
ist auf meine Liste, ist auf meiner Liste gelandet, weil ich ihn einfach echt empfehlenswert finde und immer noch der Meinung bin, dass den viel zu viele nicht kennen.
Also Lee wollte ihn rausnehmen, weil ich ihn kenne.
Da, genau, das war der erste Ansatz, so, aber da habe ich mir gedacht, nee, also Living in Oblivion ist, ja, ist ein Film primär für Schauspieler, stimmt, oder also die haben wahrscheinlich am meisten davon, wenn man so eine Arbeit am Set schon mal erlebt hat, dann findet man da extrem viele Situationen wieder, wo man sich denkt, ah, oh, genau so, nein, wie ätzend und so. Also es ist, es geht um einen Dreh und auch ein recht, eine kurze Zeitspanne wird da erzählt, ne? Es geht, glaube ich, auch nur um eine Szene tatsächlich oder um einen Drehtag, aber es ist auf jeden Fall echt überschaubar und Steve Buscemi spielt den Regisseur, der da am Verzweifeln ist, weil halt dauernd was schief geht.
Steve Buscemi oder Jennifer Lawrence? Okay, keiner kann, du willst was antworten.
Doch, ja, ja, ich habe es verstanden. Es gab doch diesen Typen, der diese Face CGI Filter.
Steve Buscemi ist für mich jetzt immer Jennifer Lawrence
erfunden hat und der bewiesen hat, dass es möglich ist, heutzutage Fake News darzustellen, selbst wenn du das Gesicht von jemandem sprechen siehst,
ja,
dass es auch CGI gefaked sein kann. Und dieser Typ hat es am Beispiel von Steve Buscemi und Jennifer
Lawrence. Hast du das Video nicht gesehen?
Nein.
Bei Jennifer Lawrence hat ja bei dieser einen Awardverleihung, ich weiß nicht, ob es bei den Oscars war, gesagt hat, hi, I'm Steve Buscemi, hat sich irgendwie so vorgestellt. Und dann hat dieser Typ in dem Video praktisch diesen ganzen Dialog mit Jennifers Stimme,
ja,
mit Steve Buscemis Gesicht praktisch nachgestellt.
Das sieht so
sowas
aus.
Von echt und 1:1.
Shit.
Okay. Dass ich jetzt
also
nur
was
noch
technisch möglich ist heutzutage.
Ja,
Steve Jennifer Lawrence Buscemi.
Werden Schauspieler überflüssig.
Nicht
aber
mehr wirklich. Glauben.
Naja, das war ein sehr kleiner Film. Ne? Er hat ein Budget von 500.000, was heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr möglich denkbar wäre.
Das ist ja wirklich ein Witz.
Ne? Abel und Ei. Steve Buscemi, Catherine Keener. Sehenswerter Film.
Von wann ist der?
95.
Von 95.
Hat einen IMDb-Score von 7,5.
Hm.
Das ist ordentlich.
Metascore von 81. Also die Presse ist
jetzt
sich
da... Jetzt weiß
ich
ja, was das bedeutet, um zu sagen, oh.
Ja, aber hey, ich sag dir eins, dieser Metascore ist auch echt mit Vorsicht zu genießen, finde ich. Ne? Also weil auch da ist natürlich krasse Geschmackssache und so weiter, aber also ich glaube, der Film mit dem höchsten Metascore, der mir jemals so untergekommen ist, ist immer noch einer der Filme für mich, der schlimmste Film überhaupt ist, weil er einfach so unfassbar langweilig und nichtssagend ist.
Shawshank Redemption?
Guess ist schon wieder unfassbar lustig.
Nein, das ist der meistbewertete Film bei IMDb, also ist jetzt kein Witz, deswegen dachte
Shawshank Redemption ist der Film mit der höchsten Userbewertung bei IMDb,
ja,
das ist richtig, ich spreche aber vom Metascore. Und ich sage nur, der Film mit dem höchsten Metascore, der mir jemals so untergekommen
okay,
ist,
das
damit
weiß ich nicht.
Erhebe ich überhaupt keinen Anspruch auf, dass der auf der 1 ist, wenn es um Metascore geht, sondern einfach mir so aufgefallen, weil der, glaube ich, eine 95 oder eine 94 hat oder so, was ich unfassbar hoch finde.
Na jetzt?
Dieser ätzende Film mit Casey Affleck, Manchester
so.
By the Sea.
Da sind wir wieder bei Manchester by the Sea. Den mag Lee gar nicht.
Nee,
ich den gesehen.
Da werde ich
ja,
auch
den
noch,
haben wir
ja,
gesehen.
Da warst du auch mit dem Kino.
Wie fandest du den?
Du fandest den gut.
Ja.
Ha,
so gut, dass sie schon nichts mehr drüber weiß.
Ja,
nein,
aber
also
ist halt so.
Ja, ja, nee, aber
frag sie nächste Woche nach Godzilla, da wird sie auch nichts mehr drüber
wissen. Ich fand's wirklich einen schlimmen Film und der hat halt einen Metascore von wirklich 94, 95 oder so unfassbar hoch. Da sind sich alle einig, was das für ein geiles Ding ist und für mich ist das eine Vollkatastrophe, der Film. Deswegen, also auch da Geschmackssache. Aber ja, Living in Oblivion ist in der Presse auch gut weggekommen. Deswegen, es geht auch billig, gute Geschichten erzählen und so, ne?
Okay.
So viel dazu.
Kannst du schon einen von den drei Filmen, irgendwie Wonderland, Out of the Blue, Blood Ties, die ich bis jetzt genannt habe?
Blood Ties habe ich hier, nur noch nicht gesehen.
Ach, hast du aber noch nicht gesehen.
Mhm.
Wonderland.
Weißt du ja, was du zu tun hast heute?
Nee,
Wonderland.
Ich gucke heute Abend Tschernobyl. Wir haben, Blood Ties steht natürlich auf meiner Liste und Wonderland habe ich nicht, aber weiß ich, dass er existiert. Und den dritten habe ich schon wieder vergessen.
Out of the Blue war dieser...
Out of the Blue.
Amoklauf-Film.
Nee, davon habe ich noch nichts gehört. Ich bin aber auch kein Carl Urban-Fan, tatsächlich. Vielleicht wegen Dread oder keine Ahnung, der hat mir ein paar Sachen versaut.
Ist jetzt, ja, okay. Ist jetzt aber kein Vergleich, weil Dread war wirklich scheiße. Also hat aber nichts, dafür kann Out of the Blue nicht.
Nein, ich wollte damit auch keine Rückschlüsse auf Out of the Blue ziehen. Es ist nur so, dass mir Carl Urban halt jetzt nicht so liegt.
Okay.
Soll es ja geben.
Muss dir auch nicht liegen. Aber ich wollte darauf hinaus, dass ich bei allen Filmen nicht so sicher war, ob du die kennst. War für mich jetzt auch keine Voraussetzung. Aber bei dem Film, den ich euch jetzt vorstelle, da bin ich mir ziemlich sicher, dass du den auf jeden Fall mal gesehen hast. Wir reden über Walk Hard. über die Dewey Cox Story, wo John C. Reilly die Hauptrolle spielt. Ja, klar.
Lachst du, weil er Cox gesagt hat?
Nein.
Okay.
Über Walk Hard, weil ich den Film kenne.
Okay.
Und mag.
Ich mag den Film auch sehr, sehr. Und ja, den haben wir zusammen bei mir gesehen, den habe ich dir gezeigt. Und zwar ist das eine Verarschung bzw. eine Persiflage auf die Musikfilme, die so nach 2000 rausgekommen sind. In erster Linie wahrscheinlich die größte Verarschung ist Walk the Line.
Primär Walk the Line.
Also primär Walk the Line, aber der Bob Dylan-Film wurde auch verarscht. Und es gab ja so einige Stellen, wo du sagst, okay, das ist eine Anspielung auf andere Musikfilme.
Zweifelsohne, aber dann auch dieses Ding, dass er halt einen 17-Jährigen spielen soll und so.
Ja.
Ja. Also ja, es ist primär eine Walk the Line-Verarsche.
Hat auch nur 6,8 bei IMDb. Wie gesagt, Film von 2007. Ich finde ihn mega witzig und finde ihn wirklich großartig und finde ihn sehr, sehr lustig. Und das ist genau mein Humor. Also ich bin ja bei diesen Persiflagen bin ich ja so oft zwiespältiger Meinung, aber bei dem mochte ich sehr. Und du fandst ihn auch lustig, als ich dir den gezeigt habe.
Okay, cool.
Den haben wir mal.
Ich habe mich wirklich ohne Chance schon wieder überhaupt nicht dran erinnert.
Ja, 2007 und dann irgendwann 2-3 Jahre später haben wir den dann irgendwie bei mir.
Ja, aber kick mal auf den Tacho, wie lange das her ist.
Ja, sag ich dir, ist ja 10 Jahre her. Und
auch alt.
Ich sag ja gerade, du kannst ja nicht mehr erinnern, was du vor einem halben Jahr gesehen hast. Ja, insofern.
Eben.
Aber ja, da warst du dabei, definitiv. Okay. Walk Hard, The Dewey Cox Story. Einzige Komödie eigentlich in meiner Liste. Extrem witzig. Und wenn ich jemanden frage, hast du ihn gesehen? Kenn ich nicht. Nie gehört.
Na dann, ich kann den auch jedem empfehlen. Ich finde den lustig.
Nice.
Der ist sehenswert. Hast du noch einen?
Ja.
Wo ist unsere Klingel?
Natürlich. Oh, Einigkeitseinhorn.
Oh.
Ja, komm, mach mal die
jetzt
Klingel.
Jetzt darf ich auch mal hier.
Mach mal die Klingel, wenn wir schon einen Film haben, den wir beide gut finden. Das ist schon selten genug.
Bam.
Okay, der dritte Film, den ich habe, der ist auch von 2018. Das ist wahrscheinlich aber auch wirklich dem geschuldet, dass ich, wenn ich meine Listen durchklingel, ich einfach nicht
die Filme,
mehr.
Wo sich noch dran erinnern kann.
Genau, wahrscheinlich, wirklich. Ohne Scheiß.
Beste.
Ja, so ist es halt. Den haben wir auch zusammen geguckt. Und da waren wir auch beide wahnsinnig überrascht davon, weil wir den auch mehr oder weniger aus Versehen gesehen haben.
Ich dachte, wir waren beide wahnsinnig betrunken.
Nee. Lass mich nach. Nee. You Were Never Really Here.
Ah, okay.
Wo wir wieder, um zu beweisen, wahnsinnig gute Klammer, bei Joaquin Phoenix wären.
Yes.
Ja. Yeah.
Da ist er so ein Ex-Soldat, demzufolge natürlich hat er ein Ding am Sträußchen, ist ein Killer, der so Mädchen und Menschenhandel bekämpft.
Ja.
Und wird dazu beauftragt, ein Mädchen zu retten und kümmert sich gleichzeitig aber ganz lieb um seine Mami. Und am Schluss fragst du dich, ist das alles überhaupt passiert? So ungefähr, glaube ich, kann man es zusammenfassen, oder?
Kann man machen.
Und es sind auch wieder
sehr düstere Kost.
Ja, wahnsinnig emotional, dramatisch, brutal auch, was mir ja wieder gut gefällt.
Ich sehe ihn halt auch, also wir sehen ihn ja beide auch sehr, sehr gerne so. Also Film wird ja schon aufgewertet dadurch, dass Joaquin da überhaupt mitspielt. Also.
Mit beide meint Guess Nora und ihn. Ich sehe ihn übrigens auch sehr gerne.
Ja, ja. Also
nein, wir drei sehen ihn gerne.
Ist ein großartiger Schauspieler, das steht außer Frage.
Aber.
Hast da du kommt den gesehen?
Aber. Nein, nichts aber.
Da kommt kein Aber?
Nee.
Okay.
Den habe ich nicht gesehen.
Eine Empfehlung.
Ich weiß aber, dass der existiert und bin gespannt. Warum findest du den so sehenswert? Oder um auf deine Frage zurückzukommen, warum muss ich den sehen?
Weil der uns so komplett auch überrascht hat in dem Moment, weil wir gar nicht so genau wussten, was uns eigentlich erwartet. Und weil da halt wirklich Wendungen in seinem Gehirn passieren, mit denen man nicht rechnet. Und man ist wirklich sowohl von der Brutalität, die überraschend ist manchmal, als auch von der kompletten Handlung des Films überrascht. Und aber so cool überrascht. Also nicht so, dass man denkt, wow, sondern man ist schon so, okay, krass. Ah, oh, okay, krass.
Okay.
So. Die zwei Stadien einer Überraschung dargestellt in Geräuschen.
Nee, also bin ich gespannt. Ich gucke ihn echt gerne.
Verstehe sogar ich.
Den Herrn Phoenix. Aber eben, also ich finde, es gibt so manche Filme, wo sie sich krass draufsetzen, dass er dann einfach nur cholerisch im Raum rumspringt und dann aber irgendwie stundenlang. Weißt du, so The Master oder solche Geschichten.
Also in dem Film ist er jetzt zum Beispiel genau das Gegenteil von cholerisch.
Ja.
Nein, aber du weißt, was ich meine. Also er hat ja eine Art zu spielen, die schon immer in den meisten Fällen mit sehr viel Kraft dahinter ist.
Das sehe ich anders. Ich habe auch schon sehr subtile Rollen von ihm gesehen, auf jeden Fall.
Ja, okay, jetzt geht es wieder um die Begrifflichkeit. Subtil und kräftig widerspricht sich nicht.
Erzähl weiter. Ich weiß, es würde darauf hinauslaufen, dass wir jetzt wieder über ein Wort ungefähr 10
Minuten. Ja, ja, deswegen meine ich ja. Also, was sage ich, es geht um Begriffe.
Diesmal klemme ich es mir, es ist zu warm draußen.
Aber wie auch immer. Wir müssen jetzt auch nicht weiter auf Joaquin Phoenix eingehen. You Were Never Really Here.
Mhm.
Vielleicht kann man an dieser Stelle noch sagen, dass der deutsche Titel, wenn die Leute jetzt den Film googeln, wir schmeißen oft mit den englischen Titeln irgendwie um uns, weil wir die Filme...
Guckt auf IMDb und gebt genau das ein. Das ist mein Tipp. Aber was wolltest du?
Also heißt A Beautiful Day auf Deutsch.
Ja.
Wirklich?
Ja.
Das ist schon wieder, ist wieder eins, ja. So ein geiles Beispiel. Das,
96
so
Hours,
oft,
Taken.
Ja. Das ist eins meiner Lieblingsbeispiele, deswegen kann man das schon mal sagen.
A also. Beautiful Day heißt der auf Deutsch.
Ja. Das ist die deutsche Übersetzung.
Ich unglaublich. Nicht dran erinnern, schon wieder. Natürlich. Geil.
Ach, sagst du nochmal den englischen Titel zum Vergleich?
You were never really here.
A beautiful day.
Fast das Gleiche.
Lass ihn uns ein beautiful day in Deutschland nennen. Okay.
So.
Okay.
Also wenn ihr ihn sucht, unter dem Titel findet ihr ihn auch. Es gibt ja nicht nur Leute, die sich die Filme oder die Trailer im Original angucken, die wollen vielleicht auch mit den deutschen Trailer sehen. Also,
ja, ja. Leg los.
Das ist ja jedem selbst überlassen.
Auf jeden Fall.
Was hast du noch mit?
Ich habe noch einen Film, würde ich vorschlagen. Also ich meine, ich habe noch ein paar Filme, aber ich würde sagen, den einen erwähne ich noch, weil ich mir da auch sehr sicher bin, dass den keiner kennt, beziehungsweise fast keiner, und ihr den bestimmt nicht kennt, weil wieder ein deutscher Film.
Mhm.
Genau genommen sogar, also Regisseur ist ein Schweizer.
Und Lanzmann.
Lanzmann.
Von Nora.
Und auch wieder ein Film, der nahezu nichts gekostet hat. 35.000 Euro.
Wird ja immer billiger, das Budget von deinem Film.
Immer billiger. Und aber auch da wieder ein Beweis, dass es nicht viel Geld braucht, um einen geilen Film zu machen. Und der komplette Film ist in Schwarz-Weiß. Spielt komplett in Berlin. Heißt Schwarze Schafe. Und ist von 2006. Und das ist für mich immer noch Schwarze eine der Schafe. Besten Rollen von Milan Peschel. Den wahrscheinlich sogar ihr kennt. Mittlerweile. Fuck me, ist, ich bin von Banausen, wie ihr seht, Banausen. Bewegtbild, Kultur, alles.
Mann,
Banausen.
Bewegtbild, Kultur, Banausen.
Bei uns ist der Name Programm. Ja, okay. Milan Peschel ist jetzt mittlerweile schon auch in der A-Riege des deutschen Schauspiels unterwegs, weil er halt auch viele Filme mit Til Schweiger und Co. dreht. Und da war er noch in den Anfängen.
Die haben wir wahrscheinlich alle nicht gesehen.
Und da ist auch noch ein Tom Schilling dabei. Und also da sind.
Den kenne ich.
So,
habe ich auch schon mal gehört. Das ist der mit dem Babygesicht, ne?
Genau. Der Roboter, ja, genau.
Ah, ja.
Unser Superstar, der irgendwie winzig und dünn, aber egal.
Das heißt nicht, dass er ein schlechter Schauspieler ist, nur weil er 1,50 groß ist.
Davon war auch nicht die
Hobbit
Rede.
Kann einfach mal
nein,
spielen.
Nein, es geht. ging mir gerade so ein bisschen was anderes. Egal. Bei Schwarze Schafe spielt er mit, ist für mich tatsächlich auch immer noch eine der besten Rollen von Tom Schilling und eben von Milan Peschel. Und das ist so eine Art Episodenfilm, also du. Es geht um mehrere kleine Gruppen, die dann aber auch immer wieder Überschneidungen haben in ihren Handlungen und so weiter. Und
ist es wie dieses das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit?
Boah, wo seid ihr denn jetzt in welchen Gefühlen?
Ja, also,
aber es ist auch so ein Episodenfilm.
Genau,
sich
also
dann
dass
so
sich da so, dass es dann so immer Kreuzungen gibt. Mhm. Ja, ja, das ist ähnlich tatsächlich, aber inhaltlich komplett anders.
Okay.
Also nee, ich finde auch, dass da so habe ich das zumindest damals empfunden, wie gesagt, erst von 2006, ich finde, dass da sehr gut so ein Berlin-Gefühl eingeschnappt wurde. So, das haben die ja echt gut eingefangen. Und
Berlin-Gefühl von 2006, wenn man ja zugezogen ist, sozusagen.
Wahrscheinlich.
Also wahrscheinlich
2006.
Wahrscheinlich findest du den besser als Berlin, I love you.
Ja, wahrscheinlich. Zumal ich Berlin, I love you noch nicht gesehen habe.
Okay, dann kommt der direkte Vergleich kommt dann nochmal.
Kann ich gerne machen. Wobei ich ja weiß nicht, ob Schwarze Schafe jetzt so eine Hommage an Berlin sein soll, wie es Berlin I Love You ist, weiß ich nicht. Aber ich finde einfach so, dass man da sehr gut ein Gefühl von Berlin kriegt.
Er fängt den Geist der Stadt an,
ja, finde ich schon. Mhm. Und ist dabei eben echt unterhaltsam, sehr kurzweilig und lustig erzählt. Ich kann euch den echt empfehlen.
Mit Mila Perschel.
Milan Peschel und Tom Schilling.
Okay, gut.
Schwarze Schafe von Oliver Ries, 2006.
Hast du einen Film genannt, den ich tatsächlich nicht kenne.
So, und hat eine IMDb-Bewertung von 6,7.
Geht klar.
Dürfte auch für deine Verhältnisse gar nicht so scheiße sein.
Nicht schlecht.
Für meine Verhältnisse, sag ich.
Naja, nein, weil die Filme, die du erwähnt hast, ja schon auch in dem Bereich lagen.
Die sind tatsächlich
ja
auch
noch so. Eben, ja.
Aber ich habe mich auch gefragt, sind halt alles so ein bisschen Geheimtipps, deswegen vielleicht ist es dann wirklich die Masse, die da so ein bisschen mit reinspielt, dass wenn eine Million mehr da gewotet hätten, dass die Filme dann vielleicht ein bisschen besser abgeschnitten
hätten. Ja, eben.
Das sind ja schon alles Geheimtipps.
Kennst du Chico?
Chico, den deutschen Film über diesen kleinen Drogendealer.
Ja,
genau. Den kenne ich.
Ja. Das ist dann der deutsche Scarface, wie er damals genannt wurde, ja.
Oh, das ist aber eine ganz schöne Superlative.
Hochgegriffen, ja, aber auch da wieder, ne, natürlich wenig gekostet und so, und finde ich trotzdem echt ein sehr sehenswerter Film.
Ja, den habe ich gesehen tatsächlich im Kino.
Von Özge Yildirim, der jetzt auch die letzten Staffeln 4 Blocks gemacht hat.
Ach so, ist der gleiche Macher.
Yes, sir. Nein, nein. Er hat Regie geführt bei 4 Blocks. Die Macher sind Wiedemann und Berg.
Okay. Hast du jetzt noch 3-4 Filme, die du noch hinterherhauen wolltest? Oder?
Nö, nein, das ist nur, weil wir es gerade von guten deutschen Filmen hatten. Ich bin damit durch mit meinen Themen.
Du bist komplett durch?
Ja.
Alter, was ist denn das für eine Reihenfolge? Ich habe hier noch 4 Stück.
Naja, ich kann auch noch ein paar aufzählen. Ich dachte nur...
Du hast noch ein paar im Hinterkopf?
Ja, ja.
Okay, na gut. Dann mache ich erstmal den nächsten. Ich mach's kurz. Genau. Ich wollte unbedingt noch Dead Man's Shoes erwähnen von 2004. Der hat die höchste IMDb-Bewertung bei mir, hat 7,7. Paddy Considine spielt die Hauptrolle und Toby Kebbell, den man ja kennt als Rock'n'Roller. Mhm. Und Paddy Considine spielt einen Kriegsheimkehrer, einen ehemaligen Soldaten, der in seine kleine englische Heimatstadt zurückkehrt, um Rache zu nehmen an den Peinigern von seinem Bruder, der geistig und körperlich behindert ist und der von so ein paar Bullies drangsaliert wird. Also ultra harter, krasser, geiler Rachefeldzug aus England.
Rachegeschichten finde ich immer gut fast.
Mag ich auch.
Mega gut. Also den müsst ihr mal gucken.
Nochmal ein Titel?
Dead Man's Shoes.
Okay.
Heißt er.
Willst du noch einen oder soll ich noch einen?
Ich hau mal noch einen hinterher, wenn du willst, bitte, weil ich mach's jetzt, wie gesagt, kurz. Es gibt noch einen Film, der sehr, sehr hart ist, der heißt An American Crime. Mhm. Ist von 2007, da spielt Alan Page die Hauptrolle.
Ja.
Und der handelt tatsächlich, der based auch auf True Events, also das heißt, es hat sich so ungefähr so zugetragen.
Based, der ist das safe oder?
It based tatsächlich, es gab diesen Fall und es gab auch die Gerichtsverhandlung, die da.
Das ist mir aber jetzt auch zu random, by the way.
Oder?
Die da drangehangen ist. Und zwar geht es um eine Teenagerin, die 1960 in einem Keller von einer Hausfrau festgehalten worden ist. Und wo dann teilweise noch die Nachbarn irgendwie noch mit reingekommen sind und wussten, dass dieses Mädchen da irgendwie festgehalten wird. Also es ist ein ziemlich, ziemlich krasser Fall und auch so ein Film, wo du denkst, Alter, what the fuck passiert hier gerade? Also
okay.
Sehr, sehr hart und sehr, sehr empfehlenswert.
Okay.
So viel dazu. Ja, dann mach du noch einen dazwischen.
Dann würde ich vorschlagen...
Du hast die sogar in der Folie.
Naja, weil
du
ich
hast
sie
sonst... Du hast die Farbe ausgedruckt nee, in
das
Folie.
So in der Farbe sieht das nur so aus, weil eben der Drucker nicht mehr wirklich tut. Aber sonst wäre es eine schöne Farbe.
Der
so
Drucker
ist halt
tut
das,
nicht mehr.
Was tut der Autobus. So, das mir ist immer wieder aufgefallen...
Bordeaux und Pink.
Naja, das sollte mal... Ich glaube, es war mal dunkelgrau oder so. Aber ja, da
jetzt
kann man
wir,
sehen.
Jetzt sind wir bei 2,5 Stunden und unterhalten euch 5 Minuten über die Hülle.
Finde ich auch. Wir können uns gerne noch ein bisschen über Druckerfarbe unterhalten. Nein. Mir ist immer wieder aufgefallen, wie viele Leute Amores Perros und 21 Gramm nicht kennen.
Skandalös.
Nee, ohne Scheiß.
Da
also, weil
eher,
ich
erinnere
find,
ich mich ja sogar dran,
weil
dass
ich finde, dass das die meisten kennen halt Babel.
Mhm.
Und das ist ja eine Trilogie.
Mhm.
Und ich finde, Amores Perros und 21 Gramm sind die besseren Filme als Babel.
Da könnte ich jetzt die Klingel betätigen. Da bin ich auch deiner Meinung.
Ja, siehst du? Und ich finde sogar, Amores Perros ist da wahrscheinlich noch der beste Film. Aber die als Konzept, finde ich, haben erstmal krass, ne, was der Regisseur da einfach visionärmäßig sich da überlegt hat. Ist schon geil, dass die alle irgendwo... das vereint, dass es halt ein zentrales Ereignis gibt, was du aus unterschiedlichen Blickwinkeln dann beleuchtest, finde ich erstmal eine super geile Idee und das dann so durchzuziehen, dass du es in 3 Filmen auf so unterschiedliche Art und Weise inszenierst, finde ich großartig und da finde ich, kackt Babel eben echt ab, wenn du die anderen beiden kennst.
Finde ich auch. Hast. Mhm. Ich mag auch Amores Perros tatsächlich am meisten.
Ja, eben und deswegen Amores Perros kennen so wenige Leute, deswegen will ich den hier mal erwähnen. Und
eine Lanze brechen.
21 Gramm eben auch gleich, weil das sind beides echt geile Filme.
Der ist auch stark, ja.
Wer ist nochmal der Hauptdarsteller?
Sean Penn?
Mit dem Gesicht? Nee.
Benicio del Toro?
Ja, den mag ich auch sehr doll.
Ja. Der mit dem Gesicht.
Naja,
der mit dem Gesicht. Endlich mal ein Schauspieler mit Gesicht.
Ein ziemliches Gesicht hat der jetzt.
Aber hallo. So, und dann ist uns ja neulich aufgefallen, dass du Bierfest nicht kennst.
Der ist jetzt nicht
Mörder empfehlenswert, aber das ist definitiv eine der Komödien. Die war schon auch recht aufwendig und auch nicht günstig und so. Nee, ist eine amerikanische Komödie, aber halt eben auch die Humorschiene ein bisschen weiter unten angesiedelt. Geht ja auch um einen Saufwettbewerb. Also dieses Bierfest ist eben dann so ein Trinkwettbewerb, den es zu gewinnen gibt. Und da ist der Endgegner sind natürlich die Deutschen.
Mhm.
Wie kann es anders
sein?
Man
muss gegen Jürgen Prochnow und Konsorten ran. Also,
oh.
Ich habe sehr gelacht, weil es wirklich ein paar Szenen gibt, die für mich legendär sind. Aber man muss den bestimmt nicht gesehen haben. Nichtsdestotrotz, ich glaube bei IMDb, was habe ich gesehen, ist er auch über 6. Also insofern
kann man machen.
6,3 im Bereich des Sehbaren.
Mhm.
Ja, damit bin ich wirklich durch.
Mein nächster hat 7,2. Mensch. Und bei mir hängt das Plakat zu Hause und alle fragen mich, was ist denn das für ein Film, habe ich noch nie was von gehört. Obwohl ganz fett auf dem Plakat John Travolta und Scarlett Johansson pappen. Es geht nämlich um Love Song for Babylon.
Ah. Ja, mein Geburtstagsfest.
Genau. Gabriel Macht spielt noch mit, den viele aus Suits kennen auf jeden Fall.
Ja.
Und die drei spielen ein ziemlich gutes Gespann. Scarlett Johansons Mutter ist gestorben und sie kommt nach New Orleans in ihr altes Haus, um sich das Haus zu kümmern und um das Erbe. Und findet halt irgendwie dann abgefuckten John Travolta und den Gabriel Macht, die sich da irgendwie eingenistet haben in dem Haus. Und New Orleans spielt halt eine der Hauptrollen, weil es geht um viel Blues, es geht um viel Musik. John Travolta singt wieder und das ist ein mega schöner, nicer, ruhiger, cooler Film, den ich sehr, sehr gerne mag.
Okay.
Ja, von wann nochmal ist der?
Der ist von 2004.
2004, WTF.
Ja, das ist schon echt ewig her.
Da waren wir zusammen zu meinem Geburtstag im Kino.
Ja, genau.
Und was glaubst du?
Wir haben 2009 erst angefangen, die ganzen Kram aufzuschreiben.
Ja, das stimmt.
Das, um nochmal kurz die ganze Gravitas unserer Kinofreundschaft zu unterstreichen.
Absolut. Aber Love Song for Babylon ist auf jeden Fall, ist ein Muss, also soll man gesehen haben.
Ja. Ist Woody Allen, richtig?
Nee.
Nicht? Okay.
Nee, das ist nicht Woody Allen.
Falsch im Kopf, sorry.
Und was denkst du, warum der so wenig erfolgreich war oder so wenig Aufmerksamkeit bekommen hat?
Weil es jetzt von der Thematik nicht unbedingt ein Film ist, wo jetzt die Massen ins Kino rennen, weil das ist ein ganz ruhiger, angedeuteter Liebesfilm mit viel Blues, was ja jetzt auch nicht unbedingt so eine kommerzielle Musikrichtung ist, wo man jetzt sagt, oh, die Leute sind jetzt die riesen Blues-Fans. Also
nee, aber ja schon offenbar mit einer Besetzung, die für was Größeres sprechen würde.
Ja, aber die Thematik ist auf jeden Fall nicht so groß Publikumsmagnet.
Okay.
Aber absolut zu empfehlen.
Sehr schön.
Einen habe ich noch.
Oh.
Einen letzten habe ich noch. Und den kennt wirklich kein Arsch. Den kennt wirklich kein Arsch.
Ja, dieser Film. Ich kann auch noch einen Film erzählen, von dem kein Arsch was gehört, aber.
Das geht ja auch darum, das geht doch darum, dass du die Filme empfehlen kannst, dass man die auch gesehen haben muss.
Da hätte ich tatsächlich noch einen.
Kannst du ja gerne machen. Willst du den dazwischen hauen, oder?
Nee, hau raus.
Okay, also es geht um White Lightning. White Lightning ist ein Film von 2009, ist auf dem Störkanal erschienen, die ja sowieso ein bisschen Experten sind für ziemlich abgedrehte, kranke Filme.
Was ist denn Störkanal?
Störkanal ist eine Produktionsfirma, die halt so Filme rausbringt, die halt nicht so teuer sind, nicht so Popcorn-mäßig.
Ist es ein Fernsehkanal wie jetzt ist eine, DZDF?
Nee, ist eine Filmfirma. Mhm. Hat 7,1 bekommen und ist eine total krasse Story. Ist wie gesagt ein Schwarz-Weiß und ist total abgefuckt, weil der spielt so ein bisschen im tiefsten West Virginia. Da geht es halt um diesen Moonshine, da geht es um jeder Typ hat eine Waffe da. Das ist halt so ziemlich Trailer-Trash und ziemlich Hillbilly-mäßig.
Ja.
Und da geht es unter anderem auch um Mountain-Dancing, was so eine Art ist von...
Gott.
So eine Art von Stepptanz, die hat in Virginia da ziemlich groß ist. Und der Vater hat praktisch seinem Sohn dieses Mountain Dancing beigebracht. Und der Sohn ist aber.
Square Dance, sowas?
So ein bisschen, ja, aha. So ein bisschen. Und der Sohn, das habe ich mir gemerkt, das ist ein Typ, der wurde gespielt von Edward Hock. Und der spielt diesen Hauptdarsteller, diesen Hauptcharakter, spielt der sowas von fiebrig krass so. Er spielt ihn halt, er fängt halt an, als Kind irgendwie Klebstoff zu schnüffeln und ist die ganze Zeit irgendwie besoffen oder auf Droge. Und dann lernt er diesen Tanz und so. Und das ist so ein abgefuckter, krasser Film. Und ich habe ihn gesehen und draußen hat es gewittert irgendwie. Und ich fand diesen Film so krass. Also später fängt er dann an, irgendwelche Tiere auszustopfen und so. Und der einzige große Name in dem Film ist tatsächlich Carrie Fisher, die da noch mitspielt irgendwie als sein Love Interest, als irgendwie 40 Jahre ältere Braut, die er da irgendwie dann klar macht irgendwie. Und ultra kranker, krasser Film, aber irgendwie hat mega Eindruck bei mir hinterlassen. Und White Lightning hat irgendwie...
Heißt der White oder Wild?
White.
White Lightning.
White Lightning.
Okay.
Und sehr, sehr empfehlenswert. Von 2009, kennt keinen Arsch, ein absoluter Geheimtipp. Aber
ja, klingt so.
Ich fand ihn großartig. Und wer so ein bisschen Bock hat auf schmutzige, kleine, dreckige Filme jenseits des Mainstreams, der ist hier gut aufgehoben. Also ich mochte den sehr.
Okay. Klingt nicht so, als hätte der ein Kino-Release gehabt.
Nee. Der war weit entfernt vom Kino-Release.
Ja, schade. Carrie Fisher wäre ja für mich echt so ein Ding auf jeden Fall drin.
Aber es ist, also der ganze Film, du siehst schon, dass da jetzt nicht großes Geld drin steckt. Der ist halt aber so, wie er inszeniert ist, die Kamerafahrten und viele Spielereien und so. Also es ist irgendwie wie so ein fiebriger Drogenwahn irgendwie, der ganze Film über. Und auch das Spiel von Edward Hock, er spielt ihn so ein bisschen wie so ein Charles Manson so.
Mhm.
Also er hat mich die ganze Zeit so ein bisschen an Charlie Manson erinnert, so wie er die Rolle darstellt. Er hatte immer dieses Wilde in seinen Augen und dieses Durchgeknallte und ist ein überkrasse Leistung gewesen in dem Film. Ich habe danach nie wieder was von ihm gehört, aber muss ich mal googeln, ob der noch Filme gedreht hat, aber in dem Film war der wirklich sensationell.
Ja, klingt gut.
Also nicht für jedermann, aber da gibt es manche, die nach 20 Minuten wahrscheinlich sagen würden, was ist denn das für ein Scheiß.
Mhm.
Aber mich hat der gepackt.
geht vielen bei Lars von Trier auch so, deswegen ist das nicht wirklich ein Indikator, glaube ich.
Das stimmt.
Du wirst immer jemanden finden, der irgendwas scheiße findet. Mhm. Aber es klingt gut.
Würdest du noch einen jetzt hinterher schmeißen, oder?
Ich kann noch Immigration Game empfehlen.
Na komm.
Das ist aber auch nur, weil es
ein deutscher... Das sagt mir was. Deutscher, haben wir den gesehen?
Das ist ein deutscher Independent-Film.
Nicht mit The Immigrant verwechseln, weil da gab es auch mal einen mit Joaquin Phoenix. Mhm.
Der ist insofern interessant, weil der auch mit nahezu keinem Geld entstanden ist und dann die Dreharbeiten auch voll guerillamäßig abliefen. Der ist von vorletztem Jahr und ist auch sehr spontan entstanden und hat dann aber hinten raus doch noch einen kleinen Kino-Release bekommen und ist ansonsten halt auf DVD erschienen und war da auch tatsächlich einigermaßen erfolgreich. Also dafür, dass der eben quasi nichts gekostet hat.
Okay.
Und die Handlung ist eigentlich so runterzubrechen, Running Man trifft auf die aktuelle Flüchtlingspolitik. Mhm. So, die erzählen eine parallele Realität, wo in Berlin nicht mehr ohne weiteres Flüchtlinge aufgenommen werden können. Es gibt dann so eine Art Spiel, was von der Öffentlichkeit beobachtet wird, wo du am Stadtrand ausgesetzt wirst und du musst es bis zum Alex schaffen. Und jeder, der Bock hat und diesen Status hat, ist dann sowas wie ein Jäger. Der kann dich dann aufhalten, platt machen, umbringen, sonst was. Wenn du entgegen aller Erwartungen es zum Alex schaffst, kriegst du eine Aufenthaltserlaubnis.
Also eine Mischung aus Hunger Games und Purge.
Genau, Stuff gepurged.
Ja, oder eben, also für mich hat es sehr viel von Running Man so, ne?
Ist aber auch. Aber stimmt, Hunger Games kostet.
Ja, aber eben, also ich kenne die Leute, die den Film gemacht haben und die kommen aus dem Kampfsport, deswegen sind die Action-Sachen sind wirklich geil.
Mhm. Gibt es schöne Schlägereien.
Oh ja. Und du hättest wahrscheinlich schauspielerisch an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen was auszusetzen, weil es, wie gesagt, es ist, die haben sich einfach eine Kamera geschnappt und haben drauf losgedreht, ne? Ohne Drehgenehmigung, ohne sonst irgendwas.
Aber sind schon Schauspieler oder sind es mehr so Amateure, die irgendwie so
Kampfsportler? Nee, sind Schauspieler, beziehungsweise schauspielaffine Kampfsportler, also ne, von beidem was
stand
dabei.
Stand schon mal vor der Kamera.
So, okay. Ja, klar. Und eben einige dabei, die das, die Kampfsport auf einem Level machen, also die auch international damit, Hollywood-mäßig so sehr viel machen. Deswegen, also was die Stunt- und Kampfgeschichte angeht, ist das schon mal enorm empfehlenswert. Aber ich finde es eben auch so geil, weil die Handlung an sich hat halt echt Potenzial. Mhm. So. Und ja, der polarisiert extrem, hat eine beschissene IMDb-Bewertung. Deswegen, also ich glaube, das ist keine Referenz. Ich finde den trotzdem sehr sehenswert. Einfach aufgrund, dass die halt mit quasi keiner Zeit, keinem Geld und so weiter so einen Film gemacht haben, der wirklich das Potenzial hätte. Also wenn ein großes Studio sich dieser Handlung angenommen hätte, hättest du da eben so eine Art Running Man machen können.
Klingt gar nicht mal schlecht in meinen Ohren. In meinen
dann
sensiblen Ohren.
Immigration Game von 2017.
Okay.
Okay.
Jetzt sind wir bei 2 Stunden 40, aber
holy fuck,
die Zeit hat sich gelohnt. Ich meine, wenn da jetzt nicht irgendwelche Tipps bei sind für die Leute, die irgendwie am Browsen sind für neue Filme und neue Empfehlungen, dann weiß ich auch nicht.
Dann würde ich sagen, ziehen wir jetzt noch ganz schnell, wenn wir jetzt schon mal eine zusätzliche Glücksfee haben, um das mal ein bisschen sexistisch zu formulieren.
Na, aber hallo.
Haben wir Nora da, die unser nächstes losziehen kann.
Nora darf unser nächstes losziehen. Jetzt misch doch mal hier durch. Hallo.
Hallo, wenn sie dieses Ei wählen möchte, dann nimmt sie dieses Ei.
Also, ja, hast du auch wieder recht. Sie weiß ja gar nicht, was drin ist.
Eben.
Sie merkt es auch total, wenn ihr von ihr in der dritten Person redet, während sie daneben sitzt.
Kein Problem, wir machen das auch weiterhin so.
So, die Spannung steigt ins Unermessliche.
Sie hat den Zettel aus dem Ei genommen.
Worum geht's denn bei Ihnen in der nächsten Sendung?
Sportfilme.
Wir reden über Sportfilme. Es ist schon wieder los von mir.
Alter, das ist schon wieder ein Los von mir.
Das ist das dritte.
For fuck's sake.
Aber voll geiles Thema.
Nice.
Sportfilme.
Da bin ich gespannt drauf, wenn ihr die Folge.
Aber was ist denn da das Thema? Sportfilme.
Na, wir unterhalten uns über Sportfilme und
unsere Lieblingsfilme
im Allgemeinen, ja. Oder Filme, die man gar nicht empfehlen sollte in diesem Genre. Also, the world is yours.
Sehr schön.
Hab da keine Restrictions in irgendeiner Form. Also insofern,
such
raus, was du findest.
Zeitlich, ein bisschen ausführlicher werden,
man
oder?
Man kann es ja ein bisschen... Wir bisschen eingrenzen.
Stoppuhr.
Ja, ihr könnt ja eingrenzen und sagen, jeder bringt 3, die er toll findet und 3, die er doof findet.
Zum Beispiel. Gucken wir mal.
Das ist doch mal ein guter Hinweis.
Aber es hat riesen Spaß gemacht.
Ja.
Wir bedanken uns bei Nora, dass sie hier uns verstärkt hat.
Ich bedanke mich bei euch.
Ja. Ach, dann sagen wir nochmal zum
Besonders
Abschluss.
Besonders bei dir, dass du dich daran erinnern kannst, wie ich Filme fand.
Kein Problem. Also wenn du einen Anwalt, wenn du einen Filmanwalt brauchst in Zukunft.
Ja, stimmt. Ohne Guest könntest du gar nicht hier sein. Das wäre dann so, scheiße, wie fand ich den? Habe ich den gesehen?
Moment. Ja, vor allen Dingen würde das
wirklich komisches sein, Interview.
Weil ich würde die ganze Zeit googeln oder in meinen alten Kinolisten gucken und dann könnte ich erst sagen, warte mal, ich habe dem 9 Punkte gegeben und dann muss ich aber nochmal kurz den Trailer sehen, um zu sehen, wer macht da überhaupt mit. Und
absolut.
Fand ich filmisches.
Das würde überhaupt keinen Spaß machen. Okay, wirklich.
Filmisches Kurzzeitgedächtnis. Ist aber ganz geil, weil wenn du einen Film mega fandst und vergisst es halt, dass du den geil fandest, dann guckst du ihn nochmal und das ist so, wie als wenn du ihn gerade zum ersten Mal siehst.
Ja,
das ist so, so wieder eine komplett neue Erfahrung. Ist
total
eigentlich ganz
praktisch.
Funky.
50 First Dates Styles.
Ja, Mann. Okay, wir labern über Sportfilme. Zum Abschluss nochmal, wo findet man uns?
Wo man uns findet?
Sagst du nochmal den Link?
Ach so, ich hätte jetzt erstmal auf alle gängigen Apps verwiesen.
Das natürlich auch.
Bei den ganzen großen und auch bei vielen kleinen sind wir zu finden. Und ansonsten ist unsere URL, falls ihr direkt auf dem Webplayer landen wollt, lautet diese bewegtbildbanausen.podigy.io.
Podigy mit Doppel-E.
Yes, sir.
Und damit sind wir.
IO mit IO.
Richtig, IO mit IO.
IO.
IO. IO. Damit sind wir durch. Schnauze voll.
Ich bin so froh, dass du das noch gemacht hast.
Wir verabschieden uns mit diesen Klanghölzern aus dem Programm. Ciao, ciao.
In diesem Sinne, peace out.